So, herzlich willkommen.
Herzlich willkommen.
Nach längerer Zeit.
Nach längerer Zeit bei Nerds FM.
Genau.
Nach langen, anstrengenden Koalitionsverhandlungen.
Previously on, nein.
Previously on Nerds FM.
Genau. Wir haben ja beschlossen, dass wir keine Sendung mehr machen, bevor Clumsy Ninja nicht mehr da ist.
Ja, wir erinnern uns.
Und ihr wisst noch gut Bescheid.
Ja.
Und wir haben ja gedacht, wir halten es nicht mehr durch. Aber jetzt, und dann haben wir direkt die Sendung sofort geplant.
Ja.
Für alle, die es nicht mitbekommen haben, Clumsy Ninja, die bei Präsentation des iPhone 5 vorgestellte, sehr putzige kleine App, mit der man einen Ninja...
einen grobschlächtigen Ninja.
Ninja?
Ist es Ninja oder Ninja? Ich weiß es gar nicht.
Auf Englisch heißt es Ninja, oder? Auf Deutsch keine Ahnung.
Ja, aber auf Japanisch ist... Warte mal.
Auf Japanisch, ja.
Ich konsultiere mal hier mein Japanisch-Dings, du erzähl mal weiter.
Und das ist einfach, den man so ein bisschen durch die Gegend schubsen kann, und das hat Apple dann vorgestellt, und das iPhone 5 kam und ging wieder, und das iPhone 5S kam und Clumsy Ninja war immer noch nicht zu sehen. Wie ich dann irgendwann mal erfahren habe, gab es ihn schon längere Zeit in irgendwelchen asiatischen Ländern, also so als seit Juni, Juli oder sowas in den Dreh.
Achtung. Ninja.
Ninja.
Das ist übrigens hier die...
Wie wird Clumsy ausgesprochen? Clumsy.
Wahrscheinlich. Clumsy. Clumsy Ninja. Was viele ja gar nicht wissen, die Sprachausgabe, das lustige Say-Kommando auf Mac, das kann ja auch Japanisch und Deutsch und sowieso alle möglichen Sprachen, muss man sich halt extra runterladen. Und da gucke ich immer, wie Sachen ausgesprochen werden.
Und dem vertraust du dann? Wobei die deutsche Aussprache ist relativ gut eigentlich mittlerweile. Das stimmt.
Irgendwie Japanisch ist auch, glaube ich, ein Gigabyte oder so. Wahrscheinlich, weil sie die ganzen Zeichen halt hardcoden müssen.
Ist das viel? Also ist Deutsch weniger?
Ich glaube, Japanisch ist mehr als die anderen zumindest.
Kann sein, aber das ist ja auch, da hängt ja auch immer sehr viel ab von der Qualität der Sprachdatei.
Also bei Japanisch ist halt, gibt es ja nicht so viele Silben. So. Also der eigentliche, die Synthese ist wahrscheinlich einfach, aber dann das Wörterbuch, wo dann halt die ganzen Sachen halt...
Ach so, welche Silben wohinter stecken?
Nee, und welches Zeichen wie ausgesprochen wird und in welchem Kontext.
Achso, die werden dann auch in unterschiedlichen Kontexten.
Also der kann ja, die englische Sprachausgabe kann ja auch Worcestershire, Leicestershire und wie sie alle heißen. Warte mal, wie heißen die denn? Worcestershire, Leicestershire und da gibt es auch noch eins.
Ich bin nach wie vor immer sehr beeindruckt. Also ich bei der Google Maps App, wenn man die im Navigationsmodus hat, die hat ja dann die Google-Stimme, selbstverständlich nicht die Apple-Stimme, sondern die Google-Stimme.
Klar.
Muss ja. Und die sagt ja, ich glaube, die sagt bis heute brav Kausee-Straße statt Chaussee-Straße.
Chaussee-Straße.
Nee, Kausee.
Kausee.
Kausee, also der...
Wie
der
Kausee.
Nee, der See hinten. Also yeah. Chaussee wird halt als Kau und dann See hinten dran, also egal. Und wobei ich ansonsten ja mit der Sprache, also ich mag die ja sehr gerne, die Navigation von Google. Die sagt so, nämlich so Sachen wie...
Bitte nicht, und danke.
1,5 Kilometer zum Beispiel. In 1,5 Kilometer nach rechts abbiegen, statt 1,5 Kilometern.
Das ist schon...
Also sowas kriegen die hin. Und was sie auch hinkriegen, was ansonsten keiner kann, im Kreisverkehr geradeaus fahren. Weißt du, so viele sagen so, im Kreisverkehr die dritte Ausfahrt. Und dann
im Kreis fahren, sondern...
Nein, aber, ach Mann, you know what I mean.
Also
einfach, weißt du, es ist halt irgendwo so ein kleiner Kreisverkehr irgendwo in Brandenburg und man weiß, also im Wesentlichen muss ich auf derselben Strecke bleiben. Das kriegt man viel einfacher hin als die dritte Ausfahrt, weil da halt noch irgendwie...
Erstmal Ausfahrten zählen.
Genau, Ausfahrten zählen müssen und sowas. Das kriegt Google alles hin. Die Apple-Navigation ist bestimmt auch total toll. Die
bestimmt.
Halt auch, ja. Und ich habe mich jetzt öfters mal von mit der, es gibt ja jetzt mit iOS 7 hier Sprachausgabe.
Mit iOS was?
iOS 7.
Ah ja, das ist dieses neue, oder? Davon habe ich schon so viel gehört in unserer letzten Ausgabe.
In der Oktoberfolge. Ja, ja,
genau,
ja,
in der Oktoberfolge.
Mit Ströbele.
Genau.
Und diesem anderen Gast, den wir nicht sagen dürfen.
Ja. Da hatten wir ganz schön maue Downloadzahlen, muss ich sagen. Ja. So kann's gehen.
Nur ein Download aus Lenley.
Ja, genau. Aus Arlington, Virginia. Passiert. Aber so ist es.
Clumsy Ninja, ja. Das Kinder, wir springen hier. Gut, dass hier niemand Shownotes schreibt, das würde echt wahnsinnig werden. Clumsy Ninja ist, ist, ja, es ist so, so ist, also das war so, bei der Apple-Präsentation war das total süß und sowas.
Ich habe das gar nicht mitbekommen, muss ich sagen.
Bei der iPhone 5?
Habe ich wahrscheinlich verschlafen.
Okay, das ist halt so, also es ist ein Spiel, was man im Portrait-Modus nimmt, und dann hast du halt diesen kleinen Ninja und den musst du dann so mit dem Finger hochziehen und so, und dann bewegt er sich erstaunlich realistisch und so, das haben die ja alles vorgeführt, das war echt krass. Und dann lädst du dir die App runter und dann ist es tatsächlich exakt so. Also es ist super gemacht. Gut. Es ist echt gut gemacht. Das ist, du kannst den halt so an der Hand nehmen und so am Anfang, also irgendwann hat das dann mal getroffen, am Anfang guckt er so wirklich so panisch seinen Arm an, wie er sich so in der Luft, im luftleeren Raum bewegt und sowas, und du schubst ihn einmal und der fällt nach hinten und so. Das ist echt süß gemacht. Also das ist ich habe ja dieses, wie hieß dieses andere Spiel, dieses, was jetzt auch gerade nach ewig langer Zeit erschienen ist, also so ein Tamagotchi-Klon, für den ich jetzt dämlicherweise 2,69 ausgegeben habe. Ich weiß nicht, was mich da geritten hat.
Hedge. Habe ich auch gekauft, aber benutze ich nie selber. Da habe ich Leute für. Die
nicht mehr, ich mach deine Katze für dich.
Ja, genau. Das ist so eine Hierarchie von, weißt du, ich wollte einfach meine Katze mal ins mittlere Management befördern. Da habe ich einfach noch ein Haustier unten eingestellt.
Das macht Siri für mich.
Genau.
Siri sagt der Katze, sie soll Hedge füttern.
Genau.
Ja, und das war wirklich, das habe ich dann irgendwann als es irgendwann, obwohl ich kann sein, dass es auch Clumsy Nunchuck kam, gemacht hat, so eine Push Notification, kommst du und bringst mich ins Bett? Und das war so der Moment, wo ich dann als Hedge sowas gemacht habe, ich so, nee, also komm, jetzt geh kacken. Jetzt ist ja, also, oder beziehungsweise kacken ist das Einzige, was es von alleine kann. Ja. Das ist halt so furchtbar langweilig. Du hast da diesen Stein im Wesentlichen rumliegen.
Also kann ein süßer Stein.
Geht so, ein Stein mit Augen.
Welche Farbe hat denn Fugu?
Grün, glaube ich. Das war die einzige Farbe, die ich halbwegs...
Also meine Freundin spielt das, ja. Und meine Freundin kriegt auch ständig Geschenke von dir. Oder der Fugu kriegt die, weil die mit meinem GameCenter-Account eingeloggt ist und wir ja GameCenter.
Ach so.
Wir sind ja beste GameCenter-Freunde. Eigentlich nur beim Podcast und beim GameCenter sind wir Freunde. Mhm. Sonst können wir uns eigentlich gar nicht
leiden. GameCenter? Ich muss dich sofort entfreunden.
Ja.
Ja.
Aber ich habe hier einen falschen Namen, du wirst mich so schnell nicht in der Suche finden.
Ach, du warst ja. Du bist einer von denen mit den japanischen Namen.
Ja, ja.
Man kriegt ja da auch teilweise bei GameCenter eine Zeit, mittlerweile ist es irgendwie ruhig geworden, aber eine Zeit lang hat man ja mal bizarrste Freundschaftsanfragen gekriegt, ich zumindest. Also wirklich von irgendwelchen, wo man das Gefühl hatte, dass es irgendwelche Japaner sind, die Wetten angeschlossen haben, ob es mit irgendwelchen Deutschen schaffen, sich GameCenter-Freundschaften zu schließen oder sowas.
Ja.
Oder irgendwie, ich habe keine Ahnung, also wirklich so.
Ja, die Sache ist ja, der GameCenter-Name muss ja unique sein.
Okay.
Aber sie haben halt Full Unicode Support. Und dann habe ich halt Robo auf Japanisch.
Ah, okay.
Weil halt nichts weiter frei war. Das ist halt so dieses Skype-Problem. So, die Generation, die nach mir kommt, die kann sich kein Skype mehr holen, weil halt der ganze Namespace erschöpft ist. Also mein Skype-Name ist, gefühlte 20 Zeichen lang. Und da habe ich 2 Stunden dran gesessen, bis ich einen hatte.
Ernsthaft?
Ja, ja.
Ich hab meinen echten Namen, also meinen echten alten Namen. Ich habe ja geheiratet und habe jetzt einen neuen Namen.
Den echten alten Namen. Wir erinnern uns,
Folge
im letzten Monat. Max hat nochmal geheiratet.
War das? Naja, und jetzt komme ich so langsam in dieses, das ist auch mal so ein schönes, ungelöstes Softwareproblem. Und zwar, dass Menschen ihren Namen ändern, das scheint exakt nie vorzukommen.
Ja, ja, ich habe mich auch erstaunt, was das auf einmal sollte.
Dass man einfach irgendwie auf die Webseite geht und in einem Formular, also na klar, bei irgendwelchen Gammel-Account, also bei GitHub oder sowas, wo jetzt nichts Schlimmeres dahinter steckt, da ist es relativ unproblematisch.
Hast du gerade GitHub einen Gammel-Account genannt?
Nee, also wo ich,
Der Shitstorm.
Oh Gott, jetzt geht's los. Oh Gott, jetzt geht's zu Bitbucket und nee, also so diese, wo keine geprüfte Identität hintersteckt. Aber bei so allen anderen ist das echt Pain in the ass. Beim Einwohnermeldeamt natürlich auch ganz furchtbar. Am schlimmsten war es bisher bei der Postbank, wo formell mein Konto einer anderen, also wo ich ein neues Konto beantragt habe und das Konto von mir auf mich übertragen worden ist, weil Namensänderung ist nicht vorgesehen. Das ist echt bizarr, wenn man bedenkt, dass, ich weiß nicht, wie viel Prozent der deutschen Bevölkerung bei einer Hochzeit seinen Namen ändert. Ja, ich würde mal sagen, im Laufe so 20-30% der Leute wechseln im Laufe ihres Lebens ihren Namen. Und das ist nirgendwo vorgesehen, dass das passiert. Das ist, ist echt beeindruckend. Ja. Ja,
so ein Primary Key ist ja nicht so einfach.
Ja, das ist genau. Das muss auch unique sein. Tut uns leid, Sie können wir nicht aufnehmen. Wir haben schon einen Max Winter.
Das hatten wir, glaube ich, schon mal. Aber bei der Writers Guild of America ist das ja so. Wenn du da Mitglied werden möchtest, Ich wollte da mal Mitglied werden, deshalb habe ich mich damit beschäftigt. Nein, Quatsch. Aber da muss dein Name unique sein. Und bei Futurama gibt es ja zwei Leute, die dahinter stehen. Matt Groening und David X. Cohen. Und David X. Cohen heißt David X. Cohen, weil er eigentlich David S. Cohen heißt, es war aber schon belegt. Sascha wahrscheinlich. und dann hat er gesagt, na gut, ich will der David S. Cohen sein, an den sich die Leute erinnern.
Und hat sich X genannt.
Genau. Und das ist die Geschichte von David X. Cohen.
Oh Gott.
Und
aber da hat auch jemand so richtig weit in die Zukunft geschaut, als er dieses. Und wahrscheinlich sowas wie Sonderzeichen oder sowas können die wahrscheinlich gar nicht. Ja, America, da ist ja. Ich habe neulich.
Wir haben nur Freedom Character, das
bei
sind 26 Stück und gut ist.
Bei Hacker News war so ein schöner Artikel darüber drin. Also es gab so diverse Artikelserien zum Thema Dinge, die Programmierer annehmen über verschiedene Sachen, wie zum Beispiel geografische Orte, Zeit und auch Namen. Und da war einer, der hat sich furchtbar darüber aufgeregt. Und zwar, der hat einen Bindestrich in seinem Namen. Und
da ging aber Schlimmeres.
Ja, aber es reicht aus. Ja. Und der hat einen Screenshot gepostet von irgendeiner Seite, wo so wo dann irgendwie die Fehlermeldung kam, your name contains an invalid character. Und wo er meint, sorry, kann man's, also wenn man es schon nicht auf die Reihe kriegt, Bindestrich, also ich meine, welches Datenbankschema auch immer davon explodieren mag, aber hat wahrscheinlich einfach jemand den Regex falsch gesetzt und vergessen, dass man ja auch Bindestriche reinmachen kann.
Ja.
Und dann bitteschön die Würde haben zu sagen, sorry, unser Datenbanksystem ist einfach zu, oder unsere Entwickler sind zu dämlich, das vernünftig auf die Reihe zu kriegen, anstatt zu behaupten, dein Name ist falsch. Tut uns leid.
Apple hat ja auch meinen Namen geändert. Also, die haben mir den Umlaut einfach getilgt. Zum Glück haben sie es richtig transliteriert, da bin ich ja schon, guck mal, gewöhnt, also Bündke mit OE. Aber anders war das Problem auch nicht zu lösen. Also, Problem in Chair, na den Computer.
Ich weiß nicht, ob es Toto behauptet immer, ein Kollege von mir, dass jetzt bei SEPA, diesem neuen super europäischen Standard für Überweisung, jetzt auch Umlaute gekillt worden sind aus den Überweisungen. Also du kannst jetzt in Zukunft dann keine Umlaute mehr angeben, sondern nur noch den ASCII-Grundsatz. Was natürlich besonders Spaß ist, wenn man in Europa ein Überweisungssystem einbaut, was dann auch so in Ländern wie Griechenland oder Bulgarien oder vielleicht auch mal Ukraine oder Russland funktionieren soll.
Griechen, ey.
Ja, die können echt. Ich meine, wenn sie noch Gehalt kriegen würden.
Mark. Ja. Gibt's in Bulgarien hat man das Kyrillische?
Da hat man auch so Kyrillische, okay. Ja, mit ein paar zusätzlichen Buchstaben und sowas.
Dieses Kyrillische Alphabet hat ja auch Extensions links und rechts, oder?
Das ist ja sowieso. Das ist ja im Wesentlichen mal von zwei Mönchen erfunden worden.
Okay.
Der eine davon hieß Kirill. Also.
Und der andere. Und
der andere weiß ich nicht. Einfach nicht. An
den anderen erinnert sich keiner.
An den anderen erinnert sich keiner. Genau, die haben damit Schnick, Schnack, Schnuck gespielt, wie es Alphabet heißt. Ansonsten hieß es jetzt Wladimir.
Ich dachte, Mönche heißen immer irgendwie so Bruder Bonifatius oder so.
Ja, wollten sie, aber konnten ja noch nicht schreiben. Und die haben halt, also die hat sich wohl wirklich im Wesentlichen so hingesetzt, haben die sich so hingesetzt und gesagt, alle Völker können schreiben, außer den Russen. Lass uns mal ein Alphabet erfinden.
Okay.
Und dann haben sie ein bisschen was von den Griechen genommen und ein bisschen was von den Lateinischen und ein bisschen was selber erfunden. Was ihnen gerade so gefallen hat.
Ich sehe andersrum viel besser aus.
Ja, genau. Heißt ja noch nicht eher.
Ne? Ja, ist ja ein Ja.
Oder? Ist ein Ja, genau. Sehr gut. Und toll. Shownotes, die ich bisher angefangen habe, sind großartig. Da steht bisher Clumsy Ninja drin. Und
machen wir alles in der Post-Production.
Und dann sind noch im Laufe der Zeit noch mal ein paar Buchstaben weggefallen. Und auch vereinfacht worden. Im Ukrainischen gibt es noch irgend so ein I und sowas.
So ein I? Braucht man ja nirgends.
Naja, also es gibt ein I im Russisch, im Kyrillischen, also es ist ein umgedrehtes N quasi.
Mhm.
Und im Kyrillischen gibt es aber noch ein I, also das so aussieht wie so ein lateinisches I, so ein bisschen.
Okay.
Und das ist. Das ist, ja, das ist irgendwie, das gibt's im Russischen dann nicht. Und irgendwann haben sie mal im Russischen, da gibt's das Weichheitszeichen und das Hartheitszeichen. Und das Hartheitszeichen haben sie irgendwann mal im Rahmen einer Rechtschreibreform mehr oder weniger komplett, also an den Stellen, an denen es sowieso hart ausgesprochen wird, auch ohne das Hartheitszeichen, haben sie es einfach weggelassen.
Ja.
Was wohl den Umfang von Büchern merklich reduziert hatte. Also es war im Wesentlichen, um Druckkosten zu reduzieren. Und übers Türkische habe ich neulich gelernt.
Die haben zwei I's.
Die haben zwei I's, genau. Eins mit Punkt oben und eins ohne Punkt.
Genau.
Und das können auch viele Telefone wohl nicht.
Und deshalb gibt es auch ein großes I mit I-Punkt.
Genau, und das hat wohl wirklich zu einem Mord geführt.
Mhm.
Da haben sich zwei Leute gegenseitig SMS-Nachrichten geschickt. Irgendwie ein Pärchen. Und
Und Dritte hat es dann gesehen?
Nee.
Oder wie?
Nee, nee. Und also ich, das muss nicht von vornherein nicht die allerbeste Beziehung gewesen sein. Aber und da war das dann so, dass ihr Telefon hat das dann vereinfacht und hat dann irgendwie die andere Variante draus gemacht, die lateinische Variante sozusagen, welche auch immer das jetzt in dem Fall war. Und dann hatte das Wort halt eine komplette Bedeutung, eine andere Bedeutung. Und es war dann statt Liebchen, du blöde Hure. Woraufhin dann sofort die Familie des anderen vor der Tür gestanden hat und den dann im Wesentlichen zusammengeschlagen hat. Und das war wirklich, und es gab Tote.
Ja.
Alles wegen falscher Buchstabenkonvertierung auf irgendwelchen, ich sag jetzt einfach mal, alten Nokia-Telefonen. Auf Apple-Geräten könnte sowas nie passieren.
Niemals. Also Apple hat so einen hervorragenden Track-Record, was irgendwie, wie nennt man dieses? Ach, diese Umlaute nennt man das. Ja, das können die total gut.
Das
haben die mit der Muttermilch aufgesogen, quasi.
Ja, ich habe jetzt hier so eine Pebble geholt.
Da bist du auch, also nicht so ungut, aber das war das nicht so letztes Jahr?
Ja, das ist total letztes Jahr. Das ist, ich habe mir, man kriegt sie ja irgendwie nicht in Deutschland, weil die Probleme mit dem Zoll haben. Und darum habe ich mal auf Twitter rumgefragt und dann hat mir jemand eine verkauft, netterweise. Und die war auch noch original verpackt, die war super verpackt. Das ist ja, ich muss ja sagen, hier so die Amazon-Produkte, so diese Kindles, wie die verpackt sind, finde ich ja total geil. Ich habe mir auch einen neuen Kindle auch noch, ich habe offensichtlich relativ viel gerade gekauft.
Ja, ich finde die Amazon-Verpackung, also für quasi das Level, auf dem die arbeiten, ist total geil. Also es ist Pappe, aber es ist halt nice Pappe.
Ja, aber es ist auch so, also es ist cool gemacht, ist recycelbar, ist so wirklich für ein Versandunternehmen, wie man es erwartet, so einfach auszupacken und so. Und die Pebble war sehr ähnlich verpackt. Also die war so in so einer sehr langen Verpackung, wo die dann so drin lag, die Uhr. Und dummerweise ist jetzt wirklich gerade vor einer halben Stunde ist der Akku leer gegangen und das Ladekabel ist im Büro, sodass ich Rob jetzt hier nicht zeigen kann, was ich hier drauf habe auf dieser Uhr. Aber irgendwie war das so ein bisschen, ich dachte, so ein Pet-Projekt könnte sein, Fahrradnavigation, um eine vernünftige zu machen.
Ja.
Weil so das iPhone vorne auf den Lenker klemmen, das finde ich irgendwie immer eklig.
Mhm.
Also erstmal macht man es nicht und zweitens, wenn, dann brauche ich auch was Wasserdichtes, weil ich fahre jetzt auch nicht nur bei schönem Wetter, sondern auch bei so Wetter wie jetzt, wo es auch mal gerne regnet oder sowas und da will man nicht sein Telefon dann so nackt da rumhängen haben.
Ja.
Finde ich irgendwie. Und darum habe ich gedacht, so eine Pebble wäre doch eigentlich genau da das Richtige dafür. So Sprachansagen kommen über das Ohr und dann kommen noch zusätzlich nochmal und dass man da irgendwann mal was bauen könnte. Habe ich jetzt selbstverständlich noch nicht gemacht.
Aber die Pebble hast du schon mal.
Was ich aber schon mal gemacht habe, ist angefangen, so eine Fernbedienung fürs XBMC. Also ich habe ja so eine XBMC, so eine Mediathek-Software, so eine ganz coole.
Media Center.
Und dafür eine Fernbedienung zu bauen. Weil du kennst diese Momente, du als Katzenbesitzer. Man liegt auf der Couch und möchte gern die nächste Sendung gucken.
Aber die Katze liegt auf einem drauf.
Die Katze liegt auf einem drauf und dann probiert man so mit einem Zeh an die Fernbedienung zu kommen und dann fällt sie runter und dann ist man tot. Und dann muss man den ganzen Abend das gucken, was gerade läuft.
Und für den Rest der Ewigkeit auch.
Ja, das ist so lange, bis die Katze halt von einem freiwillig runtergeht. Was man im Laufe seines Lebens, wie viele Chiropraktiker wahrscheinlich schon irgendwie
sich die Hände reiben,
die Millionär damit geworden sind, dass Katzenbesitzer einfach, wenn sie im Bett liegen, so da liegen wollten, dass die Katze sich um Himmels Willen nicht bewegen muss.
Ja.
Das geht dir auch so, ja? Kennst du
das? Ja, das kenne ich.
Genau, und dafür habe ich gedacht, dann wäre das so eine Pebble-Uhr. Genau das Richtige. So eine Fernbedienung. Und am Anfang war ich ja ziemlich enttäuscht. Die haben da so ein SDK dabei. Und das war
SDK ist so ein großes Wort.
Na, die haben halt, lädst du irgendwo einen Compiler für ARM runter, die haben halt so ein einfaches Toolkit da drin, dann machst du das irgendwie in Sublime auf.
Mhm.
Dann kompilierst du das Ganze, dann musst du das irgendwie aufs Telefon, auf die Uhr kriegen. Und die Uhr kommuniziert ja nur mit deinem Telefon, die kommuniziert ja gar nicht mit dem Rechner. Also es gibt so Tricks, mit denen geht das dann doch, aber so der Standardweg ist halt das. Das heißt, der empfohlene Weg war, du kompilierst das, startest einen Webserver, gehst mit deinem Browser auf ein Telefon auf die Seite drauf, wo diese Uhr liegt, lädst die damit runter, drückst den Öffnen-In-Button, woraufhin dann die Pebble-App aufgeht, die dann die Möglichkeit hat, das Ganze auf das Telefon, das Binary rüber zu spielen.
Okay.
Ja, genau.
Warum muss das so kompliziert sein?
Weil es geht.
Okay.
Nee. Und so eine Schmerzen hatte das am Anfang auch sehr, sehr viele. Und jetzt haben sie vor gar nicht so langer Zeit, haben sie das Pebble SDK 2.0 vorgestellt. Also haben eine neue Firmware-Version gemacht. Mhm. Die ist jetzt noch in der Beta und halt auch ein neues SDK dazu. Und das ist echt, also es ist nicht perfekt, also aber es ist echt viel, viel besser geworden. Also die Kommunikation läuft lustigerweise immer noch übers Telefon. Aber sie haben halt direkt quasi die Kommunikation getunnelt. Also du kannst auf dem Telefon zum Beispiel so Sachen wie Log-Nachrichten ausgeben. Also die Bagger gibt es natürlich nicht. Mhm. Du kannst Daten loggen, die dann auf
das über Bluetooth.
Die hängt über Bluetooth an deinem Telefon dran.
Ja.
Über jetzt Bluetooth 4 und Bluetooth nicht 4. Also
3.
Keine Ahnung, welches das ist. Also Bluetooth LE und normales Bluetooth gleichzeitig. Okay. Also du hast zwei Geräte, mit denen du es verbindest. Das eine ist, das Bluetooth LE ist nur für Notification Center Notifications da. Also zeigt so alle deine Notifications aus dem Notification Center an.
Da kommen die ran?
Ja.
Cool.
Das gibt's, ist jetzt mit iOS 7 neu. Die haben so ein, wie heißt das? Wie heißt denn das? Ich komme nicht auf den Namen. Es gibt auf jeden Fall eine API, um darauf zuzugreifen. Und die kann auch sehr, sehr viel. Also es ist, ich frage mich, ob man die, ob die mitteilt, dass man gerade im Do-Not-Disturb-Modus ist, weil dann will ich nämlich mal den Pebble-Entwicklern mal schreiben, achtet bitte auf den Do-Not-Disturb-Modus. Mhm. Aber die kann auf jeden Fall so Sachen, die können ja jetzt mit iOS 7 so Späße wie dass eine Notification auch wieder gelöscht wird endlich und sowas.
Ja.
Also und dafür gibt es dann halt ein eigenes Protokoll, das dann so und jetzt musst du die wieder wegschmeißen, die Notification jetzt wieder dahin und rein und weiß ja toll, was da alles noch rübergeht. Also geht echt wohl eine ganze Menge. Und dann haben sie halt noch die normale Bluetooth-Verbindung für den ganzen Rest. Und was sie halt gemacht haben jetzt, ist, sie haben ein Toolkit eingebaut und zwar, du schreibst Apps sowohl in C, in C machst du im Wesentlichen den visuellen Code, der nachher auf dem Gerät läuft und du kannst, was geht, natürlich auch auf der Uhr schreiben, aber wenn du es dir ein bisschen einfacher machen willst oder wenn du Internetkommunikation brauchst oder sowas, ein bisschen was Fancyeres, dann jetzt machst du das in JavaScript.
Okay.
Und zwar, sie nehmen offensichtlich diese JavaScript-Runtime auf iOS.
JavaScript Core.
JavaScript Core. Also vermute ich mal. Also, auf jeden Fall ja, haben sie eine JavaScript-Runtime. Und du hast ein Binary und das ist sozusagen einmal das JavaScript-File, was auf deinem Telefon läuft und einmal der Binärteil, der auf deiner Uhr läuft. Sobald du auf der Uhr eine App startest, wird automatisch der JavaScript-Teil hinterhergeladen.
Okay.
Das Ganze ist plattformunabhängig, also es läuft auch auf Android, was natürlich dann bei JavaScript ganz angenehm ist.
Ja.
Und darüber läuft halt auch diese XBMC-App, die ich gebaut habe. Also ich habe auf dem Gerät selber, zeige ich im Wesentlichen Uhrzeit an und mache das Button-Clicking und das schickt dann ein Event los an dieses JavaScript-Ding und das baut dann eine JSON-RPC-Verbindung zum XBMC auf.
Du hast auch keine Selbstachtung, oder?
Das war die einzige API, die es gab.
Ah, ja, ja.
JSON-RPC. Ist aber nicht so schlimm, wie es klingt. Okay. Ist eigentlich relativ okay. Also es ist überflüssig wie ein Kropf, aber es
hättest du mal Soap genommen, dann könntest du ja alles generieren.
Ja, das wäre nämlich die nächste App gewesen, die ich gedacht hätte. Eine App, die einem einfach, weißt du, wenn man in einer Kneipe sitzt und wo man nur drauf gucken muss und wann muss man los, um jetzt nach Hause zu kommen?
Vor 20 Minuten oder so.
Naja, ich meine, nee, also du weißt du, so wann fährt der nächste Bus?
Ah, okay.
So diese, und also dass du irgendwie so ganz simpel, du hast irgendwie
Also Google Now.
Aber macht Google Now das schon?
Ich dachte, das ist der USP von Google Now, dass sie wissen.
Stimmt, wo du die wohnst. Haben sowas auch drin. Die wissen auch, wo du wohnst, genau. Aber das will man ja eigentlich ist ja dafür genau eine Uhr. Aber da.
Die wissen, wo sie glauben, dass du wohnst. Das stimmt ja auch nicht immer. Also die versuchen das ja so rauszufinden, quasi, wo du dich aufhältst. Und von einem Freund von mir, da wird immer die Wohnung seiner Ex-Freundin angezeigt, dass er doch mal bitte dahin fahren soll.
Ah. Meinst du nicht, dass sie einfach noch...
Google weiß einfach.
Sie wissen noch, wie oft sie noch auf seinem Google-Plus-Profil ist.
Ja, genau.
Und sagen, fahr doch mal wieder vorbei. Das ist der eigentliche Grund.
Das ist der eigentliche Grund.
Nein, Google würde sich niemals irren. Was ja bei mir ist, dass sie in Safari immer noch brav Amerika als meine Heimat anzeigen. So die, eine der Firmen, also jedes Mal, wenn ich auf Google Maps gehe, hier, bitte sehr, eine Karte von Amerika, viel Spaß. Ja, aber ich wollte jetzt in der Nähe was suchen. Und so. Früher habe ich ja noch Chrome genutzt, dann konnte ich ja wenigstens den Locate-Me-Button drücken, aber den haben sie an Safari auch.
Achso, bei Maps jetzt?
Ja.
Okay, ich versuche es auch mal mit Safari. Ich benutze ja Safari eigentlich nur Berlin. Mit Marzahn und Pankow und Charlottenburg-Wilmersdorf.
Wie, das machen sie nur bei mir nicht?
Nur bei dir nicht. Ich bin jetzt ja sogar in deinem WLAN. Also, tada.
Das war das, was von Anfang an kam. Ja, siehst du, bei mir ist hier, so, das ist der Ausschnitt, den ich, also einmal schön eine auf Karte
Google.de. Von... Aber Moment mal, du hast auch die neuen Maps, oder?
Weil ach so, ja, ich habe die, ja.
Aha.
Ah, liegt das vielleicht daran?
Der feine Herr mit seinen neuen Maps.
Mit meinen neuen Maps, aber ich nehme jetzt nur noch die Apple Maps. Seit Mavericks.
Ja, stimmt. Habe ich noch nicht einmal aufgemacht. Ich mach's mal.
Nee, die, also doch, finde ich echt schön.
Ja, laut denen bin ich in New South Wales, Australia.
Naja, kommt ja grob hin. Ich meine,
plus minus.
Plus minus.
Jetzt orte ich mal. Achso, ich hatte nicht geortet. Ich nehme es zurück, aber jetzt lädt er. Nee, es ist Berlin. Das stimmt schon. Alles okay, ich nehme alles zurück.
Das ist, also ich finde, ich mag es ganz gerne, das Apple Maps. Es ist, macht was es soll. Ja. Und so, und hier diesen wie heißt es, wie heißt der Modus, dieser Satellite-Modus, der, also dieser
Flyover?
Flyover-Modus, der ist so auf so einem großen Retina-Display, ist schon geil.
Obwohl ich doch ein bisschen erstaunt bin, teilweise, wie schlecht die Sachen dann doch aufgelöst sind, 3D-mäßig.
Ernsthaft?
Also, ja, weiß nicht, vielleicht habe ich auch falsche Erwartungen, aber ich bin der Meinung, es gab doch mal so vor ein paar Jahren so ein Nokia-Ding, wo man auch über Berlin fliegen konnte.
Ja.
Und ich hatte so das Gefühl, dass da die Sachen so ein bisschen fancier waren.
Weißt du, woher Nokia seine Daten hatte? Von exakt derselben Firma, die Apple gekauft hat, um in die Daten zu kommen. Also ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass das da fancier war.
Ich meine mal, ich fliege einfach mal zu One Infinite Loop.
Ob es da noch ein bisschen besser ist?
Ich meine, da müsste es ja eigentlich, naja. Also das hätte es in der Steve nicht gegeben.
Ist das alles nicht so?
Naja, oh, es genau, ist schon Pebble ganz gut,
genau, und da wollte ich gerne für die Pebble wollte ich gerne so eine App bauen, mit der man dann rauskriegt, sozusagen, also einfach ein Ziffernblatt quasi, was einem jederzeit anzeigt, wie komme ich jetzt von hier nach Hause.
Mhm.
Mit öffentlichen Verkehrsmitteln.
Idealerweise weiß es ja auch noch, ob du noch einen anderen Termin hast, wo du vielleicht noch eher hin müsstest.
Ja, aber erstmal die einfache Variante. Also jetzt erstmal, bevor ich anfange, in die Fancy-Nummer zu gehen, dann lieber erstmal die einfache Variante. Und dazu habe ich mich jetzt bei der RBB beworben, um, Quatsch, nicht RBB, VBB, Verkehrsverbund Berlin, ja. VVB.
VBB.
VBB, Verkehrsverbund Berlin Brandenburg, genau. Und die haben ja so API-Zugriff und da habe ich irgendwie eine Mail hingeschrieben.
Mhm.
So von wegen an api@vbb.de oder so was ist, tatsächlich. Und dann passierte erstmal sehr, sehr lange Zeit nichts, sondern dass ich dann schon irgendwie überlegte, nochmal eine Mail hinterher zu schicken so.
Mhm.
Und mich mal an den offiziellen Account zu wenden, so an den Twitter-Account, wie lange dauert denn das normalerweise? Und dann irgendwann so ein paar Wochen später, als ob nichts wäre, so, ja, hallo Herr Winde, vielen Dank für Ihr Interesse.
Mhm. Wird leider nichts.
Nee, so. Ich leite das mal in die Wege, das dauert immer ein bisschen, ich sag Ihnen dann Bescheid, wenn es soweit ist. Jetzt kriege ich da irgendwie.
Der wird der API-Token noch von Hand gemeißelt von so einem.
Den müssen wir erst in China bestellen. Das ist so. Das dauert immer ein bisschen. Der kommt mit der Bahn.
Der wird so von mehreren kyrillischen Mönchen irgendwie in so einem altehrwürdigen Verfahren
genau.
Nach ASCII konvertiert.
Ich wollte gerade sagen, der muss erstmal.
Das dauert immer ein bisschen. Aber.
Das ist dann, das Orakel speit hin und wieder mal einen Token aus.
Ja, genau.
Und dann geht's ja vielleicht irgendwie. Und so lange hat mir Toto auch schon mal Zugriff auf der war ja hier damals dabei bei diesen Open Data Days oder was auch immer das war.
Okay.
Wo die auch.
Da gab's die Token dann zum Mitnehmen.
Da gab's die Token, da hatten sie 10 Stück vorbereitet oder ich weiß nicht. Also hatten sie welche.
Das sind nur einmal im Jahr.
Und die hatten auch so einen knuffigen, er hat mir dann die Daten zugeschickt und dann, der Endpoint ist auch so irgendwie so bla vbb.de/irgendwas/experiment4/preview-Version von für den und den Tag /endpoint.irgendwas. Und bin ich mal, und das ist natürlich dann selbstverständlich Soap. Also dann kann ich anfangen, tatsächlich, wenn ich das machen will, kann ich durch die harte Nummer gehen und kann hier in Soap irgendwelche langsamen Requests
noch langsamer stellen,
die noch langsamer machen und sie dann auf die Uhr weiterleiten.
Naja, könntest du nicht auch einfach ein Backend irgendwie davor schieben? Auf dem Server oder so?
Ja, aber jetzt noch ein. Also, ich meine, es reicht ja schon, C und JavaScript schreiben zu müssen. Oder noch irgendeine Sprache.
Nimmst du Node?
Nehme ich Node, genau. Das hab ja sonst nichts zu tun. Und.
Jetzt auf einmal. Aber, ach so. Aber wolltest du nicht eigentlich über Clumsy Ninja haten?
Nein.
Ich dachte, weil haben sich nicht alle aufgeregt, dass sie. dass sie so in-app-purchase-mäßig total übertrieben
hätten? Ja, natürlich. Hätten? Ich weiß nicht. Also ich glaube, ich werde niemals so weit kommen. Also ich bin halt so in dem Modus, wo ich es einfach lustputzig finde, dass der ständig umfällt und sowas. Und so ein bisschen trainiere ich den auch mit denen und gucke mir halt so ein bisschen die Physik-Engine an. Aber darüber hinaus, das ist cool gemacht und ich gebe dir doch kein Geld. Wobei ich jetzt mal gehört habe.
Nö, das sage ich auch nicht, aber ich dachte, du wolltest dich auch ein bisschen darüber aufregen, dass es jetzt ein Sack Gems, zwei Säcke Münzen.
Ich habe jetzt das erste Mal verstanden, warum man das, und zwar, ich habe dieses Candy Crush mal. Ich weiß, ich bin ja ungefähr der Letzte, der dieses Spiel gestartet
hat. Ich habe es nicht gespielt, aber brauchst du nicht spielen.
Ja, das ist so ein nettes Casual Game, bei dem ich ehrlich gesagt nicht weiß, warum
man. So ein Match 3 Ding, oder?
Ja, sowas in der. Also ich. Klingt plausibel, also so, ja, du musst Farben sortieren und Farben zusammenpacken und so.
Und dann lösen die sich auf und dann rutscht es nach.
Und dann rutscht es nach und genau. Und die sind halt, was bei denen halt ist, das so, also so, wenn sie sagen würden, so, ja, okay, bezahlst, also ich fand das ja immer so bei, ich dachte ja immer so In-App-Purchase, so, worüber sich so alle aufregen, wäre so wie bei Wo ist mein Wasser hier, dieses Spiel von Disney, wo man halt irgendwie. Hey, gib 90 Cent aus und dann kriegst du 10 Level, wo ich dann denke so, pff, ja, oder 100 Level, ich weiß nicht wie, also auf jeden Fall relativ viele Level, wo ich finde, pff, kann man machen. Also es ist, habe ich absolut kein Problem mit, warum soll ich dafür nicht bezahlen, wenn ich da wieder mal ein bisschen weitergekommen bin. Aber diesem Candy Crush ist es halt sehr so, dass du wirst halt, sie sagen dir nicht, dass du jetzt was kaufen sollst, sondern es ist halt so wie dein, sie kommen halt so von der Seite angeschlichen, so, hey, du kannst erstmal so, wenn du ein Level verloren hast, kannst du dir freikaufen, so, hey, leider verloren, aber du kannst dir nochmal 5 Züge jetzt kaufen. Und das wird aber auch, das ist dann so ein Button, wo auch nicht draufsteht, kaufen, sondern wo halt irgendwie, und dann, wenn man das lange genug gemacht hat, dann irgendwann kommt man dann an einen Punkt, wo sie es dann sagen, so, jetzt musst du erstmal 10 Minuten warten, bis du weiterspielen kannst, oder du kannst halt dieses Geld ausgeben. Und
ich finde das halt schon ein bisschen traurig irgendwie.
Ja, genau das meine ich. Aber es ist halt so dieses, also das Einzige, was mich daran wirklich stört, ist, nun, sag doch einfach, dass ihr mein fucking Geld wollt. Also ich verstehe es ja. Aber so dieses, wahrscheinlich ist es die Variante, die am besten funktioniert. Klar. Und weiß ja toll was. Und die haben das in langen A-B-Tests rausgefunden, dass sie so am besten ans Geld rankommen. Aber so dieses passiv-aggressive, so, ich will nicht sagen, dass ich, weißt du, das ist so wie.
Aber wenn du dich in den letzten 15 Minuten eingeloggt hast in dein App-Store-Dingens, dann wirst du doch nicht nochmal gefragt, oder?
Keine Ahnung.
Also, sagen wir mal, du kaufst jetzt für 99 Cent irgendwie eine Schlumpfbeere.
Und dann, also es geht nicht sofort der Dialog auf. Also es ist schon so, dass du musst noch einen Button drücken und dann wird die Frage gestellt, ob du jetzt was kaufen willst oder sowas. Also
dieses kommt ja so ein Pop-up.
Weil
das ist ja von StoreKit. Aber
nee, so weit bin ich ja nicht mal gekommen. Okay. Aber es war jetzt nicht so, dass das automatisch ein Kaufprozess ausgelöst
wird. Weil es gab
so.
Mal diesen Semi-Eklat, ich weiß gar nicht, was dabei rausgekommen ist, als wirklich auch mit diesem Schlumpftown-Spiel.
Ja, ja, genau.
Dass irgendwie so Kinder irgendwie die Eltern dazu gebracht haben, ihr App-Store-Passwort einzugeben und dann hat sie 15 Minuten Zeit, um quasi alle Schlumpfbeeren zu kaufen, die sie kriegen konnten, weil halt nicht nochmal das Passwort abgefragt hat. Und da hatte ich das halt mitbekommen, dass es halt diese Periode gibt, in der man Schlumpfbeeren
kaufen muss, ohne Ende.
Ja, ja, also das wo man quasi als Kind die kaufen kann, ohne dass die Eltern ihr Einverständnis geben müssen in Form ihres Passworts.
Und bei Clumsy Ninja merkt man das auch schon ein bisschen, muss ich auch sagen. Also es ist jetzt, da hat man halt das Trampolin und das Trampolin geht dann irgendwann mal kaputt und dann dauert es eine Minute, bis es wieder ganz ist und erst dann kann der Clumsy Ninja wieder hopsen und so. Aber du könntest in der Zeit ja auch ein neues Trampolin kaufen, bing, bling, bling, was viel schöner ist und sowas. Und du kannst auch, und ich habe mir irgendwie sagen lassen, ab Level 8 soll es irgendwie auch furchtbar kompliziert werden und so, also quasi gar nicht mehr möglich sein, ohne Geld weiterzumachen. Ich bin jetzt bei Level 5 und ich glaube nicht, dass ich nochmal weiterkomme. Also es hat jetzt für mich nicht so irgendwie so diesen Suchtfaktor, dass ich jetzt ganz dringend, also ich zeige es vielleicht nochmal ein paar Freunden oder sowas, so guck mal hier. Aber darüber hinaus werde ich damit, glaube ich, nichts machen.
Ich war ja positiv überrascht, dass bei Hatch, da gibt es ja diese Acorns und diese Sternmünzen. Und ich hatte erst so gedacht, zwei Währungen, na gut, dann ist die erst eine, die Scheißwährung und das andere ist die für echtes Geld. Mhm. Aber diese Sternmünzen, die kann man gar nicht kaufen mit echtem Geld, zumindest im Moment noch nicht.
Okay.
Da scheinbar hast du noch nicht so weit hinbekommen. Aber wenn du total die ethische und intellektuelle Verbindung mit deinem Fugu aufgebaut hast, dann macht er irgendwann einen Happy Dance Und dann wachsen richtig.
Und dann kackt er.
Nee, dann wachsen Sternfrüchte. Und okay. Sternfrüchte, wenn du die verkaufst, kriegst du keine Accounts, sondern diese Münzen. Und von den Münzen kannst du dann zum Beispiel die Kamera kaufen. Ah. Dann kannst du Fotos machen. Und dann mit dir und deinem Fugu drauf.
Mit einem Ach so, ja, ist ja. Ein echte Foto. Oh.
Ja. Und dann gibt's ein Overlay und dann kommt er da rein und
Foto kommt. Kann er sich bewegen irgendwann mal? Oder liegt er da immer nur auf dieser Decke rum?
Weiß nicht, also meine Freundin spielt das ja. Aber ja. Wenn er den Happy Dance macht, dann kommt er auch zur Kamera quasi hingelaufen, also zu dir quasi ran und leckt dir irgendwie das Gesicht ab. Also ein bisschen Bauch krauen. Also dann bewegt er sich auf alle Fälle und dann wackelt er irgendwie so ein bisschen rum, aber dann ist man eh, kann man sich das nicht angucken, weil man die ganze Zeit beschäftigt ist, die Übste einzusammeln, die da sprießen.
Glauben Sie, Ninja will manchmal, dass man ihn high-fived. Das ist sehr, dann kommt er so an und dann muss er so, das ist schon ganz cool. Also das ist wirklich, es ist das gleiche Spielprinzip, bloß dass die halt bei diesem Hedge oder wie auch immer, dass die da im Wesentlichen eine Kartoffel gemalt haben, die halt irgendwie rumliegt. Ja. Und bei diesem Clumsy Ninja ist wirklich eine verdammt geile Physik-Engine dahinter. Also es ist, also der ist cool gemacht, dieser Charakter und der ist, also du kannst den auch rumwerfen und so und das macht echt Laune. Also das ist ist schon sehr beeindruckend, wenn man das erste Mal macht. Also wahrscheinlich jetzt irgendwelche Konsolenspieler werden wieder sagen, oh mein Gott, jetzt kommen diese iPhone-Besitzer da auch langsam ran. Aber für mich war das eine neue Erfahrung. Aber ich habe ja jetzt auch so ein, das hier, ich habe ja ein iPhone, ne? iPhone.
iPhone 5.
iPhone, nee, 5S. 5S. 5S, auch schon ein bisschen länger. Mit Tastencode, also mit da muss ich weiß nicht, bei In-App-Purchases muss ich da glaube ich auch jetzt jedes Mal meinen Finger drauflegen, um was zu kaufen darüber. Gernot hat Angst, so bei In-App-Purchases.
Dass es aus Versehen macht?
Dass es aus Versehen macht. Dass wenn er sieht, die wollen In-App-Purchases, Home-Button und dann ding, ding, vielen Dank. weil das ja quasi dieselbe Geste ist. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob die Gefahr dafür wirklich vorhanden ist. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Müsste man vielleicht mal so bei Testkäufen machen. Das finde ich ganz cool. Aber ansonsten ist das, finde ich, war ja sehr skeptisch bei diesem Fingerabdrucksensor und ich bin mir absolut der Tatsache bewusst, dass er nicht die Sicherheit bietet, die Apple uns da versprochen hat bei der Präsentation. Aber es ist besser als so ein PIN-Code und das ist, ist sehr schnell, sehr viel schneller als ein dämlicher PIN-Code.
Kannst du mir eigentlich erklären, du bist doch quasi du bist ja schon tausendmal länger auf Twitter als ich. Dieser neue Bullshit, dass man keine URLs mehr in DMs verschicken kann.
Ja.
Das betrifft ja sogar Twitter-URLs.
Ja. Ja, ich habe keine Ahnung.
Ist das ein Bug oder kann er jetzt irgendein mittlerer Manager nicht mehr eingestehen, dass es eine schlechte Idee war und musste jetzt
also,
durchpauken?
Ich habe gehört, dass das sei wegen Spam.
Wäre ja auch anzunehmen, so ist ja nicht.
Ja.
Aber man sollte ja vermuten, da gibt es wenigstens so eine Art Whitelist.
Sie haben wohl auch eine Whitelist, wo YouTube.
Twitter ist nicht drauf.
Naja, also diesen Twitter würde ich auch nicht trauen an deren Stelle. Das ist,
Kann auch sein, dass es an dem HTTPS liegt. Habe ich jetzt nicht genau ausprobiert, aber.
Ich habe das auch nur schockiert festgestellt, dass das irgendwann halt nicht mehr ging. Und ich bin zwar länger als du auf Twitter, aber ich bin ja mittlerweile, also ich gucke auch hin und wieder mal drauf, aber ich bin ja wirklich zu einem dieser, ich glaube, ich werde langsam zu so einem Offliner. Das ist so. Worüber reden die Leute da immer? 35?
Okay.
Ja, da kommt das so langsam. Worüber reden? Was haben die jetzt schon wieder? Was sind das, diese Hashtags? Also das ist so. Worüber reden die sich jetzt gerade wieder alle auf? Weißt du, irgendwo wieder gerade irgendwo. Heute war irgendeine Konferenz in München für irgendwas mit Netz. Früher habe ich mir ja noch mal die Mühe gegeben. Ist ja bei irgendwelchen Ereignissen, während du auf Spiegel Online siehst, du was passiert ist, wenn du auf Twitter gehst, siehst du eine ironische Brechung dieses Ereignisses. Also als irgendwie eine Bemerkung darüber. Also wie hieß er vom Scheinwischer hier? Der
Didi Hallervorden.
Nein.
Dieter
Hildebrand. Genau. Dass Dieter Hildebrand tot ist, habe ich daran mitbekommen, dass plötzlich viele YouTube-Videos von Dieter Hildebrand auf der Webseite sind. Mein erster Gedanke war, ist der eigentlich schon tot?
Ah, jetzt, ja.
Und der zweite war, falls nicht, dann jetzt. Und so war es dann auch.
Vielleicht ist er eher an den vielen Tweets über seine Person gestorben.
Meinst du, er war noch gar nicht tot? Es ging einfach.
Er war auf Spiegel Online und dann hat er sich gedacht, ach.
Wir hatten ja auch mal über den Nerds FM-Account.
Ach, den gibt's doch gar
twittern
nicht.
Twittern können, dass wir Sendungen machen. Naja, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. gemacht und auf unserem app.net-Account.
App.was?
Und über app.net Broadcast hätten wir das dann broadcasten können in die app.net.
Ich hab, muss ehrlich gesagt sagen, ich habe von app.net lange nichts mehr gehört und vermisse es jetzt auch nicht wirklich. Die Leute können mir auf app.net gerne entfolgen.
Bitte entfolgen Sie jetzt.
Jetzt bitte, Achtung, ich logge mich ein.
Jetzt kann man seinen kostenlosen Slot freigeben. Wahrscheinlich habe ich auch auf app.net schon sehr, sehr viele Follower jetzt verloren, jetzt wo man nur noch maximal 40 haben kann, wenn man kein Geld bezahlt.
Achso, ich glaube, ich hatte gar nicht, wahrscheinlich hatte ich 40, weil jetzt habe ich 40.
Nee, du kannst nur 40 Leuten folgen selber.
Achso, ja.
Follower kannst du beliebig viele haben, weil das wäre echt scheiße, wenn du anderen, wobei eigentlich wäre es ganz cool, wenn du...
Das kratzt die Leute eher an, oder? Das ist nackt mehr am... am Selbstwertgefühl.
Das wäre eigentlich mal ein echt cooles Geschäftsmodell. Nee, dass maximal so und so viele Personen können einer bestimmten Person folgen, also du kannst beliebig vielen folgen, aber wenn du halt hinten dran bist, musst du dafür bezahlen, um weiterer Follower werden zu dürfen.
Okay.
Also wenn du früh genug da, weißt du, so wie es so eine Zeit lang so bei so Pinboard, Pinboard dieser so ein Delicious
Also nee, Clone. Ich war bei Pinterest gerade. Nee, Pinboard, ja, aber.
Pinboard, dieser Bookmarks-Dienst. Ja, ja. Und der ist ja, da stieg ja mit jedem, der es gekauft hat, stieg der Preis, den man bezahlt hat für Pinboard.
Okay.
Und ich glaube, ich war damals relativ früh dabei und mittlerweile zahlt man da, glaube ich, richtig Geld für so ein Pinboard-Account. Ja, und da hat Pinboard, oh Gott, über wie viele Themen sind wir jetzt gerade wieder gestolpert? Worüber, was war das Ursprungsthema?
Klammsig. Nein. So, kommen wir zu Tagesordnungspunkt 2.
Twitter-Direktnachrichten. Oh, danke.
Und unser Stacktrace muss erstmal wieder unrolled werden.
Ja, danke. Danke, danke hier fürs Shownotes-Schreiben. Da hat sich jetzt doch jemand gefunden. Schreibt das bitte noch rein in die Kommentare, wer du bist, da oben in das entsprechende Feld. Ja, das ist, keine Ahnung, was Twitter da reitet, aber irgendwie ist es sehr, sehr peinlich, das stimmt. Und es führt dazu, dass ich...
Ja, vor allen Dingen, du kannst auch einfach den Punkt weglassen. Außerdem, Moment mal, war das nicht, war dieses ganze Spamblocking nicht der Grund, warum sie alles durch ihren eigenen Linkshortener gejagt haben?
Nee, das war nur, damit sie mehr Werbegelder kriegen, oder?
Ja, aber war das nicht irgendwie so die offizielle Begründung, weil dann können sie ja irgendwie Domains abschalten,
ach so, dass
quasi
sie,
blocken
ach so.
Und so mit Tico?
Ne, ich weiß, also ich habe kein, also ich, es führt dazu, dass ich deutlich weniger Direktnachrichten an irgendwelche Leute schreibe, weil das halt dann, also es gibt so Leute mit hier MS Pro, mit den anderen Podcasts, wie MR mache, mit dem schicke ich dann immer so zur Sendung nochmal den Link zu per Direktnachricht. Und dann ging das nicht mit Direktnachricht und dann beim letzten Mal habe ich noch irgendeinen Trick gesucht, dann, naja, okay, dann mache ich halt eine iMessage auf. Und wenn man dann einmal dabei ist, mit einem zu kommunizieren, dann bleibt man natürlich auch dabei. Warum sollte man dann nochmal wechseln?
Ja.
Also das ist wirklich...
Ich finde es auch immer wieder erstaunlich, dass ich so... Ich habe Freunde, mit denen schicke ich mir nur DMs.
Ja.
Und ich habe Freunde, mit denen schicke ich mir nur iMessages.
Ja.
Und dann habe ich auch Freunde, denen schicke ich DMs. Und die schicken mir dann eine E-Mail zurück, wo sie auf die E-Mail antworten, die Twitter ihnen schickt, weil ich ihnen eine DM geschickt habe.
Ach so, okay. Ja, das ist natürlich dann die härteste Variante
das
von allen.
Harten, ja. Das ist auch nur Richard Stallman.
Ja, aber das ist so, ich habe auch so, ich hab sehr viele Messaging-Clients auf meinem, also ich habe für hier Freunde, die tatsächlich app.net, Freunde von app.net nutze ich auch Reposty, um da die Private Messages zu schicken. Die haben ja tatsächlich einen gar nicht so schlechten, also man kann ja da auch Gruppennachrichten schicken und so, das geht ja alles relativ gut.
Ja.
Selbstverständlich komme ich um den obligatorischen WhatsApp-Freundesanteil nicht rum.
Ja, das ist bitter. Ich hatte, da gab es ja hier von, wie heißt er, Peter Sunde oder Peter Sunde oder wie auch immer, der Pirate Bay gemacht hat und Piratenparty irgendwann mal aktiv, glaube ich auch. Der hatte diesen Hemlis-Dienst irgendwie gecrowdfundet.
Ja, ich erinnere.
Und da habe ich mir auch irgendwie den Account geholt, wo man sich seinen Namen oder das Level, wo man sich seinen Namen sichern kann, geholt. Und da es kommt auch mit 5 so ein Tokens. Und vielleicht kann ich daher ein paar meiner Freunde irgendwie bekehren.
Ah, ja.
Weil ich natürlich, also gut, das ist ja auch irgendwie closed source und man weiß es nicht, aber dem Typen traue ich doch noch mehr als WhatsApp.
Mhm.
Und vielleicht ist das ja was.
Ich finde WhatsApp auch wirklich nicht schön. Also ich finde auch, wahrscheinlich ist es wirklich so ein Gewöhnungseffekt und die Leute nutzen jetzt einfach und darum haben den Login-Effekt. Dann gibt es ja dieses, was ja das neue Highlight ist ja Line.
Ja, die machen sogar Fernsehwerbung.
Die machen Fernsehwerbung?
Ja, ja. Ist richtig krass.
Okay.
Also ich meine, es macht schon Sinn, weil ich glaube, Leute, die für Sticker, ich meine, die machen ja Geld mit Stickern. Die machen ja irgendwie 100 Millionen im Monat mit Stickern. Ja. Und ich glaube, Leute, die für Sticker Geld ausgeben, gucken auch Fernsehen. Das kann man schon sagen.
Dass der Erfinder der Telegrafie, wenn ein Ding sagt, eines Tages werden sich solche Dienstleistungen ausschließlich darüber finanzieren, dass sie Bilder verkaufen, die man in seine Nachrichten, in sein Telegramm. Wer der damals, wer, Bell hat das erfunden? Wer hat das erfunden?
Alexander Graham Bell, kann sein, ja.
Sagen wir jetzt einfach so. Oh Gott,
wer sollte uns schon korrigieren?
Wäre der damals schon drauf gekommen, auf die Idee, einfach Sticker mit in die Telegramme zu packen?
Ja, dann hätten wir das immer noch.
Dann hätten wir das.
Der Lock-in-Effekt wäre so groß geworden gewesen. Ja, aber ich meine, hast du Line mal probiert?
Ich habe es aufgemacht, habe gesehen, dass keiner meiner Freunde drin ist und habe es wieder zugemacht und habe gedacht.
Also ich finde WhatsApp ziemlich scheiße.
Ja.
Aber die Freunde, mit denen ich WhatsApp schreibe, sind ausschließlich Leute, die auf Android sind.
Ah, okay. Nee, ich kann auch iPhone-Freunde, die das nutzen.
Ja, bei denen bin ich wirklich bei iMessage angekommen. Und ich finde, ich persönlich, das sind die Freunde, die auf Android sind auch Freunde, die keine Macs haben.
Mhm.
Und für mich ist eigentlich der Hauptvorteil von iMessage eigentlich, dass ich am Rechner sitzen
kann. Ja, das ist echt gut.
Das ist, und ich meine, das ist nichts, was jetzt Line oder WhatsApp nicht anbieten könnten. Wenn die irgendwie eine API hätten oder so, und WhatsApp hat das ja mehr oder weniger mal gehabt, dann wäre das ja auch, da würde ich auch nochmal 3 Euro für ausgeben, für so ein iChat-mäßigen oder Chat-mäßigen, Messages heißt es jetzt.
Gibt es nicht so Kommandozeilen-Clients für WhatsApp? Also natürlich alle inoffiziell, aber...
Na, es gab halt mal dieses, das Passwort war ja irgendwie deine E-Mail-Nummer und dein Username war deine Telefonnummer oder so. Und da hat jemand das mal reverse-engineert und da gab es sogar ein Messages-Plugin.
Oh.
Aber ich glaube, die haben das dann doch irgendwann mal gepatcht und jetzt ist dann E-Mail rückwärts oder so, keine Ahnung. Oder die API ändert sich ständig, ich weiß es nicht. Also ein offizieller Client wäre schon nicht schlecht und der muss hier jetzt ja nicht viel können. Also das ist ja, ich sag mal, die Arbeit bei WhatsApp steckt ja wahrscheinlich nicht im Client, die steckt ja eher im Backend. Und
ich glaube, die haben einfach, denen ist das egal. Das ist so, die haben halt dieses eine Fenster, mit dem sie, ich weiß gar nicht, was verdienen die viel Geld damit, mit dem sie glauben, ihr Geld zu verdienen. Und das ist so dieser eine Use Case, nämlich wir wollen SMS-Ersatz sein und das war's. Und so ein bisschen dieses Gruppennachrichten und darauf setzen die jetzt. Aber die sehen ja bis heute, sind die mittlerweile, haben immer noch einen iOS 6 Look, oder?
Ja, richtig hart auch.
Also es ist, wobei das machen die ja auch, um noch mit alten SDKs kompatibel zu sein, damit sie auch wirklich auf den ältesten Telefonen noch laufen.
Ja, wo ich auch neulich irgendwo Screenshots angeblich geleakte gesehen habe vom iOS 7 WhatsApp und das sah halt auch uninspiriert aus. Wenn ich mich recht entsinne.
Gibt es natürlich die Freunde, mit denen man über Facebook kommuniziert, über diesen Messenger?
Ja, die habe ich zum Glück nicht. Also ich kriege ab und zu mal, das ist ganz komisch, irgendwie die Art Kontakte, die ich über Facebook habe, das sind mehr so geschäftsmäßige Kontakte.
Okay.
Also es ist quasi mein LinkedIn, ist
Facebook. Okay, also kriegst, der Recruiter-Spam kommt bei dir über Facebook.
Mehr oder weniger. Und sag ich mal, meine echten Freunde,
ja.
Oder sag ich mal, Leute, die ich zu meinem Geburtstag einladen würde, mit denen schreibe ich mich auf Facebook.
Ja, da bin ich halt ein bisschen, also ich habe schon doch ein relativ viele, also zum Beispiel Nachbarn, die hier oben.
Habt die Leute?
Also Tim hier, der beim letzten Mal unser Gast war, der mit dem, also mit seiner Frau kommunizieren wir über Facebook.
Mhm.
Haben wir Leute?
Nee, habt ihr Leute über Facebook zu eurer Hochzeit eingeladen?
Nee, ich glaube, die haben halt wirklich ausschließlich per Post tatsächlich klassisch eingeladen. Also da war es halt, weil bei Großeltern und sowas, da bist du halt mit dem, also es kann nicht mehr weit sein, also es gibt garantiert schon Hochzeiten, die ausschließlich per Facebook gemacht wurden, aber
es gibt auch Hochzeiten, die über Facebook geschieden werden mittlerweile. Davon gehe ich mal fest aus.
Ja, das per SMS gab es so irgendwann gab es mal ein Verbot, dass man in irgendeinem Land gab es ein Verbot, dass man sich per SMS scheiden lässt.
Weil es kein rechtsgültiger Vertrag ist oder was?
Nee, weil es zu oft vorkam. Wirklich.
Das muss irgendwie in Japan oder so sein, wo jetzt.
Das war irgendein asiatisches Land. Ja. Japan war es nicht, aber das war. Und das ist so. Ja, und dann musst du halt, dann druckst du halt diese ganze Post und machst das und so, und dann ist es halt, dann schickst du es auch allen. Und dann ist man auch froh, wenn das bei der Post ist und man keine Facebook-Nachricht noch hinterher schreiben muss. Aber wir hatten eine Webseite, auf der man sich anmelden konnte, was so ein Google Docs-Formular war. Und mit meiner Frau kommuniziere ich per Streamer, so richtig vorbildlich. Prenzlauer Berg, datenschutzmäßig.
Prenzlauer Berger Datenschutz-Hipster.
Ja, genau.
Ja, hier Friedrichshain, Kreuzberg, Prenzlauer Berg Ost, oder?
Genau, ja.
Siehst du,
war Ströbele bei Snowden und ich hab nicht gewählt.
Du hast ihn nicht gewählt? Du hast all deine Kredibilität eingebüßt. Mm. Ja. Ich habe mir sogar die konstituierende Sitzung des Bundestags angeschaut.
Als sie sich zusammengefunden haben. Mhm.
Und dann werden ja alle alphabetischer Reihenfolge ausgerufen.
Okay.
Und sie haben sich nicht die Mühe gemacht, rauszufinden, wie man Chansel Kisitepe ausspricht. Kansel, wer? Wie bitte? Weiter im Text. Und irgendwann kam auch Ströbele. Mein Fähnchen.
Okay, ja, ich habe hier für Halina von der Linkspartei gestimmt, weil die war damals bei diesem, also erstmal hat mir Ströbele im Wahlkampf auf dem Rad hat er mir die Vorfahrt genommen. Und zwar, ich habe ja irgendwann mal über...
Ich bin im Wahlkampf, lassen Sie mich durch.
Genau, ich bin Wahlkämpfer, lassen Sie mich durch. Und ich habe ja irgendwann mal über Ströbele gehört, dass er mit seinem, angeblich mit seinem Volvo, immer durch die Gegend fährt und dann das Fahrrad nur im Kofferraum liegen hat, dass er, damit er dann um die Ecke parken und dann das Radhaus holt und dann zur Wahlkampfveranstaltung mit dem Rad fahren kann.
Okay.
Und ich bin tatsächlich von einem Auto geschnitten worden und das saß Ströbele am Steuer und es war kein Volvo, ich weiß nicht mehr, was es war ein Kombi, aber es lag tatsächlich ein Fahrrad im Kofferraum.
Und du hast in den Kofferraum geschaut?
Es war ein Kombi, weißt du, da kann man reingucken. Hm. Genau, er hat mich näher gestreift, also es war jetzt doch enger, als man dachte. Und darum habe ich den Kofferraum von innen gesehen aber egal. Hm. Hier, Halina hat damals beim Refugee Camp mitgeholfen. Mhm. Und da habe ich gedacht, das ist auch mal so ein bisschen Unterstützung wert.
Das stimmt.
Und der Ströbele, der hat's ja auch hinter sich, der bringt doch nie wieder was, und dann macht er diesen Coup mit Snowden, muss man echt mal sagen. Also es ist, hat jetzt nichts gebracht, aber Hut ab. Also Threema, Messenger, der Facebook-Messenger, der immer mehr aussieht wie auch so wie so Line oder sowas. Also der sieht jetzt echt mittlerweile schick aus, auch einen Sticker-Store drin hat. Woher haben sie wohl die Idee gehabt?
Das hatten die aber schon eine Weile. Also die hatten Stickers schon, bevor ich.
Ich weiß.
Von Line davon wusste.
Ja, genau.
Aber das heißt ja nicht, dass.
Aber ich glaube, das
gab. Die haben auch so einen komischen Push-Notification-Sound auf dem Messenger. So. Tsching! Oder so. Und ein Kumpel von mir benutzt das immer. Und dann höre ich so ein Tsching!
Ich kriege nur selten Nachrichten und ich habe das Telefon nur selten auf nicht, also auf mach Geräusche.
Ja, ich benutze, also ich habe irgendwann mein Facebook-Passwort auf halt so ein 40 random Character-Ding geändert. Und jetzt, wo ich es nicht kenne, kann ich mich halt auch nur einloggen und ich benutze, also ich habe ja einen Browser zum Browsen, einen Browser, um Videos zu gucken und einen Browser für Facebook.
Und einen Browser für Pornografie.
Das ist einer von den dreien. Das ist Safari. Und wenn ich halt nicht in meinem Safari bin, auf meinem Mobile Safari zum Beispiel habe ich auch kein Facebook. Und dann ist meine Facebook-Nutzung auch krass nach unten gegangen, einfach weil, bevor ich Safari aufmache, denke ich mir lieber, also dringend bin ich nie auf Facebook.
Meine Frau, die bis vor kurzem Facebook-Junkie war, hat jetzt von ihr, die hat noch ein iPhone 4, hat jetzt von ihr und iOS 6 und hat jetzt irgendwann von ihrem iPhone 4 aus lauter Wut die Facebook-App gelöscht und noch nicht wieder installiert. Und die nutzt seitdem mobil einfach kein Facebook mehr. Und das war, früher war das wirklich, also sie hat den, ich höre den Wecker morgens nicht. Mhm. Und dann bin ich regelmäßig, also morgens, wenn ich aufgewacht bin, lag meine Frau da und hat neben mir im Bett Facebook gelesen und hat geguckt, was so in der Welt passiert ist und in ihrem Freundeskreis. Und das findet seitdem einfach nicht mehr statt. Das ist, wenn bei Facebook irgendjemand mal im Licht aufgehen würde, wie unglaublich scheiße das ist, dass deren mobile App so langsam ist. Mhm. Man hört ja auch immer so viel wie, die Jugend rennt von Facebook weg und es liegt daran und daran und weil die Alten alle da sind. Also ich glaube, das werden alles gute Gründe sein und das ist bestimmt auch alles berechtigt, aber einer der Gründe wird sein, dass die Jugend halt in erster Linie über Telefon surft und dass Facebook auf Telefon einfach mittlerweile total scheiße ist.
Aber ich denke, die werden so mobile first und alles.
Ja, ich kann ja mal gucken, wie lange jetzt die Facebook-App braucht, um gestartet zu werden. Und zwar, das wird wirklich gerade mal wieder schlimmer. Also ich drücke jetzt mal.
Ich gucke. Zack.
Ah, na okay, jetzt liest du noch. Dann ist natürlich, wenn es im Hintergrund noch läuft, dann probieren wir es nochmal. Wahrscheinlich geht es jetzt auch sauschnell. So, drück.
Na.
Nee, Moment. Mm. Wir sind noch nicht an dem Punkt. Jetzt kommt das Rad. Jetzt kommt das Progress. Und jetzt sind wir da. Und das war schnell. Also die scheinen...
Ja, wie viele Freunde hast du?
Keine Ahnung, 150 oder so?
Nix.
Ja, nee, das also ist,
ich habe auch nicht mehr, aber Jugendheutzutage hat ja bestimmt 1500 Freunde.
Ja, eher. Und nee, ich glaube 300 sind es. Aber und es ist, je langsamer deine Internetverbindung ist, desto lange hast du am Anfang diesen Spinner.
Ja.
Und das ist, also die laden offensichtlich irgendwelchen Content nach und die App funktioniert erst,
wenn der Content da ist.
Wenn der Content da ist. Und das ist, also das hätte ich jetzt bei der Deutschen Telekom oder bei der Bahn-App oder weiß der Teufel, was hätte ich das erwartet, sodass du die nicht, bei der DriveNow-App ist es glaube ich genauso, dass du kannst die App erst nutzen, wenn wir eine Datenverbindung hatten. Und du kannst erst sehen, welches Auto du vor 2 Minuten gebucht hast, nachdem wir eine Datenverbindung hatten. Und jetzt macht Facebook das auch. Also ich verstehe es nicht. Aber diese Messenger-App ist gut. Die ist echt, die funktioniert echt nicht schlecht. Was ich erstaunlicherweise nur auf dem Mac verwende und überhaupt nicht mobil ist, wobei ich nutze eigentlich, bei mir heißt es immer noch Google Talk, aber Hangouts.
Mhm.
Und mit Google geht es ja echt vorbei.
Das ist echt einfach zu viel.
Ja, aber also ich finde das auch okay, dass jedem das, was er gerne mag. Also das ist so, andere sagen immer, das muss man konsolidieren und sowas, und ich verstehe auch den Gedanken dahinter, aber ich finde auch dieses, ja, wenn ich jetzt mit denen kommuniziere, nehme ich die App dafür. Finde ich absolut in Ordnung.
Ja, also ich meine, ich gönne es ja den Leuten ihre Messengers und so, das ist ja nicht.
Ja.
Und wenn die Leute gerne ICQ verwenden wollen, gerne. Aber ich will das nicht auch machen müssen. Vielleicht müsste ich einfach hardliniger sein und sagen, nee, kauf den iPhone. Tschüss.
Gut, Streamer hätte ich gern auf dem Mac. Für die hätte ich gern einen Mac-Client.
Ist es haben die keinen Open Source?
Nee, das ist ja leider nicht so richtig Open Source. Wobei man sich mit denen vielleicht mal zusammensetzen könnte, dass man sowas baut. Weil ich glaube nämlich, dass deren Zielgruppe, so diese doch Security-bewussteren Menschen, zumindest auf einer Seite mit hoher Wahrscheinlichkeit, also genau dieses iMessage-Phänomen, was du jetzt gerade beschrieben hast, dass das bei Streamer auch relativ hoch sein könnte.
Ja.
Und so mal eben vom Mac so eine Streamer-Nachricht abzusenden, das wäre schon echt...
Na, vor allen Dingen, wenn die auch... Also was iMessage halt nicht so gut hinkriegt, ist, wenn... Also wenn du den Mac und das iPhone offen hast und auf beiden irgendwie im Chatten bist, dann versuchen sie erst den Mac, und wenn du... wenn das Messages-Fenster auf dem Mac irgendwie nicht innerhalb von 3 Sekunden Key kriegt, dann schicken sie dir eine Push-Notification. Was halt ganz oft passiert ist, ich habe Messages halt sichtbar irgendwo.
Ja. Yeah.
Und ich kriege eine Nachricht und ich lese die Nachricht und habe die Nachricht verstanden, widme mich wieder meiner Arbeit und 3 Sekunden später kriege ich eine Push-Notification, dass ich doch bitte mal auf mein Telefon gucken soll, was mir gerade jemand geschrieben hat. Und weil ich jedes Mal eigentlich das Fenster anklicken müsste, damit der kleine Read-Indicator weggeht.
Ja. Yeah.
Und da, eigentlich braucht es Eye-Tracking im Prinzip. Also die müssen einfach
gucken. Du brauchst eine Pebble-Uhr. Weil dann kriegst du noch eine Push-Notification auf deinem Telefon.
Ich kriege jede Push-Notification schon zweimal. Und da frage ich mich, ob das daran liegt, dass der NSA irgendwie mein Kabel spliced oder so.
Das liegt an den Umlauten.
Ja. Aber ich kriege jede Push-Notification zweimal. Das macht mich wahnsinnig.
Jede? Oder nur jede iMessage?
Schick mir mal was.
Ach so, dann nach einer Weile nochmal. Mhm. Ja, nee, das kannst du einstellen. Das ist eine Einstellungssache.
Ach so?
Das geht in Messages, Systemeinstellungen.
Ich bin doof.
Messages exclusive, dass du du kannst das auch auf 3 erhöhen oder eben auf gar nicht, dass du nochmal dran erinnert wirst, dass du jetzt eine Nachricht hattest.
Ach du Scheiße. Okay. Mensch. Jetzt muss ich mal gucken.
Ja, peinlich.
Send as SMS, blocked, character count, send and receive.
Nee, dann. Ja, vielleicht dann in den Notification-Einstellungen.
Also nicht so unbedingt, aber die Settings könnte Apple auch mal neu machen. Da muss es doch was Besseres geben als diese riesige Baum von
nicht sortierten Apps.
So, Messages. Show Preview. Repeat Alerts, tatsächlich. Dann setze ich das auf 10 hoch. Alle 2 Minuten. Wer hat denn entschieden, dass das eine gute Idee ist?
Ich vermute, es war noch Steve Jobs persönlich, weil es ist schon ewig so.
Ich hoffe, echt?
Ja, krass. Es ist.
Du
hast früher einfach keine SMS bekommen?
Nee, ich vermute, die Sache ist ja, ich habe ja vor kurzem mich mit Game Center auseinandergesetzt.
Ja.
So. Und Game Center hat die wunderschöne Eigenschaft, dass wenn dir ein Spiel vorschlägt, mach doch mal Game Center, und du sagst nö, dann fragen die dich nur dreimal und danach kann ich diese App nie wieder nach Game Center fragen. Das Problem ist aber, wenn du jetzt auf der Game Center Sandbox bist, dann brauchst du ein Spiel, das mit deinem Dings gesigned ist und so weiter und so fort, damit du in die Sandbox kommen kannst. Und wenn du dann dreimal nee sagst, dann kommst du nie wieder in die Game Center Sandbox. Es sei denn, du legst dir halt eine komplett neue App-ID an bei iTunes Connect und so weiter und so fort. Und die einzige Möglichkeit, das zu resetten, ist, alle Settings zu resetten.
Oh Gott.
Und deshalb ist meine Uhr jetzt auch auf 12 Stunden und meine Meilen sind in Fahrenheit und alles und so fort. Und daher kam das wahrscheinlich, dass ich das halt vor 20 Jahren, als ich das erste Mal...
Achso, du hast das irgendwann schon mal abgeschaltet.
Ja, auf meinem iPhone 4S hatte ich das wahrscheinlich abgeschaltet und habe immer migriert meine Settings. Und dann...
Das ist ein großer Spaß.
Also das ist auch... Und da gibt's auch nichts. Und natürlich, jetzt kannst du auch nicht auf einem iPhone einfach irgendwie... Wenn du nicht gejailbreakt hast, gibt es ja bestimmt irgendwie in User Defaults oder so. Ich weiß nicht, wie es auf dem iPhone funktioniert.
Bestimmt kannst du irgendein Profil dir generieren, mit dem du das wieder resetten kannst oder sowas. Da gibt es so Späße.
Ja, aber.
Es gibt doch immer für die erstaunlichsten Sachen Profile.
Ja, naja. Auf alle Fälle habe ich jetzt mich einfach an das imperialistische System gewöhnt. In das imperielle oder wie auch immer es heißt, das nicht metrische halt. Das andere böse System. Anstatt alle Settings nochmal zu ändern. Das war nicht so voll, ja.
Wie, du bist fast so faul, die Datums- und Uhrzeiteinstellungen zu ändern?
Ich bin jetzt auf 12 Stunden.
Also bei dir ist es jetzt gerade...
9:03 Uhr.
Meine Uhr ist aus. 9 Uhr... Oh Gott.
Auf dem Computer ist es 21:03 Uhr.
Okay. Ach so, das ist... Ich habe ja mein Telefon... Du hast dein Telefon auf Englisch, brav?
Oui.
Ich habe das ja irgendwann mal auf Deutsch umgestellt.
Großer Fehler.
Nee. Also es war, für mich...
Ich kann einfach nicht ertragen, wenn manche Apps auf der Sprache sind und andere Apps sind auf der anderen Sprache. Da raste ich aus.
Ich nicht.
Okay.
Ich
bin hier ein wesentlich wüterer Mensch.
Also das bezweifle ich, aber das ist eine der wenigen Sachen, die mich wirklich nicht... mir ist halt irgendwann mal aufgefallen, wie viele Apps auf Deutsch sind. Und
aber dann sind die auch... schlecht.
Ja, natürlich. Das ist ja auch alles das, der Gedanke dahinter war, dass man ist ja immer, wenn man selber sowas entwickelt, dann
ich kann es ja auch nachvollziehen. Ich kann ja auch nicht entscheiden, ob das gut japanisch übersetzt ist oder so.
Ja, nee, aber ich habe halt die ganze Zeit, und wir haben halt die Apps auf Englisch entwickelt und man entwickelt die immer auf Englisch, weil man das Telefon ist ja auf Englisch und alle anderen Apps sind ja auch auf Englisch. Mhm. Und wenn du dann das erste Mal guckst, und dann habe ich so gedacht, aber WhatsApp, die wäre noch nicht sicher. Also ich meine, die geben sich nicht die Mühe, hier irgendwie mal einen iOS 7-Look nach 8,5 Jahren hinzukriegen. Mhm. Die sind doch garantiert auch auf Englisch nur und go fuck yourself. Nee, die sind selbstverständlich auf Deutsch. Und,
das hätte ich aber auch gedacht.
Und Tweetbot ist auf Deutsch. Also wirklich so Sachen, mit denen man eigentlich nicht damit rechnet. Und das ist so ein bisschen der Grund, um dafür auch wie sieht das denn bei den Usern aus? Und was erwarten die denn? Wie ist denn eigentlich die Erwartungshaltung? Mhm. Und wenn die User damit okay sind, dass es eine schlechte Übersetzung ist, dann so be it. Aber das ist offensichtlich das, das ist so, wie die Leute ihr Telefon benutzen. Und mein Rechner ist auch noch auf Englisch.
Ja, das sowieso. Aber ich meine, da hast du ja auch eine englische Tastatur.
Da habe ich auch eine englische Tastatur, genau. Da macht das mit den Shortcuts dann auch wesentlich mehr Sinn und so. Aber das Telefon habe ich schon längere Zeit jetzt auf Deutsch. Das ist,
Cut the Rope hat mich irgendwann mal dazu aufgefordert, sie auf Facebook zu schätzen.
Das ist bei, oh Gott, ich krieg's jetzt dummerweise nicht mehr zusammen. Bei Facebook kriegt man hin und wieder mal Push-Notifications. Mhm. So und so hat dir empfohlen, XY zu mögen. Nee. Da war noch irgendwas mit Markieren hinten dran. Da war noch als gemocht zu markieren oder irgendwie sowas. Also wirklich so. Ah, nee.
Das ist wirklich. Das muss nicht.
Es gibt wirklich, wirklich schlimme Übersetzungen. Das stimmt ohne jede Frage. Und wenn sie einmal sind, dann bleiben sie auch für alle Ewigkeiten so drin. Aber es ist mittlerweile. Ich habe damals auf Englisch gewechselt, weil es gab irgendwann mit iOS 6 oder so die Dictionary-Funktion. Mhm. Die gab es nur, wenn man sein Telefon auf Englisch gestellt hatte.
Ah, krass, wusste ich gar nicht.
Und das war für mich Grund genug, sie auf Englisch zu stellen. Aber mittlerweile mit iOS 7 ist
ja die Dictionary. Aber dann hattest du ja auch ein englisches Dictionary.
Ja, aber dafür brauchte ich es ja auch, genau.
Ah, okay.
Also ich wollte ja eine Begriffserklärung haben für englische Begriffe, die ich nicht kannte, wenn ich irgendwas gelesen habe oder sowas. Mhm. Und eines der tollen Features, wie ich finde, bei iOS gegenüber diesem anderen Betriebssystem.
Bada.
Stimmt. und es ist halt auch diese Dictionary-Funktion. Und Notifications. Man hat ja immer so, das ist mir neulich mal bewusst geworden oder aufgefallen, man hat ja immer so, Android hat ja immer die guten Notifications und Apple hat immer die scheiß Notifications, nur noch diese blöden Dialoge und dann haben sie irgendwann mal dieses Notification Center, also gähn, jetzt hat Apple das genauso gemacht wie Android, naja, spät genug. Und dann gucke ich mir jetzt das erste Mal überhaupt eigentlich die Android Notifications an. Man kann ja wirklich, also so auf iOS habe ich mittlerweile relativ detailliert eingestellt, was mir Notifications schicken kann und was nicht. Und auch bei Mails nur bei bestimmten Accounts nur VIPs, bei bestimmten Accounts kriege ich gar keine Benachrichtigung, bei bestimmten Accounts nur die kleine Bobble hier und sowas alles. Also es ist wirklich relativ, also ich probiere das so runter zu reduzieren auf, ich möchte nicht, also gerade wenn man eine Uhr am Arm hat, die jede Spam-Mail anzeigt, die man bekommt.
Hat heutzutage ja jeder.
Ja, habe ich jetzt halt und darum will ich da, also ich will, dass die nur wirklich nur vibriert, wenn irgendwas Wichtiges vorgefallen ist und darum, also ich meine, ich würde mir da noch mehr wünschen an Einstellungsmöglichkeiten, welche Notifications durchkommen oder nicht, aber das ist schon mal relativ gut. Mhm. Und es ist, dann habe ich das mal bei Android angeguckt, da ist wirklich, also ich glaube, bei Gmail ist da nicht mal alles oder nicht, sondern es ist einfach alles. Also du hast die Möglichkeit, dein Telefon im Klo zu ersaufen. Das ist die Option, die du hast, wie du Notifications ausschalten kannst. Und wenn du eine App installierst, dann kann die Notifications schicken. Und wenn die nicht von sich aus freundlich genug ist, dir keine Notifications zu schicken, dann schaltest du die nicht ab. Und es scheint relativ unüblich zu sein, dass man diese Notifications abschalten kann.
Krass.
Und du hast keine Bobbles, also diese Anzeigedinger. Du hast auf dem Lockscreen hast du keine Notifications. Also da hast du halt immer noch diese Statusbar oben. Aber
ist das nicht, kannst du ja nicht irgendwie was installieren und dann hast
du. Ja, klar kannst du ja irgendwas installieren, was, keine Ahnung was. Aber so standardmäßig jetzt. Und alles ist da oben drin. Also bestimmt gibt es jetzt wieder jemand, der sagt, nee, aber mit Cyanogen Mod 48 ist auf einem.
Cyanogen Mod ist jetzt ja irgendwie aus dem Play Store geflogen.
Mhm.
Weil sie irgendwie die Leute sich die Phones gebrickt haben. Weil es doch nicht so Plug-and-Play war, wie gedacht.
Ja, ernsthaft? Ich dachte,
habe ich gelesen. Ich habe
gehört, dass der, also sie haben es freiwillig rausgenommen, ist überall das, was betont wird. Und zwar war das nämlich so, dass Google hat ihnen eine Mail geschrieben, ihr könnt es jetzt freiwillig rausnehmen oder wir müssen es rausnehmen. Und daraufhin haben sie es freiwillig rausgenommen. Was nicht ganz meine Definition von Freiwilligkeit
ja,
ist.
Es ist ja.
Aber it's open.
Freiwillig unter der Androhung von Zwang.
Genau.
Hervorragend. Mhm. Aber Cyanogen Mod hat doch auch irgendwie krass Funding bekommen oder so ein paar Millionen. Wenn nicht sogar ein paar mehrere Millionen.
Die haben viele Millionen bekommen.
Viele Millionen.
75, glaube ich. Die Zahl streichen wir jetzt wieder, weil ich bilde mir ein, irgendwie so eine Zahl gehört zu haben, aber ich habe jetzt, könnte auch was ganz anderes gewesen sein. Könnte auch sein, dass 75 Millionen Stechmücken waren oder so, die irgendwie. Ja, die sind, ich weiß nicht, ich habe auch das Gefühl, dass die.
Ja.
Es gibt viele Hardwarehersteller da draußen, die keine Software können und die aber vielleicht aus irgendwelchen Gründen nicht mit Google ins Bett wollen. Und diese Cyanogen, die haben das relativ gut drauf mit diesen Software-Bauen.
Ja.
Und wenn die sagen, okay, gebt uns hier mal.
Ich finde aber, es ist ein grauenhafter Name. Also.
Ja, der ist furchtbar. Das ist ja auch, ich meine.
Wenn ich Cyanogen Mod höre, dann denke ich so an so. Als ich 16 war und irgendwie meine Freunde so Rechner hatten, die an der Seite aufgeschnitten waren mit so blauer Beleuchtung.
Ja.
So klingt Cyanogen Mod für mich.
Jetzt rate mal, wie dieser Name entstanden ist.
War das ein Case-Modder?
Nee, das war irgendein Typ, der hatte den in irgendeinem Forum den Namen Cyanogen und dann hat er halt seinen Mod mal rausgebracht von Android und so heißt das Ding bis heute.
Aber, also nichts von gut, aber von den N Millionen kann man sich doch mal ein schönes neues Rebranding leisten. Und vielleicht auch mal einen schönen Installationsdialog. Das wäre ja schon mal ein bisschen was wert.
Ach.
Braucht man nicht. Kann man auch einfach freiwillig aus dem Store genommen werden. Das geht auch, ja.
Ja, aber auf jeden Fall kann ich mir vorstellen, dass die für Google sowas wie eine Konkurrenz, also nicht eine Konkurrenz, natürlich sind die keine Konkurrenz für Google.
Nee, aber die machen natürlich vielen Leuten das einfacher.
Die machen es vielen Leuten das einfacher, von Google wegzukommen und sie machen halt auch dieses, sie machen es auch eventuell Herstellern einfacher, von Google wegzukommen. Und gerade irgendwelchen kleinen OEMs, die dann nicht mit Google ins Bett springen müssen, sondern eben sich halt bei Cyanogen das einkaufen können, was sie brauchen.
Das stimmt.
Und sind dann nicht ganz so flexibel und haben nicht den Store, das ist ja nach wie vor so das größte Ding. Und
ja gut, aber also kannst du auch theoretisch deinen eigenen Store machen, oder?
Ja, weil das ist hart. Und dann hast du halt dieses ganze Google Maps Gedönse nicht und Gmail.
Du musst ja alles nehmen.
Das wird ja immer mehr. Und jetzt ist ja KitKat gekommen, das neue Android.
Hast du mal ausprobiert?
Das habe ich auch schon installiert auf meinem Nexus 7.
Aha.
Ja. So. Wieso?
Ach nee, ich dachte, du hast jetzt ein Nexus 5. Die heißen alle gleich. Entschuldigung.
Nee, ich habe immer noch ein altes Nexus 7. Ja, es wird immer noch langsamer, habe ich das Gefühl. Das ist beeindruckend, wie langsam dieses Ding ist. Das ist, wobei auch alle sagen, ja, das alte Nexus 7. Damals haben wir gesagt, ja, aber Nexus 7 ist so geil. Jetzt ist das alte Nexus 7 war ja immer scheiße. Wir haben nur so getan, als wäre es geil.
Wie das iPad 1. Ist auch immer scheiße.
Ja.
Das hat ja nicht mal iOS 6, oder?
Das hat nicht mal iOS 6. Nee, das stimmt. Das iPad 1, das war echt scheiße, glaube ich. Also es war ein schönes Gerät, aber im Nachhinein total scheiße. Wobei ich glaube, das zweitschlechteste iPad war, glaube ich, das iPad 3 und das ist das, was ich bis immer noch habe.
Das habe ich auch noch. Aber ist auch ganz gut. Also
so ein schönes, langsames Gerät zum Entwickeln zu haben.
Ja, also ohne Scheiß. Also ich meine, ich benutze ja mein iPad wirklich gar nicht.
Ja.
Und wenn ich das jetzt benutze, dann weiß ich, wenn es hier drauf läuft, dann läuft es auch auf dem Vierer.
Das iPad 3 ist so das iPhone 4 unter den Tablets.
Also meine Freundin benutzt halt unser iPad 2.
Ja.
Und ich brauche kein iPad in meinem Leben, habe ich festgestellt. Aber zum Testen ist ein iPad 3 eigentlich ganz gut zu haben. So.
Ich mag mein iPad eigentlich sehr gerne, aber ich nutze es jetzt gerade im Vergleich, also ich meine, das iPhone 5 ist schon scheiße schnell, das iPhone 5S ist nochmal doppelt so schnell, was man exakt gar nicht merkt. Also ich habe in der Praxis echt keinen Unterschied bemerkt. Ich wüsste jetzt nicht, woran man es festmachen sollte. Es gibt garantiert irgendwelche Spiele oder weiß der Teufel was, aber die spiele ich nicht. Hm. Bei den Anwendungen, die ich so nutze, ist so ein iPhone 5 exakt so schnell wie ein iPhone 5S. Aber das ist halt einfach so schnell und daneben so ein iPad 3, wo du es dann doch irgendwie schon, also es ruckelt nicht, aber es ist halt nicht so, wie es sein sollte. Und ich liebe ich habe mein iPad 3 über Jahre lang geliebt, aber mittlerweile ist es wirklich so, ich nutze es deswegen in erster Linie nicht mehr. Und ich habe neulich, Ulrich hat sich ein iPad Air gekauft und du nimmst das hoch und gerade wenn du so ein iPad 3 gewöhnt bist, dann ist das wirklich so, so unrealistisch leicht. Also es sieht schon mal relativ leicht aus und du nimmst es in die Hand und es ist eigentlich wirklich noch leichter. Und es ist, du nutzt es und es ist halt so, das geht mir jetzt, können wir auch gleich nochmal drüber reden. Ich hatte ja vorher ein MacBook Air und jetzt habe ich ein schickes neues Retina. 15 Zoll.
Ach, 15 sogar, habe ich gar nicht erkannt.
Ja, 15 Zoll.
Ich hatte ja vor dem Air einen 15er Pro, noch den dicken damals.
Und das ist plötzlich wieder, und das war bei dem Air dann schon nicht mehr der Fall. Was hast du für ein Air? Achso, du entwickelst noch auf dem iMac, ne?
Nö, ich entwickle auch darauf.
Du entwickelst auch darauf. Was hast du mal für einen Prozessor drin?
Ist gemaxed. Also alles bis auf die SSD habe ich.
Ach stimmt, du hast ein relativ neues, ne?
Ja, ja.
Das ist okay.
Anfang dieses Jahres.
Also ich hatte so eins mit Core i7 damals und so und also so 2011er.
Das hatte ich auch.
Und das ist schon echt lahm geworden und zu wenig RAM und sowas. Und bei dem hier ist es jetzt wieder so, und das ist so der Zustand, der es sein muss. Der Rechner geht in den Hintergrund. Du sitzt einfach, arbeitest, entwickelst vor dich hin und bemerkst nicht mehr, was so drumherum passiert. Und das habe ich jetzt wieder bei diesem MacBook Pro und das will man auch bei so einem iPad haben. Dass man so, okay, ich surfe jetzt hier ein bisschen rum und ich lese jetzt hier und es ist einfach unauffällig und da. Und das, ich glaube, das kann so ein, ich freue mich schon sehr auf mein iPad Mini.
Ja, ich habe auch überlegt, ob ich meins holen soll, aber ich glaube, ich will es auch nicht benutzen. Also es wäre nur Geld verschwinden.
Ich werde das wahrscheinlich sehr ausgiebig.
Ja, also ich meine, ist schon schön, aber...
Also der Gewichtsunterschied ist schon mal, also es ist, das 13er ist halt, also das 13er Air wiegt 1,3 Kilogramm, das 13er Retina wiegt 1,5 Kilogramm, also 200 Gramm mehr, das ist wirklich für den Leistungsunterschied, glaube ich, echt kein Geld, kein Gewicht.
Das wiegt aber jetzt, das 13er Pro hat halt eine niedrigere logische Auflösung. Das ist für mich halt der Dealbreaker.
Als das, das stimmt.
Also hier passen halt genauso viele Pixel drauf wie hier bei dir. Also
das stimmt nicht, weil ich habe nämlich, ich lasse es mit einer höheren Auflösung
laufen. Ja, okay. Das würde ich, weiß ich nicht, ob ich das machen würde, aber
also ich sehe es so ein bisschen, aber ich sehe es wirklich kaum. Ich beobachte Rob, wie er in mein Display steigt.
Ja, also ich muss sagen, es ist mir erstmal nicht aufgefallen.
Und was halt bei dem, das 13er hat halt, also was für mich dann so irgendwie so der Punkt war auch, hat halt nur ein Dual-Core, das ist ein Quad. Also es ist halt doch mal nochmal ein ganz anderer Prozessor da drin.
Wie viel RAM hast du? Ich kann ja eher auf die Specs gucken.
Also das ist das nicht das unten rechts Modell sozusagen maxed out, sondern das Größte, was man so mit dem direkt kaufen kann. Also es ist mit 8 GB RAM, hat eine diskrete Grafikkarte.
Hier steht 16 GB RAM.
Stimmt, 16, natürlich.
Aber was weiß ich schon.
16, ja klar, 16. 16 GB RAM, 500er SSD,
aber war es nicht
irgendein Prozessor?
Ja, hier irgendwie sowas. So ein AMD, glaube ich, ist es.
Und diskrete Grafikkarte.
Wofür hast du die diskrete Grafikkarte?
Naja, die wenn ich das, also 16 GB RAM braucht man. Also ich hatte vorher 4.
Ich habe 8 hier.
Du hast 8. Ich wäre jetzt wahrscheinlich mit 8, hätte ich viel besser dagestanden als mit 4, aber wenn das jetzt so 2 bis 3 Jahre halten soll, das Ding.
Klar, also ich hätte auch 16 genommen,
wenn ich 16 wenn 16 geht, dann geht. Das gleiche mit der SSD, eine 500er, also 250er ging irgendwie immer noch, aber ich wollte halt.
Echt? Also ich meine, ich hatte ja vorher schon 265er und dann ist man letztes Jahr in die Hose gegangen.
Ja, 265 stimmt, ja.
256, nee. 256. Dann habe ich, aber ich hatte nie ansatzweise, gut, wie gesagt, ich habe auch keine Fotos, aber ich. Wenn das Ding jetzt halb voll ist, dann bin ich gut dabei. Also, wo bin ich jetzt hier? Warte, 100 GB available und davon ist wahrscheinlich
mein
Papierkorb 20 GB oder so. von daher, also ich...
Nee, ich habe da schon Fotos drauf und so und das war, also ich habe es dann immer noch geschafft durch regelmäßiges Löschen. Okay, das ist jetzt ungefähr, also ich war immer in dem Zustand, in dem ich bei dem Gerät erst in einem halben Jahr sein werde, nämlich durch regelmäßiges Löschen schaffe ich es dann doch wieder genügend Plattenplatz zu haben. Aber auch da wieder der Gedanke, naja, es soll 2, 3 Jahre halten. Da möchte ich, also wenn es jetzt schon immer mal wieder an der Grenze war, dann will man nicht damit einsteigen für die nächste Generation. Klar. Und dann ist es, wenn man sich das kleinste Modell nimmt und auf diesen Status bringt von mit 16 GB RAM und SSD, dann hast du eigentlich schon fast automatisch eine diskrete Grafik.
Ah, okay.
Weil dann ist die nicht mehr wirklich teurer. Und dann muss die ja theoretisch was vom Gewicht her ein bisschen mehr, aber das ist nicht mal...
Na, und Batterie und so?
Ja, aber ich kann ja umschalten. Kannst ich meine, du? Die meiste Zeit ist... Ja, der wechselt ja im laufenden Betrieb
regelmäßig. Aber kannst du ihm auch sagen?
Ich hab mir so eine App installiert, die zeigt mir sowieso immer an, wer was nutzt.
Okay.
Ist ganz interessant zu sehen. Also... hier Apple Maps, wenn du da Street-Modus, Flyover-Modus bist, macht er alles auf der internen Grafikkarte.
Okay.
Sobald der Simulator startet, geht die diskrete Grafikkarte an. Mhm. Sobald du ein externes Screen reinsteckst, geht die diskrete Grafik ran, was für mich absolut in Ordnung ist, weil dann habe ich eh ein Ladegerät dran und dann ist es mir auch wurscht, wie viel Strom das kostet. Und dann halt so bei WebGL-Zeug.
Ja,
so in Chrome geht's halt an. Und über dieses Tool kann man es auch zwingen auf eine Grafikkarte.
Mhm.
Ich habe jetzt hin und wieder mal noch, dass wenn er sehr oft zwischen diskreter und integrierter Grafik wechselt, dass ich auf der integrierten Grafik dann Grafikkartenfehler habe.
Okay.
Dann muss ich entweder neu starten oder ich nehme halt dieses Tool und schalte fest um auf diskrete Grafik.
Mhm. Wenn du einen externen Monitor dran hast, hast du beide oder hast du nur einen?
Wie, das meinst du beide?
Also ich benutze halt auch meinen eher am externen Monitor, aber ich mache es eher immer zu.
Ach so, nee, ich habe mir jetzt einen Ständer gekauft für das MacBook, damit es so direkt vor mir steht, weil ich will dieses Retina, das ist schon geil.
Ja.
Und das will ich haben. Und jetzt habe ich da so ein hässliches Dell-Display daneben stehen und das ist jetzt im Wesentlichen so Palettenmonitor, sage ich jetzt mal. Hin und wieder mal schiebe ich da ein Terminal rüber oder sowas. Aber im Wesentlichen nutze ich das gar nicht.
Okay, weil ich habe ja das Thunderbolt-Display.
Ja. Yeah.
Und da muss ich auch sagen, das ist mit Maverick so viel besser geworden. Also vorher war es immer so, ich stecke den Monitor an und dann flackert es irgendwie und dann geht Flux an und aus und 10 Sekunden später ist mein Bild da oder so. Und manchmal geht es auch gar nicht und dann muss man nochmal anstecken und nochmal Strom weg und have you tried turning it off and on again? Und jetzt mit Mavericks ist es halt ranstecken. Da.
Ja, das ist...
Und ich kann, was vorher auch nicht ging, wenn ich es zugeklappt habe und dann abgesteckt habe, und dann, ins Wohnzimmer gegangen bin und wieder aufgeklappt habe, dann war ich immer ausgeloggt. Und da gibt es jetzt scheinbar so eine Grace-Period, dass man, vielleicht habe ich mir auch vorher, bin ich nicht schnell genug ins Wohnzimmer gegangen, aber jetzt ist halt so, ich habe quasi so einen Moment, wo ich mein Passwort nicht eingeben muss.
Ach so, ab beim Bildschirm schon oder was? Oder?
Nee, wenn ich zuklappe. Also wenn ich jetzt zuklappe und wieder aufmache, dann, vielleicht liegt es auch einfach nur an meinen Stein, vielleicht liegt es gar nicht an Mavericks. Weil jetzt muss ich mein Passwort auch gerade nicht eingeben. Aber wie dem auch sei, also der externe Monitor-Support, mal davon abgesehen, dass man jetzt unterschiedliche Spaces auf unterschiedlichen Monitoren haben kann, was ja vorher nicht ging. Auch die
das, was ich nie genutzt habe. Aber.
Ja, ich benutze halt die beiden Sachen nicht gleichzeitig. Weil ich halt nicht so einen coolen Ständer habe und auch nicht mit zwei Monitoren, also der ist halt dann auch nicht so groß, dass mir das viel was bringt. Und
du hast Ständer gesagt. Ja. Nee, ja.
Von daher lohnt sich das auch nicht.
Ja, ich nutze den externen, also ich bin irgendwie nicht so ein Typ, der mit zwei Monitoren, also es gibt schon hin und wieder mal so, wenn, also ich habe jetzt zum Beispiel vorgestern oder sowas, hatte ich meinen Linux-Server ein Update gefahren und musste hin und wieder mal Yes drücken. Und das ist halt sowas, wo das packst du aufs externe Screen und dann läuft da irgendwelche, laufen da irgendwelche Zahlen die ganze Zeit runter und wenn stehen bleibt, guckst du mal kurz rüber, beantwortest den Dialog und machst weiter oder sowas. Oder wenn du so irgendwie ein WWDC-Video, lässt du das Video da laufen, Keynote-Präsentation hier und dann schaltest du rum auf Xcode und immer wenn da was Spannendes passiert, schaltest du rüber auf Keynote, auf Preview und machst das PDF auf. Und das ist dafür, aber ansonsten nutze ich ehrlich gesagt, ich wüsste nicht mehr, wofür nutzt ihr da draußen externe Bildschirme?
Ich benutze meinen externen Bildschirm, um meinen Dock daran zu kleben.
Super Überleitung.
Ja, das war gut. Ja. Ich habe ja immer so Probleme, dass ich nicht weiß, wohin mit meinen ganzen technischen Geräten auf meinem Schreibtisch. Habe ich gedacht, wenigstens einen Dock kann ich mir noch mal leisten. Da habe ich auf Twitter rumgefragt, was ist das beste Dock? Und dann meinte jemand, ich glaube, das war der gute Tim von der Rheinfabrik, der meinte, ich soll mir so ein OC Mini Dock holen und so. OC Desk heißt die Firma und OC Dock heißt das Dock. Und ich habe das OC Dock genommen, nicht das OC Mini. Warum kann ich auch nicht rechtfertigen? Und die Idee ist halt so ein bisschen, dass man das an sein Display klebt vorne.
Ja.
Und dann das Kabel, das ist so ein Flachbandkabel, das da mitkommt, unter dem Display durchführt und hinten reinsteckt, dass man halt quasi kein Kabel hat. Und die machen halt einen auf so fancy und high quality bla und das war auch nicht günstig. Es hat irgendwie $80 plus, wie heißt das? Zoll und so weiter gekostet. Also es ist nicht schlecht, aber so richtig geil. Also die Verpackung war halt auch so auf Apple gemacht, so ein bisschen wie so eine iPhone-Verpackung, dass sie halt so, dass man die so hochziehen muss. Man kann nicht mit dem Unterdruck und so weiter und so fort. Aber es war halt nicht, also das hat das Problem, wenn man so auf dem Level spielen will, da muss man es halt aber auch können.
Ja.
Und das konnten die halt nicht so richtig. Und da war irgendwie so eine komische, so eine Papp, also nicht so eine Pappschablone, aber die Anleitung quasi, wo einem erklärt wird, wie man das macht, die hatte noch so Markierungen, mit denen man das irgendwie an seinem Cinema-Display, an seinem Thunderbolt-Display ausrichten können sollte. Das hat aber auch vorne und hinten nicht geklappt. Also ich wusste überhaupt nicht, wie das helfen soll. Und dieses Papier war auch nicht gerade geschnitten. Und ich habe ja sowohl ein iMac als auch so ein externes Display. Und die haben unterschiedliche Standfüße, aber bei beiden hat es nicht geklappt. Also habe ich es auch nicht so perfekt OCD-mäßig in die Mitte bekommen, wie ich wahrscheinlich hätte sollen. Aber das Dock selber ist schon ganz okay. Also es tut halt, was es soll. Und dadurch, dass es halt an dem Monitor festklebt, kann man es halt auch einfach mit einer Hand hochreißen, das Telefon. Und man hat halt nicht das Dock in der Hand, sondern das Dock klebt an den Monitor reißt man wahrscheinlich nicht hoch, sondern man zieht einfach nur das Telefon raus.
Aber ich finde ein Dock echt unpraktisch. Also ich würde, wenn ich ein Dock hätte, würde ich es nicht nutzen, sondern würde weiterhin das Kabel nutzen. Ich weiß, bei uns haben auch einige haben Dock, aber zum Beispiel, wenn ich irgendwie, also entweder ich lade es, dann... Mhm.
Wo legst du denn das hin? Also mein Problem ist
auf immer... Auf den Tisch einfach.
Ich habe halt meine Tastatur, ich habe die externe Mac-Tastatur, die breite, mit dem numerischen Dings. Mhm. Da habe ich eine externe Maus, weil meine Magic-Maus irgendwie im Eimer ist und ich keine neu kaufen will. So eine assige Logitech, die habe ich mal zum Spielen zum Geburtstag bekommen. Die tut aber auch ihre Dienste. Und ich habe meine Maus halt immer unter meinem Keyboard, also unter meiner Leertaste quasi, damit ich halt einen kurzen Weg habe von der rechten Hand quasi. Mhm. Und dann weiß ich halt immer nicht, wohin mit dem scheiß Telefon, weil ein Telefon ist ja dann auch wieder ein Kabel, das Kabel ist unten, also muss ich das irgendwie, das kommt von quasi von oben, vom Richtung externes Bildschirm, muss ich das Kabel am Telefon vorbei und dann habe ich vielleicht noch ein Kabel für das iPad und das Kabel von der Maus und das Kabel von dem Keyboard sowieso und zu viele Kabel und dann denke ich mir lieber, hole ich mir so einen scheiß Dock.
Und wie testest du auf dem Gerät?
Nee, mit dem Dock.
Also du lässt es in dem Dock vor dir stehen und dann...
Das ist halt so ein bisschen die Sache. Also ich habe, das ist jetzt schon immer ein bisschen lang, der Weg quasi von meinem Körper bis zu dem Telefon. Aber was ich halt gemacht habe, ist, ich bin ja ein großer Freund von VoiceOver.
Ja.
Und es gibt eine App, die heißt One Keyboard, und die hatte ich schon mal erwähnt. Und damit kannst du dein Keyboard und deine Maus von deinem Computer als Bluetooth-Keyboard quasi und Keyboard-Maus-Kombination verwenden. Und was ich dann mache, ist, ich connecte mit meiner Tastatur über One Keyboard zu dem Telefon und steuere das dann halt mit der Tastatur. Und dann kann man halt den Voice-Over-Modus aktivieren, und dann kann man alle Gesten und so weiter und so fort mit der Tastatur machen. Da habe ich auch mal einen Blogpost geschrieben.
Ja. Yeah.
Was die Tastaturkombinationen sind ein bisschen ultra-archaisch, weil die irgendwie noch von Mac übernommen wurden, und dann mussten sie irgendwie Keyboard-Shortcuts wählen, die natürlich mit nichts kollidieren, und dann hast du so Control-Alt-FN oben oder so.
Ja. Yeah.
Ist dann Notification Center oder so eine Scheiße, das braucht man relativ selten. Aber es geht schon. Und es ist halt auch besser, und wenn ich halt eh meistens nur irgendwie schnell in den V-Controller will, den ich teste oder so weiter und so fort, dann geht das noch. Oder ich strecke halt den Arm aus, wenn ich irgendwie eine Geste machen will, die ich jetzt, wo ich wirklich die Geste brauche. Aber das funktioniert eigentlich ganz gut.
Kann ich mich nicht interessant bringen. Also ich bin ja, wenn ich auf ein Gerät entwickle, dann will ich das richtig, also dann meistens teste ich direkt auf ein Gerät, also entweder weil es irgendwie so hardwareabhängig ist, so geschwindigkeitsabhängig, Memory irgendwas oder sowas, okay, dann ist es eigentlich relativ wurscht, oder ich teste was zum Beispiel, weil ich hier so eine Swipe-Geste testen will oder sowas, und dann will ich wissen, wie sich das anfühlt, und
klar, also wenn ich
und dann nehme ich es in die Hand dafür, und dann will ich, braucht man ja auch ein Kabel drin, weil ansonsten startet es ja über Xcode. Und sobald du dann ja danach das Kabel rausziehst, crasht ja die App auf dem Telefon, genau, weil ja die Verbindung zum Debugger plötzlich flöten ist und sowas. Also dafür hast du nochmal ein zweites Kabel dranhängen, oder wie?
Ja, dann, das, wenn ich sowas machen will, aber ich versuche eigentlich auch generell so wenig wie möglich auf dem Device selber zu machen, außer halt wirklich, wenn ich Interactions teste oder so, einfach weil es halt auch länger dauert. Also das aufs Gerät zu schicken, dauert halt irgendwie immer länger, als
das Simulator hochzuschießen.
Und von daher vermeide ich das meistens.
Also das ist, ich mache es auch nur relativ selten, dass ich auf dem Gerät teste, aber also hier haben sie ja auch so ein Video im Hintergrund laufen, gerade auf der Seite, wo dann im Hintergrund der Taschenrechner benutzt wird. Es sitzt an einem iMac und benutzt den Taschenrechner.
Ja, das ist ein bisschen lächerlich.
Ja, ja, aber es ist auch so, wie das iPhone dann so bang, 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 so die ganze Zeit so vor sich hin wackelt. Und, also das ist
irgendwie. Da gibt es dann irgendwie so verschiedene Einlagen für das Dock nochmal. Also das Telefon, da ist nochmal so eine Gummilippe dahinter, hinter dem Lightning-Stecker.
Ja.
Und da hat man dann nochmal eine Auswahl. Und da hatte ich auch erst den falschen drin, da hat es richtig doll gewippt. Und als ich den ausgetauscht habe, dann ging es ein bisschen besser. Aber
du hast jetzt hier den Mini oder den Dock?
Nee, ich hab den linken.
Den Dock.
Genau, der Dock. Weil der Dock Mini ist dafür gemacht, dass man irgendwie keinen Case hat. Und das Dock ist dafür gemacht, dass man einen Case hat. Und obwohl ich keinen Case habe, habe ich mich trotzdem dafür entschieden. Weil ich mir dachte, vielleicht habe ich irgendwann
einen Case. Aber, und das geht da nicht mit irgendwelchen Cases. Okay.
Ja. Was halt eigentlich totaler Bullshit war im Hintergrund. Und ich meine, wenn das iPhone 6 kommt, dann kommt vielleicht auch irgendwann mal ein neuer Monitor und dann hat sich das eh erledigt. Aber das ist ja, ich sag mal, so eine Doc ist ja auch keine Entscheidung, die man für sein ganzes Leben trifft, glaube ich. Von daher.
Na, man probiert's aber. Ich habe ja auch schon mal ich habe ja mit Fahrradgehäusen, habe ich ja immer das Problem gehabt, dass warte ich noch? Also weißt du, so am Anfang des Sommers, wenn man so längere Touren gefahren ist, warte ich noch bis zum September, dann kommt das nächste iPhone und dann habe ich wieder keins gekauft. Aber Doc, OC-Doc,
okay. Also empfehlen würde ich es jetzt nicht, aber es ist schon okay. Und wenn man, also dieses Kabel halt verstecken, das ist schon ganz angenehm.
Ja.
Und wenn einem das irgendwie das wert ist, das viele Geld, dann soll man sich das kaufen.
Nee, bin ich eher skeptisch. Ja, aber so Retina, also nochmal kurz zu dem MacBook hier zurückzukommen, es hat ein paar Tage gedauert, bis ich mich an die Auflösung gewöhnt hatte. Also ich habe den ersten Tag, als ich hatte ich echt Kopfschmerzen gekriegt.
Du hast ja auch diesen riesen Mauszeiger.
Ich habe auch einen riesen Mauszeiger. Das habe ich mir von Tim Pritlove abgewöhnt. Das ist, once you are big, you never go back. Oder irgendwie könnte man sich jetzt einen dämlichen Spruch ausdenken. Ich mag meinen sehr großen Mauszeiger.
Kann ich den noch kleiner machen?
Einfach, weil es geht.
Ich habe ja Entschuldigung, du wolltest noch was.
Nee, aber das ist, und den ersten Tag hatte ich, also als ich den ersten Tag so richtig eingesetzt habe, habe ich wirklich Kopfschmerzen gehabt. Und ich weiß nicht, könnte auch am Wetter gelegen haben, aber ich glaube, es hat auch so ein bisschen daran gelegen, dass mein Auto, dass mein Auge so gewöhnt war, den Tag Pixel zu sehen. Also wenn ich einen Pixel erkenne, dann ist, dann reicht die Auflösung sozusagen, dann brauche ich nicht mehr scharf zu schalten. Und ich hatte das Gefühl, als ob wirklich das an dem Display liegt, dass ich, dass die Augen dachten, dass es muss ja noch tiefer reingehen.
Oder Moment, du hättest dir also auch einfach eine schlechtere Brille kaufen können und hättest den gleichen Effekt gehabt.
Na, ich bin ja sowieso nur zu der Brille gekommen, weil ich plötzlich hatte ein MacBook Air bekommen. Und ich hatte ein
13 Zoll
und genau 13, also ich von 15 Zoll auf 13 Zoll runter, also die Pixel kleiner. Und dann auch ein Thunderbolt-Display, was ja jetzt auch nicht die allerhöchste Auflösung hat. Brauchst du was Papier öffnen?
Ja, oder? Aber ich. Ja.
Und plötzlich waren die Pixel immer zu klein und ich habe sie nicht mehr erkannt und habe festgestellt, dass ich abends dann auch Kopfschmerzen kriege. Und als es dann nach einem Monat noch nicht weg war, dann bin ich halt mal zum Augenarzt gegangen und
ja, man, die sind ja blind.
Hat mir im Wesentlichen gesagt, nee, blind bin ich nicht. Also ich sehe auch ohne Brille relativ okay, aber das habe ich wahrscheinlich schon sehr, sehr lange, diesen Augenfehler, den ich, der mich dazu gebracht hat,
also jetzt eine Brille zu tragen. Ist das einfach Kurz- oder Weitsichtigkeit oder wie?
Nee, da ist noch irgendeine Krümmung der, okay. Ich weiß nicht was drin.
Kann man nicht lasern?
Doch, könnte man wahrscheinlich auch lasern.
Na, dann laser doch.
Habe ich schon mal überlegt.
Aber? Also ich meine nicht, dass sie
das kostet
nicht
viel fehlt. Geld.
Aber.
Und es.
Was kostet denn so eine Brille?
Bei der darf ich gar nicht sagen, wie viel ich dafür bezahlt habe. Weil ich habe die über Kontakte gekauft. Das ist eine IC Berlin Brille.
Das ist was Tolles.
Das ist, die ist ganz cool, weil es ist so ein total simples, es ist wirklich ein sehr primitives Brillengestell. Also es ist, die Brille besteht aus also die hat halt den Rahmen, wo die Brillengläser drin sind, dann hat sie die beiden Nasenbügel. Aber die hat keinerlei Schrauben oder sowas, sondern es ist hier so ein Blechmechanismus, der die Brille zusammenhält.
Ah, okay.
Und was die in der Produktion wahrscheinlich irgendwie zu einem absolut Billigprodukt macht. Aber wenn du dich draufsetzt, dann gehen die Dinger ab und dann ist das danach ein bisschen Fummelei und dann setzt du die wieder ein, die Brillengläser, die Bügel. Wohingegen, wenn du dich auf eine normale Brille draufsetzt und die in die falsche Richtung aufgebrochen ist, dann kannst du sie eigentlich wegschmeißen.
Okay.
Und das ist halt bei der total geil. Da kostet das Gestell irgendwie 300 Euro, wenn du es so im Laden kaufst.
Und das ist jetzt viel für eine Brille. Ich, wie gesagt, ich habe
so viel kostet also ein gutes Brillengestell kostet so viel. Dann kommen nochmal die Gläser dazu, die kosten nochmal so 200 Euro. Aber wenn man die mit ein bisschen Kontakten zum Einkaufspreis kriegt, dann bezahlt man mundoffen viel weniger.
Okay.
Also es ist wirklich, also nicht ansatzweise das, was das gekostet hat.
Okay, also es ist jetzt nicht so, dass du langfristig viel sparen würdest, wenn du sagst, schnipp, schnapp, Laser, Laser.
Wenn man öfter, also je nachdem, wie viele Brillen man hat, klar, ohne Frage. Also es ist ja auch, man hat ja schon ein kleineres Sichtfeld, also nach oben hin, also ist halt irgendwie eine Grenze drin und nach unten hin und sowas, da musste ich mich auch am Anfang sehr dran gewöhnen.
Ja.
Geht dann irgendwann mal leichter. Im 3D-Kino ist es problematisch. Und du hast halt zwei Brillen auf, die ganze Zeit über.
Mhm.
Oder setzt halt die eine ab und dann
aber
nur eine auf.
Also kannst du dir da nicht mittlerweile so echte Brillen mit Pullfilter kaufen?
Ja.
Also ich denke mir, also ein Kumpel von mir, der hat jetzt so einen 3D-Fernseher. Der hat sich einen Fernseher gekauft und er konnte keinen Nicht-3D-Fernseher mehr kriegen. Also hat er es halt gemacht. Und er hatte ja, ich wusste gar nicht, dass es das gab, dass man auch zu Hause Pullfilter hat. Ich dachte, zu Hause hätte man nur Shutterbrillen.
Ja,
was ich immer total lächerlich fand, weil hast du Freunde da und dann, wir haben nur zwei Brillen oder die Batterien der Brillen.
Achso, da gibt es jetzt andere, okay.
Genau, und er hat halt so ein, keine Ahnung, was die Marke ist, mit so Shutter, nee, nicht mit Shutter, mit so Pullfiltern.
Ja.
Und wenn ich jetzt Brillenträger wäre und so einen Fernseher hätte, bevor ich immer diese assigen zwei
Brillen hätte. Stimmt, das würde ich hätte, wahrscheinlich auch
machen, ja. Würde ich mir wahrscheinlich einfach
so. Na, was es gibt, was relativ billig ist, so kriegst du bei Amazon so Clip-on-Brillen, die du so draufklippst nochmal zusätzlich und dann hast du nur ein Brillengestell und so. Das werde ich jetzt irgendwann mal demnächst machen.
Ja.
Hier auch Toto, der ist schon zum wiederholten Mal, dessen Namen fällt, der hat ja
die Monobrille quasi.
Der hat sich die 2D-Brille gekauft, weil der kann nicht dreidimensional sehen, aus irgendeinem Grund. Also so sind irgendeine Hirnkrankheit. Also irgendwie, keine Ahnung, ist halt, er kann nicht dreidimensional sehen.
Ja.
Und das führt dazu, dass er im 3D-Kino aber auch mit Brille irgendwie alles immer doppelt sieht.
Mhm.
Und der hat sich, damit er mit seiner Freundin ins Kino gehen kann und sie schön 3D-Filme gucken kann und er dann den Film trotzdem sehen, hat er sich eine 2D-Brille dafür gekauft.
Ja.
Was es nicht alles gibt. Also das ist wirklich...
Er hätte sich auch eine Augenklappe kaufen können.
Das stimmt eigentlich.
Aber warum einfach, wenn es auch kompliziert geht?
Gerade für Piratenfilme. Das, ja. Kommt, sie kommen kostenlos rein, sie haben die Piratenbrille auf. So einfach kann es gehen.
Aber Piratenfilm hat sich jetzt ja erledigt, oder? Also einen fünften, sechsten?
Wovon redest du gerade?
Na, hier diesem Johnny Depp Bullshit.
Ach so, keine Ahnung.
Piraten, Flucht der Karibik. Hat sich erledigt, oder? Da kommt nichts mehr. Hoffentlich.
Ich habe nicht einen davon gesehen.
Nee?
Nee. Letzten Film, den ich jetzt gesehen habe, war Gravity.
Du gehst nicht so häufig ins Kino, oder? Also nicht, dass
ich
aktuell wäre, aber...
Ich gehe nicht häufig ins Kino, und aber Gravity, wenn man ihn noch sehen kann, das ist auf jeden Fall...
Ja, war schon ganz schnieke, muss ich auch sagen. Die letzten Filme, die ich gesehen habe, war von... Wer ist denn das? Goro Miyazaki? Der Sohn von dem alten Miyazaki? Von Studio Ghibli oder Ghibli? Das ist so ein Anime.
Okay.
Ja, Prinzessin Mononoke oder Mein Nachbar Totoro oder so.
Ich glaube, gib's auf.
Chihiro im Zauberland.
Du könntest wirklich die Namen spontan erfinden.
Hab ich da überhaupt?
Ja.
Nee, aber das ist so ein Anime-Film.
Okay, ja. Ist das? Ich habe so einen Trailer gesehen für so einen Anime-Film, wo es ist irgendwie so das letzte Meisterwerk von irgendjemandem.
Nee, wahrscheinlich nicht.
Das kommt jetzt, dass die Welt des... ich weiß nicht mehr, wie es hieß. Und das war so... und es, für mich wirkte es so wie damals in den Sat.1-Serien, diese kleinen Mädchen, die so mit offenem Mund aus zwei Animationen zusammengesetzt, und da stand so New York Times schreibt, ein Meisterwerk, das für immer in die Geschichte eingehen will. Und die andere Zeitung, der beste Animationsfilm aller Zeiten. Und für mich halt wirklich so, ja, das waren die Nachmittagsserien, die ich damals schon nicht mochte.
Ach, Markus, nee, das,
ja.
Also ich glaube, das war von seinem Vater wahrscheinlich dann. Oder so, aber das war halt so ein. Also sie haben es halt so als Kinderfilm verkauft und der lief halt auch 14.30 Uhr, nur einmal am Tag oder so.
Yeah.
Und noch, ich war schon lange nicht mehr so früh im Kino, normalerweise gehe ich immer in die Sneak, irgendwie um 11 am Freitags.
Yeah.
Und hatte da auch Karten gewonnen beim Filmquiz und habe die dann halt für diesen Film eingesetzt. Und dann kommst du da hin und dann ist halt alles voller Kinder und ich wusste gar nicht, dass es so viele Kinder gibt auf der Welt. Und irgendwie, es gibt einen neuen Disney-Film, irgendwie die Schneeprinzessin oder Eis irgendwas mit Schnee. Und alles mögliche und überall waren Kinder. Und dann setzen wir uns halt in diesen Zeichentrickfilm und sind erstmal ohne Scheiß alleine in dem ganzen Saal. Und dann kam noch eine Familie mit zwei Kindern und nochmal irgendwie so ein älteres Paar und mehr Leute haben diesen Film nicht gesehen. Und das fand ich schon, war eigentlich doch ein ganz schöner Film. Also das Thema war am Ende eigentlich gar nicht so kindergeeignet, weil es geht halt irgendwie um so ein Mädchen, das hat ihren Vater im Koreakrieg verloren und die hisst dann immer Flaggen. Tag ein, Tag aus, irgendwie von ihrem Haus aus. Und dann lernt sie so einen Jungen kennen, irgendwie, und die wollen zusammen das Clubhaus retten. Also, es spielt so in den 60er Jahren in Japan. Und die haben so ein Clubhaus und das wird abgerissen werden, um ein neues Clubhaus zu bauen, weil nächstes Jahr ist hier die Olympiade, 64 in Tokio, und da muss ja alles schön sein und so weiter und so fort. Und dann, bahnt sich da sowas mit dem Jungen an, dann steht sie aber aus, das sind Geschwister und so weiter und so fort. Und es ist eigentlich nicht so, wo ich sagen würde, das ist jetzt was für die Altersgruppe von unter 12 oder so.
Und das fand die Altersgruppe auch, die ganze Zeit mit Popcorn auf die Leinwand geworfen.
Nein. Ja, also ziemlich. Also war ja nur zwei da.
Okay.
So. Aber der Film war eigentlich ganz schön. Also kann ich nur empfehlen, wenn man nicht wie du so ein Anime-Hater ist.
Ich bin ein Hater.
Ja, Hater. Ja. Hater ist gonna hate.
Oder Hater nicht. Also es ist mir, wie nennt man dieses Gefühl, wenn man keine Meinung zu hat?
Ambivalenz?
Ich glaube, jetzt werde ich von Twitter geschmissen. Du hast keine Meinung?
Aber was sagst du denn so schreckmäßigen 3D-Filmen?
Finde ich total lustig, gucke ich mir sehr gerne an.
Und so die klassische Disney-Animation, die ja mehr oder weniger ausgestorben ist?
Ja, die ist ausgestorben. Das
ist halt so die Sache. Also Japan, habe ich das Gefühl, ist immer das letzte Land, das so Zeichentrickfilm noch hochhält.
Zeichnen die das noch tatsächlich, oder?
Ja, ja. Also bei dem Film hatte ich auch den Eindruck, dass da, also was sie ja eigentlich machen, soweit ich das weiß, dass sie haben, sagen wir mal, teure Zeichner, die vielleicht besser zeichnen können. Die zeichnen halt die Keyframes.
Ja. Yeah.
Und dann hast du halt die Leute, die halt die Frames dazwischen ausfüllen. Die 24 Stück oder so.
Ja. Yeah.
Und die Animation, also die Hintergründe waren super schön. Und die Figuren waren auch total gut, aber ich hatte den Eindruck, dass alles so ein bisschen choppy ist. und das vielleicht nicht so in-betweening gemacht wurde, wo ich nicht weiß, ob die das so wollten oder ob die das nicht geschafft haben oder ob das aus Kostengründen so war, weil das Problem hat man natürlich heutzutage nicht mehr. Also jetzt hast du halt deine Renderfarm und dann musst du halt nur noch deine Animatoren in Anführungsstrichen bezahlen.
Stimmt, die ganze Infrastruktur dafür geht ja auch.
Aber du brauchst ja nicht mehr 10.000 Zeichensklaven irgendwo in so einem nordkoreanischen Gulag.
Ja, das wird wahrscheinlich alles eingehen.
So also, peu à peu. Wie gesagt, Japan macht es noch. Der letzte Disney-Film, den ich gesehen habe, der das hatte, war Bärenbrüder. Der ist ziemlich untergegangen.
Ja.
Der war eigentlich gar nicht so schlecht. Der war, hast du Brave gesehen? Mhm. Der war Brave war im Prinzip genau dieser Film. Das hat mich auch richtig geflasht. Also Brave ist einfach nur Bärenbrüder mit Wikingern oder was das sind.
Okay.
Und
Brave war super.
Ich fand Brave total langweilig, muss ich sagen. Ich war richtig enttäuscht von Brave. So sehr enttäuscht wie lange nicht mehr bei einem Pixar-Film. Hm. Also bei Cars 2, der war auch richtig schlecht.
Cars 2 habe ich nie gesehen.
Ja. Aber das war richtig schlimm. Okay. Das ist so ein James Bond Persiflage irgendwie.
Also Cars 1 war ja schon nicht sonderlich doll.
Ja, Cars 1 finde ich noch ganz okay. Und es hat halt so ein krasses Spielzeug-Imperium scheinbar gelauncht, Cars, dass sie unbedingt noch einen hinterher schieben mussten. Und Cars 2 war richtig schlecht, aber da hatte ich keine Erwartungen. Und bei Brave habe ich halt gedacht, die Trailer sahen gut aus und mit diesem Mädel und die ist dann halt irgendwie, muss ich behaupten und so weiter und so fort. Aber in dem Film ging es ja dann mehr um die Beziehung, die sie mit ihrer Mutter hatte und die Mutter ist in diesen Bären verwandelt worden.
Ja, ja, ja.
Und ich habe den dann nie mehr zu Ende geguckt.
Ernsthaft?
Nee, langweilig.
Krass. Also ich habe den echt gemocht. Also ich habe auch so ein bisschen Tränen in den Augen gehabt unter der 3D-Brille und so. Und
ich habe ihn aber auch nicht im Kino gesehen. Also vielleicht war das ein bisschen der Dealbreaker. Weil die Animation war schon gut. Also das kann halt Pixar wirklich.
Da ja. Sagen. Und das finde ich halt, das ist irgendwie, was wo du jetzt gerade meintest, so mit dem gezeichnet, dieses so ein bisschen choppy und so, das hat man bei gezeichneten Sachen so ein bisschen, also ich meine, die können schon gut zeichnen, aber das finde ich bei 3D nach wie vor so geil, dass die wirklich so alles rausholen. Dass du einfach merkst, die sind in einer Welt, in der sie alles beeinflussen können und es auch wirklich so oft machen, bis es hundertprozentig sitzt.
Ja.
Und das ist gerade so bei, ich finde nach wie vor Incredibles, so ein Incredible-Film, also so dieses...
Das ist der mit dieser Familie, oder?
Das ist der mit dieser Superheldenfamilie. Familie,
ja.
Wie so die Haare allein im Wind wehen und sowas und jede Bewegung einfach so auch vom Timing. Das ist sowas, was mir bei gezeichneten Filmen dann doch, was sie nicht ganz so gut hinkriegt.
Aber das ist halt eigentlich eine Frage der Regie. Also es ist ja nicht so, als ob man das nicht machen könnte, wenn man nicht wüsste.
Man könnte es bestimmt machen. Bestimmt gibt es auch welche, die haben das wahrscheinlich auch dann richtig gut hingekriegt. Meine Vermutung ist einfach, dass die bei diesem 3D-Zeug so oft drüber iterieren, bis es wirklich alles perfekt sitzt.
Pixar hat halt auch einfach mal die Zeit und das Geld, sowas zu machen.
Ja, und du kannst halt auch viel früher. Du kannst halt diese Timing-Sachen, die kannst du halt relativ früh schon unabhängig von irgendwelchen sonstigen Renderings setzen.
Stimmt.
Und dann kostet das auch nicht die Welt. Also es wird trotzdem noch fantastisch viel Geld kosten, gar keine Frage.
Ich würde mir mal wünschen, dass Pixar mal irgendwie einen Film für Erwachsene macht. Also das ist halt, das gibt es halt auch in dieser japanischen Animations-Tradition, dass es halt auch so Science-Fiction-Filme und sowas für Erwachsene gibt, wo halt dann auch Leute sterben und bla. Und es irgendwie mal ein paar interessante Themen gibt. Ich mag hier diese Pixar-Filme, aber die sind ja, habe ich so das Gefühl, das Studio, das einfach mal die besten Leute hat, so. Mhm. Oder das ist zumindest das beste Team.
Scheint mir auch so, ja.
Aber die Filme, und ich, wie gesagt, ich mag die Filme auch, aber es ist irgendwie immer das Gleiche. Also ich habe jetzt Monsters University geguckt.
Den habe ich noch nicht gesehen.
Und der war auch ganz süß, aber das hat man auch schon mal gesehen.
Oh, ja, ja.
So die zwei Freunde und dann streiten sich, aber es war nur ein Missverständnis und zum Schluss sind sie doch beste Freunde und jeder muss einsehen und bla. Und,
Wobei der hat ja auch wirklich schlechte Kritiken gekriegt.
Also ich fand den jetzt nicht schlecht. Ich würde den, der war halt
aber einfach. Aber ich fand Monsters 1 war halt.
Monsters also das, war super, ja.
Ich fand so diese Disney-Filme, ich finde auch Up, finde ich eigentlich auch großartig. Wobei, da bin ich mit meiner Freundin rausgegangen. Mhm. Wir haben abgesehen und fanden den beide schön. Und dann meinte sie so, es gibt in dem Film nicht einen weiblichen Charakter.
Der Vogel.
Wobei das auch nicht klar ist, ob das... Und die Frau, die nach 3 Minuten stirbt. Stimmt. Ja, das hat einfach... Aber das ist wirklich so nicht mal der Hund ist weiblich. Also es ist wirklich durch die Bank weg alles männliche Charaktere. Und bei dem Vogel ist es... Also es ist nicht ausgemacht.
Also der Bechdel-Test, der fällt da... Den besteht der Film kein bisschen.
Ja, ja, genau. Also das ist... das haben sie ja bei Brave dann irgendwie... Ist das ja so eine Frauenrolle, die so... doch sehr gewinnt sozusagen, die ja auch die Hauptdarstellerin ist und oder gibt es eigentlich nur Frauen in dem Film, so richtig, nein, so richtig Vater. Wichtig. Ja, aber der Vater, also so und die Brüder, die sind halt so alle auch so eher Sidekicks, sage ich jetzt mal.
Es geht um die beiden. Und dann gibt es noch diese Hexe und
Genau, das ist...
Also es gibt hier von ab eine österreichische Synchro.
Oh oh.
Und da, die habe ich, da war ich irgendwo bei meiner Freundin und die hatten, oder bei ihrer Mutter, und da war der kleine Cousin zu Besuch und der wollte abgucken und dann habe ich einfach die österreichische Synchro angemacht. Und es ist halt nur ein Charakter anders. Also nur dieser alte grumpige Manda ist ausgetauscht und der wird von irgendeinem...
Ah, das ist tatsächlich eine offizielle Synchronisation?
Ja, ja. Da gibt es auch auf der DVD.
Okay.
Und der ist von irgendeinem Schauspieler synchronisiert, der scheinbar in Österreich eine große Nummer ist, den ich aber nicht kannte. Und habe ich es halt umgeschaltet. Hat keiner gemerkt.
Okay.
Also der redet jetzt auch nicht irgendwie, wie man sich das so vorstellt, mit so einem Wiener Schmäh oder so. Also
so das ist nicht. Einfach ein bekannter österreichischer Schauspieler.
Ja, also die Österreicher zu Hause an den Rundfunkempfängern wissen bestimmt auch, von wem ich rede, aber wie gesagt, das hätte auch so in Deutschland laufen können. Da hätte keiner was gesagt. Also,
naja. So, dann können wir ja Anime-Filme und Pixar-Filme von unserer Liste hier streichen, die wir vorher gemacht haben.
Ja, ist die Liste auch schon wieder leer.
Und da ist die Liste auch schon wieder leer. Nee, ich wollte nochmal hier über FC Model. Ich habe vorhin schon ein bisschen erzählt. Ich weiß nicht, ob das so ein bisschen jetzt mal wieder so iOS und sowas. Ich sitze gerade an einer App, die mal gucken, ob sie jemals fertig wird. Das ist ja das spannende Experiment. Es gibt ein. Ach so, jetzt muss ich das erstmal allein erzählen. Es ist eine App mit einem Bällebad. Und zwar ist das. Das soll eine App werden, die. Die einem so anzeigt, ich bin ja Kongstar-Kunde und habe jetzt meinen Datentarif etwas reduziert von 3 auf 1 Gigabyte. Und da muss man ja doch hin und wieder mal schon im Blick behalten, wie viel man eigentlich schon runtergeladen hat. Und da haben die diese hässliche Webseite für, oder ist jetzt also einfach eine Webseite für, diese pass.telekom.de. Und ich wollte jetzt einfach eine App machen, die per Background-Update-Check hin und wieder mal nachguckt, bin ich gerade im 3G, und wenn ich im 3G bin, dann lade ich doch einfach mal diese Webseite runter und dann so in so einer Notification-Bubble mir anzeigt, wie viel Traffic ich für diesen Monat noch habe. Da macht mir leider Apple jetzt einen Strich durch die Rechnung, weil ich habe seit Ewigkeiten jetzt, ich habe hier so eine Testversion laufen, kein Background-Update mehr gesehen über 3G. Mal gucken, jetzt mache ich die App halt so, dass man sie ein bisschen öfter öffnen muss, also dass man muss sie im 3G öffnen, dann sieht man halt, wie viel Traffic man noch hatte. Passt zur Not auch schon. Und da habe ich mit SpriteKit mal ein bisschen rumgespielt, da kann ich nachher noch ein bisschen erzählen, so ein Bällebad geschrieben. Und ja, da habe ich jetzt auch mit FC Model, genau, und die zeigt dann, liest dann diese Seite aus, passt die, zeigt dann, was drin steht und soll natürlich das dann auch irgendwie in eine Datenbank wegspeichern. Und weil ich mit Core Data irgendwie so, das ist, das mag alles okay Technologie sein. Ich glaube, so richtig gut ist es nicht, wenn man die Leute regelmäßig mal drüber fluchen hört. Das mag relativ okay sein, aber irgendwie so dieses, ich finde den Prozess so eine, also wahrscheinlich, wenn man es zum 20. Mal macht, dann ist es auch kein Problem mehr. Ah, die Frau ist wieder da. Wenn man es zum 20. macht, dann ist es wahrscheinlich kein Problem mehr. Aber so dieses SQL-Datenbanken anlegen, irgendwie ein Modell anlegen, was dann unbedingt 100%ig passen muss und diese ganzen, das passt doch irgendwie alles nicht mehr in dieses 21. Jahrhundert, wo man einfach anfängt loszulegen. Dazu habe ich jetzt mit einem für ein Kundenprojekt mal hier TouchDB und Couch Coco Couch oder Couch Coco, ich weiß jetzt nicht, wie es heißt.
Coco Couch, oder?
Ich weiß es, Couch Coco oder Coco Couch? Also es ist, sind zwei verschiedene Layer, also Couch Coco oder Coco Couch. Ach, jetzt google ich es nochmal.
Couch Coco.
Couch Coco. Steht ja im Pad, aber das habe ich
auch noch. Steht hier auf dem GitHub.
Achso, okay. Auf dem GitHub glaube ich, dem Pad glaube ich nicht, weil das habe ich nicht vorhin selber eingetragen. Couch Coco ist der Layer, der zwischen CouchDB und Objective-C übersetzt. Also, dass du quasi eine API hast, mit der du auf CouchDB-Datenbanken nativ zugreifen kannst.
Ja.
TouchDB ist eine Reimplementierung von CouchDB in Objective-C mit einer SQLite-Datenbank drunter.
Mhm.
Klingt sehr wüst. Ist es auch fast.
Fast.
Was halt an dem Projekt ganz cool war, dass CouchDB ist ja erstens braucht man kein dämliches Schema sich hinten anzulegen. Zum zweiten hatte ich sowieso von vornherein JSON-Daten, die ich jetzt auch gar nicht, also die mir, also es geht jetzt, ich kriege JSON-Daten aus einer Datenbank geliefert. Mir ist im Wesentlichen egal, wie die aussieht und das Format kann sich ruhig ändern. Ich ändere daran nur einen winzig kleinen Teil von Parametern und Eigenschaften, die vorher haargenau definiert worden sind. Der Rest ist mir komplett wurscht, aber ich muss halt irgendwie speichern und da habe ich gedacht, nein, das ist doch CouchDB gar nicht mal das Falsche. Kann ich die JSON-Daten direkt reinschmeißen. Und halt CouchDB ist extrem gut dafür geeignet, um Daten zu synchronisieren zwischen mehreren Servern, zwischen Server und Client. Es gibt da diese Entwürfe, ich weiß jetzt gar nicht, wie es heißt. Es gibt so ein CouchDB in JavaScript geschrieben, das du komplett im Client, also im Browser laufen lassen kannst.
Ist das am Ende vielleicht PouchDB?
PouchDB, genau. Hast du mal was damit gemacht? Wahrscheinlich nee. Auch nicht, oder?
Ich habe nur überlegt, was reimt sich denn noch so auf Couch?
Du bist tatsächlich jetzt spontan auf diesen Namen gekommen?
Naja, ich habe auch schon mal davon gehört.
Okay, ja, Pouch, es ist tatsächlich PouchDB.
So wie TouchDB, haha, TouchDB. Schon mal aufgefallen?
Es stimmt.
Traurig.
Mist. Mist. Ja, okay. Ja.
SlouchDB. GrouchDB, jetzt zu Weihnachten wieder interessant. nee, das war der Grinch, nicht der Grouch. Der Grouch ist der in der Tonne wohnt, in der Sesamstraße.
Ja.
Das ist der Grouch.
Ja.
Grummel,
ja.
Oder wie heißt
der? Ja, du bringst mich jetzt gerade. Bring mich nicht so raus, ich bin hier. Und dieses Syncing-Feature, und darum habe ich gedacht, setze ich hier mal, weil ich Core-Data halt, weil mir Core-Data irgendwie zu anachronistisch ist oder wie auch immer, und setze ich mal dieses TouchDB ein und CouchCoco und vielleicht kommt ja das Syncing irgendwann nochmal rein, also ich kriege jetzt, das funktionierte eigentlich ganz gut. Es ist so ein bisschen, man kriegt manchmal merkwürdige Exceptions. Das ist ja so, wenn irgendwie sowas, es fehlt nicht da, wo man wünschen würde, dass es fehlt im Zweifelsfall, sondern deutlich tiefer irgendwo im Stack drinne. Und man hat halt irgendwelche merkwürdigen Ausnahmen, aber das ist halt so. Ich habe das Gefühl, es ist nicht unbedingt rasend schnell, um es jetzt mal positiv auszudrücken. Aber für den Anwendungsfall, den ich benutzt habe, funktioniert es ganz gut. Jetzt für dieses andere, für dieses Travel, also für dieses Datentraffic-Ding raus ausrechnen Tool, habe ich halt beschlossen, da ist vielleicht so eine CouchDB oder TouchDB oder wie es auch immer das jetzt heißt, ein bisschen Overkill. Da habe ich dieses FC-Model von Marco Arment ausprobiert, was er jetzt irgendwie für seinen
Overcast, oder?
Für seinen Podcast. Hat er schon einen Namen, der Podcast-Client?
Overcast.
Overcast, okay. Was er für seinen Podcast-Client gebaut hat. So ein ganz dünner Layer oben drüber über eine SQLite-DB.
Über FMDB auch.
Über FMDB, genau. Mhm. Und wobei ich mit FMDB vorher noch nichts gemacht habe, sodass ich jetzt nicht weiß, wahrscheinlich nicht mal genau weiß, welche Parameter da auf CouchDB, auf FC-Model und welche auf FMDB basieren. Man legt sein Schema komplett in SQLite an, da habe ich so einen SQLite-Manager, das geht auch relativ okay. Mhm. Die Sprache ist ja doch erstaunlich mächtig. Und soweit ist es eigentlich alles ganz ziemlich cool. So lange, bis man was falsch macht. Also was ich dann gemacht habe, ich habe mein Model falsch benannt. Und zwar, ich hatte meine Klasse hatte ich mit Präfix benannt und die Datenbanktabelle hatte ich ohne Präfix benannt. Mhm. Mein Fehler. Kann passieren. Könnte man auch denken, dass es funktioniert out of the box. Ist halt.
Ja gut, ja. Im allgemeinen Fall ist das schon nicht trivial zu wissen, ist es jetzt XYJ Parser oder ist es XYJSON Parser?
Ich finde es absolut okay, dass es so gemacht hat. Also es ist gar kein Problem. Wenn denn die Fehlermeldung, die ich bekommen hatte, ich konnte keine Tabelle zu deinem Model finden. Oder umgekehrt, ich konnte zu deinem Model keine Tabelle finden. Stattdessen habe ich irgendwie eine Exception auf einem Primary Key bekommen, die nicht aussagekräftig war wirklich irgendwie ganz skurril. Und zwar, er hat halt diese Datenbank nicht gefunden, diese Datenbanktabelle, auf der er probiert hat, das Datenbankmodell zu abstrahieren. Hat sich halt die Primary Keys aufzählen lassen und hat dann dabei keinen Primary Key gefunden. Und als er dann den ersten Insert probiert hat, hat er festgestellt, dass er ja keinen Primary Key hat, hat dann aber auch nicht gesagt, ich habe keinen Primary Key, sondern ich habe halt er hat halt probiert, auf das nullte Objekt eines Arrays zuzugreifen, eines obskur benannten Arrays, der auch nicht in irgendeiner Property drin war, sondern irgendwo in den sehr, sehr Tiefen. Und es hat mich einiges an Zeit gekostet, bis ich diesen relativ trivialen Fehler gefunden habe.
Ja.
Und da muss ich auch sagen, also ich bin sehr froh, dass ich nicht der Mensch bin, der bei, wie auch immer die Firma heißt, die Instapaper gekauft hat, jetzt diesen Code warten muss. Weil, also das ist, ich hab ja kein Problem damit mit PHP-Entwicklern, weil ich bin ja selber lange Zeit einer gewesen. Und aber Marco Arment hat sich irgendwie zu viel von PHP aufbewahrt und dann auch definitiv die falschen Seiten. Also es waren wirklich komplette Methoden, die in einer Zeile mal eben rasch runtergehackt sind und so. Also wirklich nicht mal mehr in den Formatierungen noch irgendwie der Versuch, was beizubehalten. Ach stimmt, er ist ja auch so ein Textmate-Fan, ne? Marco Arment.
Ich glaube nicht, dass er ein Textmate entwickelt,
oder? Also er hat lange ein Textmate entwickelt. Und das würde auch erklären, warum quasi jeder Variablen-Name im Wesentlichen drei- oder Vierzeiler war. Also das ist, also es könnte cool sein. Also es sind ein paar schöne Ideen drin, wie ich finde. Gerade so dieses Versions, also wie die Migration, wie die laufen am Anfang und sowas. Das ist schon, finde ich schon nicht ganz verkehrt. Aber ja, also da,
das ist auch nur eine Klasse?
Es ist wirklich nur eine Klasse, ich habe keine Ahnung.
Nur fcmodel.m und die hat, oh mein Gott.
Ja. Ah, stimmt, ja, das ist auch.
915. Na gut, ich meine, das geht jetzt noch. Aber.
Ja, nee, es ist schon beeindruckend. Mal gucken. Und fcmodel klingt auch irgendwie nach einem Fußballclub. Muss man auch sagen.
Der erste fcmodel.
Könnte man sich eigentlich ein schönes, ja, der erste fcmodel, könnte man sich ein schönes Logo zu bauen. Und,
ja, hier, save by notification, n.
Hm?
N ist der Name der Variable.
Ja, das ist da durchaus.
Also ich meine, ja, okay, aber
nee.
Muss nicht.
Wenn du Objective-C schreibst, dann benenn noch deine. Und dann halt so auch, kriegt man auch mit, dass er offensichtlich auch C nicht abgeneigt ist. Also hier arbeitet, also da merkt man hier, ich habe hier gerade so die Methode, die rauskriegt, sozusagen, die sich die Datenbankstruktur anguckt und daraus dann eine probiert das irgendwie auf das Model zu abstrahieren, was da drin steht in dem Feld. Und dass er auch durchaus gerne, also mein Ansatz ist ja immer, wenn ich irgendwo einen C-String bekomme, dann verfalle ich kurz in Panik, mache daraus, google nach den zwei Zeilen, wie ich daraus
einen N-String mache
und dann.
Das kannst du doch jetzt mit add, mit dem.
Stimmt, das geht jetzt ja mit dem Literals. Marco Arment macht das offensichtlich nicht, der macht dann noch ein echtes str-n-compare hinten dran.
Ich sehe es gerade.
Und so eine Späße. Mhm.
Obwohl, nee, das hier ist ja, das ist schon okay, das mache ich genauso. Also weil der holt sich jetzt hier die Property, also er guckt sich die Klasse an,
ja,
wenn wir das gleiche meinen. Und das mache ich auch so. Also wenn ich Encode-Strings miteinander vergleiche, dann mache ich auch strcomp, da mache ich mir nicht nochmal einen N-String draus, das wäre mir auch zu doof.
Ja, nee, kann man alles machen. Das ist, also das habe ich gar nicht als böse gemeint, sondern das habe okay. Aber ich würde es, ich bin nicht tief genug in den, wobei ich jetzt ja als Pebble-Programmierer, wenn ich jetzt, oh Gott, ja, ja. C, es ist ja, aber es ist schon teilweise, mal gucken, ob ich diese eine Methode finde, die wirklich auf einer Zeile geschrieben war. Ja, ach ja, hier, all instances. Ist auch wirklich nur ein Return. Also ich meine, es wäre auch ein Einzeiler, aber da kann man doch trotzdem ein bisschen Formatierung drum machen, liebe Leute. So schwer ist es auch nicht. Ach, das scheint tatsächlich ein System zu haben.
Ja, ja, also ich meine, der ist jetzt ja nicht doof, so ist er nicht.
Naja, also nee, natürlich ist er nicht, naja, mal gucken, aber also natürlich ist er nicht doof, aber ich kann mir vorstellen, dass wenn du so die ganze Zeit über Jahre hinweg alleine an so Projekten arbeitest, da verwahrlost man doch schon vielleicht auf so eine Art. Und ich meine, so oft wie ich hier in GitHub nach rechts rauscrollen muss, so richtig viel mit den 80 Zeilen, Zeichen pro Zeile hat er da auch nicht auf dem.
Hier bei, ich bin ja Mental-Kollaborator bei GitHub und deren Stil ist ja auch so alles. Also die brechen halt, die ordnen nicht bei nach Punkten, nach Doppelpunkten, sag ich mal. Das meinen ja manche Leute. Das habe ich auch eine Zeit lang gemacht, dass ich halt meinen Methodenaufruf, Selector Foo with Bar and Buts, dass man das dann umbricht und die Doppelpunkte untereinander sortiert quasi.
Also wie es die Xcode-Standardformatierung ist.
Ja. Oder man schreibt es halt auf alles auf eine Zeile. Und die schreiben es halt alles auf eine Zeile, weil die halt auch Tabs benutzen. Und wenn du Tabs benutzt, dann müsstest du ja dann mischen, um die...
Ach so, ja, ja, klar. Hm?
Und deshalb machen die das nicht. Aber dementsprechend muss man da auch immer ordentlich nach rechts scrollen. Das hat mich auch ein bisschen Gewöhnungszeit gedauert, auch mit den Tabs generell. Und Xcode hat zumindest in der letzten Version, die ich, wo mir das aufgefallen ist, hatten sie einen schönen Bug. Wenn du ein Projekt mit Tabs offen hast und ein Projekt mit Spaces offen hast, welches Format benutzt du denn dann bitte? Und da gibt es ein bisschen Global State, habe ich so den Eindruck, der dann zwischen zwei Windows geshared wird. Und das hat mich auch ordentlich zur Weißglut getrieben. Okay. Aber also, ja, also gerade was du da meintest mit deinem, du musst es da ewig suchen für so einen relativ trivialen Fehler, da schadet es sicherlich nicht, ein paar NS-Parameter-Certs vorne rein zu knallen, die sowas halt ein bisschen früher fangen und auch ein bisschen deskriptiver, als wenn es wirklich bis zum Insert durchfällt und dann erst sagt, hier, illegal index oder was auch immer. Aber ich meine, klar, es gibt schon mehrere Arten, sowas zu
einzubringen. Es könnte irgendwann mal schön werden. Also es ist, ich sag gar nicht, dass es irgendwie eine schlechte Idee sei oder sowas. Ich finde jetzt auch ehrlich gesagt jetzt so beim zweiten drüber gucken, wahrscheinlich war es dann einfach, nachdem ich dann, ich habe einfach zu lange drauf gestarrt, um es noch schön finden zu können. Also jetzt so schlimm sieht der Code jetzt gar nicht aus hier beim weiteren drüber gucken. Aber es sind schon teilweise bizarr lange. Ach so, ja, Open Database at Parse. Das ist eine Methode, die hat jetzt hier mal eben locker 794 fängt sie an, geht bis 901, also etwas über 100 Zeilen. Das hätte man schon noch mal ein bisschen aufteilen können. Und ja, also das ist so wirklich schön ist das. Aber es hat funktioniert und ich habe meine Daten damit schön einfach abspeichern können. Und so ein bisschen, also das ist ja, ich habe gerade so ein bisschen über Core Data ich finde, also so dieses SQL-Abstraktionsmodell finde ich nicht schön. Ich finde es nicht schön an irgendwelchen Datenbanktabellen. Ich habe wirklich Panik davor, irgendwann mal eine Migration machen zu müssen.
In Core Data.
Ja. Ich kenne jetzt auch niemanden, der gesagt hätte, ja, man macht das einfach und dann funktioniert, sondern es ist ein komplexes Biest, das ist ja gar keine Frage, aber es ist jetzt auch, es scheint auch komplexer zu sein als für die meisten Anwendungsfälle nötig. Und da könnte sowas wie FC-Model, also würde ich da durchaus nochmal drauf zurückgreifen, aber es könnte ruhig ein bisschen, aber auch diese globalen, ich meine, muss man ja mittlerweile bei Synthesize, da muss ja irgendwo eine Synthesize-Org hier oben drin sein, ach, oder hat er das alles als Private?
Nee, er kann es auch als Static haben, oder was meinst du?
Nee, weil er unten, also er hat ja
G irgendwas?
G und
das sind alles Statics.
Oh, okay, auch noch schön.
Weiß ich jetzt auch nicht so, also da würde ich sagen, mach lieber dein Objekt zu einem Singleton. Obwohl, also ich würde auch keine Statics nehmen, sagen wir mal so. Aber am Ende des Tages ist es dann auch nur Haarspalterei teilweise. Also klar, ein paar Sachen, ja, aber wenn es funktioniert, ich meine, ist anders gefragt, gibt es Tests?
Also ich habe zumindest keine gefunden. Sagen wir mal so.
Ich habe auch keine gefunden.
Ja, nee, hier gibt es auch keine. Es gibt auch, gibt nicht mal den leeren Testordner, den nochmal. Also,
Den hat er gelöscht. Den habe ich auch noch nicht gelöscht. Aber so, daher werfe ich jetzt nicht den ersten Stein.
Ja, aber bei sowas wäre ein Test schon. Naja, aber ich meine, wie willst du denn das testen, so als so Static Library?
Ja, hey, kannst du machen.
Kannst du eine Library testen? Nee, ich meine, wenn die. Also kannst du natürlich auch machen, die ganzen Objekte alles starten.
Kannst du dir noch eine In-Memory SQLite aufmachen?
Du kannst auch jedes Mal anlegen und wieder löschen, das ist ja auch kein Problem.
So. Also, ich meine, kannst da schon ein paar. Du musst dir nur.
Ja, stimmt.
Lass diese Query laufen und ich erwarte, dass dann jene Query funktioniert.
Es ließe sich eigentlich sehr gut testen. Ich habe für CouchDB-Sachen habe ich auch alle brav durchgetestet. Das ging auch relativ gut. Also habe ich halt eine Testdatenbank aufgemacht, habe die halt angelegt und dann sofort wieder gelöscht, womit man den Teil dann auch getestet hat, sozusagen, dass das Anlegen der Datenbank jedes Mal gut funktioniert. Das war alles absolut in Ordnung.
Wo wir gerade von GitHub-Repos mit 700 plus Sternen reden.
Oh, das stimmt, ja. Ich hab dich ja da in den Top-Charts gesehen bei GitHub.
Ja, ja, ja. Ich hab mir ein Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert mit so manchen Leuten. In diese krasse Explore-Sicht. Also es gibt ja, wenn man direkt auf Explore geht,
GitHub.com/Explore.
Das ist ja wirklich, da habe ich es irgendwie auf den 6. Platz einmal kurz geschafft. Da habe ich auch irgendwo einen Screenshot. Aber das ist dann halt so Longtail-mäßig. Also der vor mir hat doppelt so viele, der vor dem hat doppelt so viele und der vor dem hat doppelt so viele Stars und so. Von daher, da musst du schon irgendwie auf Hacker News Platz 1 sein und irgendwie noch Facebook heißen oder so. Oder zumindest bisschen Glück haben, wenn du da reinkommen willst. Und da Objective-C ja schon eine vergleichsweise unpopuläre Sprache ist auf GitHub, war da nichts zu machen. Aber wenigstens auf der Objective-C-Liste war ich ein bisschen auf Platz 1 eine Weile. Nämlich mit RBB Animation. Weil mein Problem war nämlich, dass ich eine CA Spring Animation benutzen wollte.
Also ding,
genau.
Das ist lustig, eine Animation, die man durch das passende Geräusch beschreiben kann.
Genau, genau die. Und es gibt da ein paar Implementierungen, aber das Problem, das ich hatte, war, dass ich die Transformation auf einem CA-Layer animieren wollte. Und das ist ja eine 4x4-Matrix. Ist so, ja.
Ich nehme einfach mal.
Genau, das ist eine 4x4-Matrix, also sind das pro Frame ja schon mal 16 Rechnungen, die man da machen muss. Und da muss man die ja wahrscheinlich nochmal boxen, weil was im Prinzip alle Libraries, die ich gesehen habe, machen, ist, dass sie die Keyframes einfach ausrechnen für diese Spring Animation. Also sie sagen halt, Position 1 bist du hier und Position 2 bist du da und so weiter und so fort. Und dann lassen sie es laufen. Und in meinem Fall musste ich aber, so bis zu 30 Sachen auf einmal animieren. Und dann habe ich halt diese ganzen Arrays erzeugen müssen und diese Animationen dauern ja auch locker mal 2 Sekunden, bis sich das eingepegelt hat. Mal 60 Frames, mal 16 Matrizendinger, mal 30 Items und das alles in der 60. Sekunde, damit es nicht laggt, wenn das losgeschickt wird. Das hat dann mit den Implementierungen, die ich gefunden habe, nicht so gut geklappt. Dann habe ich mir überlegt, könnte ich nicht einfach...
Auf meinem iPad 3.
Ja, nicht mal auf dem iPhone 5.
Okay.
Könnte ich nicht einfach dieses Keyframe-Array, das ich der CA-Animation reingebe, austauschen durch ein Array, das von einem Block gebackt wird? Weil ich kann ja das ausrechnen.
Ja. Yeah.
Für, wenn du mir einen Zeitpunkt T gibst, kann ich dir sagen, was X an dem Zeitpunkt sein soll. Dann habe ich halt überlegt, ob das geht. Und das geht tatsächlich. Das kann man machen. Also du musst ja ganz Ende das Array subclassen. Dann musst du halt irgendwie Array at Index, Object at Index oder so implementieren und noch irgendeine andere Methode, also nur 2 Methoden, die du implementieren musst.
Okay.
Und dann hast du dein eigenes Array. Und dann habe ich halt noch so ein bisschen Niceties rumgebaut. Und jetzt habe ich halt eine Methode gehabt, mit der ich eine Animation komplett mit einem Block beschreiben kann. Also die kriegt die Dauer der Animation rein und wo man gerade ist.
Mhm.
Und dann gibst du halt einfach ein Objekt zurück, das dann mit CA Animation, mit CA Key, Keyframe Animation halt hingelegt wird.
Yeah, yeah.
Und darauf aufbauend, das ist quasi das unterste Layer, habe ich dann eine Spring Animation halt implementiert.
Mhm.
Also da war dann quasi die Abstraktion eigentlich ganz schön. Und dann habe ich mich halt ein bisschen umgeguckt mit den, das ist ja doch eigentlich relativ interessant, also wie das mathematisch funktioniert, da gibt es ja schon drei. Ich habe die Formeln mir nicht selber hergeleitet.
Ja,
das habe ich irgendwo nachgeschlagen. Aber es gibt halt drei Fälle quasi, die so eine Schwingung haben kann. Die kann halt einmal unterdämpft sein, dann schießt sie übers Ziel hinaus und eiert so ein bisschen.
Mhm. Das ist das, was du jetzt gemacht hast, oder?
Genau, das ist das, was man eigentlich oftmals haben will, wenn man so eine Animation macht, weil damit es halt so schön federn. Das ist ja meistens der Effekt, den man erzielen will. Wenn du jetzt aber eine Tür hast,
dann willst du überdämpfen.
Nee, dann willst du kritisch dämpfen. Weil kritische Dämpfung heißt, die geht so schnell wie möglich zu,
aber
schießt nicht drüber hinaus.
Ah, okay.
Und das ist halt genau dieser
eine Punkt. Also eine Punktlandung quasi.
Genau, eine Punktlandung. Das ist die kritische Dämpfung. Und dann gibt es die Überdämpfung. Und dann geht die Tür halt langsamer zu, als sie müsste.
Das ist das, was man von seiner Haustür kennt, die ungefähr noch eine halbe Stunde offen ist, nachdem man das Haus verlassen
hat. Man kann sich ja vorstellen, der Extremfall ist ja quasi, dass die Tür sich gar nicht bewegt, weil die quasi von so einem Stock festgehalten wird. Und der andere Extremfall ist, dass die Tür nie aufhört zu schwingen, weil man dummerweise im Vakuum wohnt oder so. Und CA Animation implementiert aber nur kritische und Unterdämpfung. Also Überdämpfung implementieren die gar nicht. Das heißt, wenn du dir irgendwie Werte da eingibst in deine CA Animation, CA Spring Animation, wenn du die irgendwie holst über die Runtime und gibst da irgendwie eine Damping-Faktor von 1 Million ein, dann ändert sich nichts, als wenn du 2 Millionen eingibst oder so, weil du dann wahrscheinlich schon dreimal im überdämpften Bereich bist und da wird eh alles quasi abgeschnitten.
Okay.
Und das war bei mir halt nicht so. Und dann musste ich extra eine Flag einführen für die Leute, die halt wirklich das CA Spring Animation Behavior wollen, out of the box, wo auch die gleichen Werte die gleichen Ergebnisse erzielen. Und dann habe ich da noch so eine Flag eingebaut. Und das ist jetzt eigentlich ziemlich gut. Also ich habe mir dann so eine App gemacht, wo ich beide Animationen nebeneinander laufen lasse.
Mhm.
Und mit bloßem Auge war halt, also es war ein Pixelunterschied vielleicht mit bloßem Auge erkennbar, aber nichts, wo ich sagen würde, wenn ich dir das jetzt ohne Vergleich zeige, glaube ich nicht, dass du mir sagen könntest, welche von beiden das ist. Also es war auch sogar genauer als eine Vergleichsimplementierung, die ich noch mir angeschaut hatte. Und da war ich eigentlich relativ zufrieden. Das Einzige, was ich nicht hinbekommen habe, ist, es gibt auf CA Spring Animation eine Methode, die heißt Animation for Duration. Nee, Duration for Epsilon, wo du halt angeben kannst, wo du halt fangen kannst, was muss ich als Duration reinsetzen, damit sie halt nicht mehr größer schwingt als Epsilon. Und das habe ich halt nicht hinbekommen, wie die das implementiert haben. Also ich habe es mir dann mit Hopper angeguckt, Decompiled, und dann so ein bisschen rumgesucht, aber das habe ich nicht rausbekommen. Also es scheint irgendwie so zwei While-Schleifen zu sein, geschachtelte oder so. Man sieht halt auch, dass es dann so nach C++ rauscallt, also das ist halt, unter der Haube ist das alles C++.
Die Schweine.
Und ja, also wenn jemand irgendwie ein Meister in Floating Point Disassembly ist, dann soll er sich gerne bei mir melden, da kann ich ihm gerne den Dump geben.
Das muss doch eigentlich ist das nicht wesentlich leichter, die mathematische Formel dafür rauszusuchen?
Ich habe nichts gefunden.
Ja.
Ich habe auch ein bisschen drüber nachgedacht, wie man das machen könnte, aber das Problem ist, also du hast ja im Prinzip
zwei. Ich habe keinen Plan, wie so eine Formel aussieht.
Du hast im Prinzip zwei Komponenten auf dieser Schwingung. Du hast einmal so eine Hüllkurve quasi, die zumindest für die ersten beiden Fälle hast du quasi eine Hüllkurve, die beschreibt quasi, dass das ganze Ding halt an Energie verliert.
Mhm.
Und das multiplizierst du quasi mit so einer Art Sinus-Schwingung. Und dann hast du halt so eine Schwingung und die wird halt immer kleiner und irgendwann so.
Mhm.
Und du könntest dir jetzt ja theoretisch nur diese Hüllkurve angucken. Und das ist auch, wie meine Implementation im Moment funktioniert.
Mhm.
Aber das ist nicht, was die machen.
Also okay.
Das ist gut genug, aber meine Implementierung gibt eigentlich immer größere Werte zurück als die Original CA Spring Animation. Das ist für praktisches Benutzen kommt man eigentlich hin, aber es ist halt nicht haargenau das gleiche Verhalten. Das hätte ich halt schon ganz gern gehabt. Und wenn jemand das hinkriegt, dann soll er sich gerne bei mir melden. Kann ich auch einen Kasten Bier für springen lassen oder so. Ist kein Ding. Ich habe es halt nicht hinbekommen.
Aber jetzt, also das sind Animationen, Anfang, Endpunkt, alles von vornherein definiert. Also mittendrin mal eben das ganze Ding irgendwie rüberzuziehen und dann die Dämpfung in eine andere Richtung weiterzuziehen oder sowas, das ist damit alles nicht möglich.
Das ist damit nicht möglich, nee. Was du halt machen kannst, also du hast die Initialgeschwindigkeit auch noch als Faktor.
Mhm.
Also wenn du das jetzt machen würdest, dann könntest du die alte Animation runternehmen, könntest dir ausrechnen über so ein Data, was die aktuelle Geschwindigkeit ist und die in die neue Animation mit reingeben und die dann austauschen. Da müsstest du wahrscheinlich aber auch die einzelnen Komponenten getrennt betrachten. Also wenn du jetzt irgendwie einen Punkt hast, dann musst du X und Y Komponente getrennt betrachten und getrennt animieren. Aber es sollte eigentlich kein Problem sein. Obwohl du dann wahrscheinlich schon in dem Bereich bist, wo du auch einfach UI Dynamics nehmen kannst.
Ja, das stimmt schon, klar.
Also das war jetzt auch relativ, es war halt so ein bisschen, kann ich das hinkriegen? Wie funktionieren die Funktionen? Also ich habe auch hier
schöner Hack.
Bézier-Funktion nochmal implementiert, weil du hast ja CA Media Timing Function. Da kannst du ja so Bézier-Paths angeben, so wie man das bei CSS auch kennt, die Timing-Funktion beschreiben.
Mhm.
Aber du kannst halt auch nur Bézier-Punkte angeben. Also du hast zwei, das ist ja quasi, du musst es wie bei so einem Vektorprogramm.
Ich wusste mal, wie Bézier grob funktionieren, aber also nicht gut, aber.
Du hast halt nur zwei Punkte, die du angeben kannst.
Mhm.
Und damit bist du ein bisschen eingeschränkt in der Art der Timing-Funktion, die du erzeugen kannst.
Mhm.
Und ich habe das halt einmal nachimplementiert, zum Spaß, aber darüber hinaus kannst du halt auch komplett freie Timing-Funktionen definieren. Das ist dann das Beispiel weiter unten mit dieser Bounce-Funktion, wo einfach die Timing-Funktion halt wie so ein Ball wie so ein Ball ist, der runterfällt. Das könntest du halt mit CA Media Timing Funktion leider gar nicht machen. Auch wenn das technisch sicherlich möglich wäre, aber es ist halt einfach nicht so exposed und da muss man leider irgendwie so durch die Hintertür mit der Keyframe Animation daran, weil sonst ist an Sachen Subclassing leider nicht viel zu machen. Ja.
Ja.
Hat Spaß gemacht.
Super. JD ist ja, mein Kollege Markus ist ja dicht auf dem Ferse mit seiner JD Statusbar Notification, was jetzt relativ simpel ist, einfach ein UI-View, der sich über die Statusbar oben drüber legt.
Ja.
So einer dieser berühmten Fälle, was man hin und wieder mal brauchen kann.
Ja, aber sieht auch ziemlich gut aus, muss ich sagen. Also,
ja.
Würde ich auf alle Fälle benutzen, wenn ich das mal brauche, und vielleicht brauche ich das ja sogar bald.
Was ich neulich gemacht habe, das erste Mal, und zwar diese Kunde wollte diese iOS 7 Animation, also dieses, dass die in iOS 7, glaube ich, nirgendwo auftaucht. Ich habe mich wirklich gefragt, woher kam das? Das kam relativ schnell, nachdem die iOS 7, also als das auf der WWDC angekündigt worden ist. Mhm. Und zwar ist das so ein, hat irgendjemand, ich glaube auf Dribbble, hat so einen Entwurf gemacht, wie man das machen könnte. Und dann haben das alle implementiert. Und jetzt ist das zum Beispiel, also die Ansage, ich mache das so wie eine Airbnb-App. So soll ich das jetzt auch machen im Wesentlichen. Und da habe ich jetzt auch eine Implementierung gefunden, die...
Wir reden nicht von diesen Floating Labels.
Nee, die Floating Labels, die sind total geil. Das ist ja einfach mal, also dieses, dass der Placeholder-Wert in dem Textfeld...
Da hochfliegt.
Dann so hochfliegt und dann, nee, davon rede ich. Das wäre ja cool. Nee, das ist eigentlich im Wesentlichen, ist das, du hast dein, also so die Facebook-Menü, die nächste Iteration. Du hast halt dein View-Controller ganz normal in der Mitte, Fullscreen drin kleben und dann drückst du den Burger-Button oder Hotdog-Button und dann skaliert das so runter und du hast im Hintergrund dann so meistens irgendwie so einen Sternhimmel hinterliegen oder sowas.
Ah, okay.
Und dann ist da so ein Menü drin und dann zoomt das wieder so raus.
Ja, ja.
Und das sollte ich jetzt auch implementieren. Jetzt im Endeffekt haben wir dann doch eine fertige Lösung genommen, weil die leider auch nicht so richtig gut ist. Und zwar, was die macht, ist nämlich auf der, also ich habe hier RE Side Menü, heißt das. Und das ist eigentlich auch, also ist ziemlich gut, das hat ziemlich viele Features. Aber was die zum Beispiel machen, ist, die nehmen, also das ist, vielleicht zerlege ich das doch nochmal, weil das hat mich jetzt an einer Stelle, hat das echt viel Zeit gekostet, das zu finden. Die machen halt, die animieren, also wenn die einen Übergang zwischen zwei View-Controllern machen, normalerweise, also die müssen den halt gleichzeitig animieren, was die Skalierung angeht, was die Position angeht und was ein Alpha angeht. Das heißt, das macht schon Sinn, sozusagen beide View-Controller, also wenn man zwei View-Controller gerade auswechselt, mitten in einer Animation, dann sollte man die in einen Container legen, beide, und dann das Fading da drinnen machen. Was macht der? Der packt einen View-Controller in den anderen rein, also einen View von dem View-Controller in den anderen View von dem View-Controller rein, fadet dann den dahinter, fadet den davor ein, dann nimmt er den View-Controller wieder aus der Hierarchie raus und pappt ihn wieder Fullscreen rein. So, das hat zweimal View did appear feuert und zweimal View will appear feuert.
Ah, okay.
Und sollte man eigentlich einen Container-View außen drum packen und alles, könnte man alles ein bisschen schöner machen. Und ja, und dieses Menü musste ich implementieren. Ja, genau. Aber die Variante, die ich gebaut hatte, die funktionierte noch schlechter. Aber was die halt drinne hatte, ist jetzt, und das ist ja jetzt gerade was in Mode kommt, dass man mit der Statusbar rumspielt. Was eigentlich total simpel ist, weil es gibt, ich glaube, von UI Screen gibt es eine Private Function, die heißt Statusbar. Und wenn du die aufrufst, dann kriegst du den Statusbar-View und dann kannst du den snapshotten. Mit dem Ergebnis, dass wenn du den Snapshot-View hast, dann kannst du die Statusbar ausblenden und kannst sie rein virtuell irgendwo hinschieben.
Ja.
Und wenn du jetzt nicht gerade die Uhrzeit da mit drin hast und also die irgendwie ein bisschen versteckst, dann sieht auch keine Sau, dass sich das eventuell vielleicht ändern würde und sich aber gar nicht ändert.
Ja.
Dann könnte man auch vielleicht so Effekte machen wie die Statusbar mit einem, also ich habe in dem Fall halt gemacht, dass der komplette View-Controller gescaled ist mit der Statusbar oben drin und dass dann der View danach keine Statusbar mehr hatte.
Ja, das wollte ich auch neulich mal machen.
Das geht halt nur über Private API. Dann ist es aber, wie gesagt, erstaunlich simpel.
Ich hatte auch überlegt, was man mal probieren könnte, ist, in die Statusbar ein neues Icon reinzuhängen.
Na, einfach nur gucken, die View-Hierarchie da drinnen sich anzugucken, wo die einzelnen Icons sitzen. Und dann weißt du ja, wo du es einfach unten drunter positionieren müsstest.
Mein Ansatz war eigentlich viel döver. Mein Ansatz war...
Direkt da oben reinpappen?
Nee, oder? Einfach zu rendern und dann in dem Image zu gucken, wo Platz ist. Aber das geht natürlich auch. Ich habe gar nicht drüber nachgedacht, dass man auch da noch tiefer reingehen kann.
Wenn da einmal drin ist, der Private API, dann kannst du auch tiefer rein.
Ja.
Stimmt, das hatte ich auch überlegt, noch ein eigenes Icon dazu zu packen. Dann vielleicht ein paar mehr Farbwerte als nur schwarz oder weiß.
Ja.
Ein Babyblau, so irgendwie so die Tint-UI oben drüber zu legen.
Mhm.
sollte ja eigentlich nicht so kompliziert sein, dann aus dem View irgendwie ein Image zu rendern.
Ja, ich meine, du kannst sie auch einfach...
Und dann mitzutinten?
Die haben einem ja quasi ins Gesicht gerieben, wie schnell das jetzt ist mit dem Snapshotten. Kannst du ja theoretisch einfach einen Timer auf 15 Sekunden setzen oder 5 Sekunden.
Ja,
und
klar.
Dann halt und dann neu machen.
Aber den Snapshot-View, mit dem kannst du ja nicht viel machen. Da kriegst du ja wieder kein Image raus. Du hast ja nur einen Snapshot-View.
Ja, das gibt aber auch Render in... Hast du nicht gesehen?
Render in Snapshot-View?
Nee, Render in... Das kann sein, dass es auf dem... Aber irgendwas gibt's da. Da hatte ich nämlich neulich auch so ein Problem, weil ich so eine Custom-Transition auch machen wollte und dann musste ich mir meine View in... Ich wollte halt eine Table-View-Cell rendern, snapshotten, aber minus eine einzelne Sub-View. Mhm. Und dann habe ich die ausgeschaltet, aber der rendert dann erst im nächsten Cycle und dann war es wieder drin, weil ich es halt auch wieder anschalten musste. Mhm. Und was ich dann halt gemacht habe, ist, weil das halt ging mit dem Style, ich habe mir die halt in ein Bild gerendert und dann habe ich mir einfach das Rect gesucht und halt übermalt. Und dann ging das auch. Aber es lag auch ein bisschen an einem Style. Also wenn ich jetzt ein geiles Hintergrundbild gehabt hätte, dann wäre es nicht so gut gegangen. Und da bin ich der Meinung, gab es jetzt auch irgendwie was. Aber vielleicht habe ich es auch den alten Weg gemacht mit dem Layer. Das kannst du ja in Kontext rendern. Und dann hast du dein UI-Image.
Also was ich jetzt gemacht habe mit dieser Snapshot-UI, also bei meiner Lösung, dieses Frame darunter zu rechnen, zuerst habe ich halt den naivsten Ansatz gewählt. Den View-Controller halt einfach den View zu skalieren per Transform und Translate. Das hat dann aber dazu geführt, dass die Navbar irgendwann mal mitgekriegt hat, Moment mal, ich bin jetzt nicht mehr unter der Statusbar. Also da war eine Navbar drin, ein Navigation-Controller und da halt irgendwie wieder ein Tableview-Controller drin, so ganz klassisch. Und dann in dem Moment, in dem er durch das Transform hat er offensichtlich mitbekommen, Moment mal, ich bin jetzt nicht mehr unter der Statusbar drunter, den Navigation-Controller, dann berechne ich mich jetzt so, als ob ich keine Statusbar hätte und dann ist das halt einmal gesprungen.
Okay.
Das war halt sehr scheiße. Und dann habe ich auch mit dieser Snapshot-UI das gemacht und es ist erstaunlich kompliziert, den perfekten Moment für so einen Snapshot zu finden. Und zwar, du brauchst nämlich, ich hatte nämlich zwischendurch, also die App ist getintet, und mein Snapshot war da nicht getintet. Weil ich habe den Snapshot zu einem Zeitpunkt gemacht, wo der noch nicht in der View-Hierarchie drin hing. Mhm. Und wenn das Tinting halt auf der App ist, dann hat er selbstverständlich auch das Tinting trifft dann auch nicht auf den View zu.
Ja.
Sodass er dann halt dieses Standard-Apple-Blau hatte. Und das war halt die Farbe, die da war, war eher so ein Rosaton. Also es war schon ein deutlicher Unterschied. Und mir ist das gar nicht aufgefallen. Ist jemand beim Testen dann aufgefallen. Und dann musst du den aber irgendwo in die View-Hierarchie reinhängen. Dann, und dann musste ich ihn noch in die View-Controller-Hierarchie am besten gleich reinhängen, genau, damit er auch ein View will appear aufruft, weil da brauchte ich noch irgendwie, dass der Content auch noch vollständig sichtbar ist, damit er ihn kriegt. Und dann musste ich direkt danach einen Snapshot machen. Dann hat er sich aber beschwert, dass der View-Controller noch nicht in der Hierarchie drin wäre, weil er das offensichtlich irgendwie auf dem Main-Thread macht und das dann erst später kommt. Also habe ich eine Exception bekommen. Wenn ich aber selber meinen Snapshot auch erst im nächsten Run-Loop gemacht habe, dann hat man kurz den View-Controller einmal gesehen in seiner vollen Schönheit. Mhm. Ich habe da nicht so Sachen probiert, wie den einfach rechts oder links offscreen zu positionieren, weil ich das dann irgendwie doch ein bisschen zu dämlich fand. Weil ich brauchte ja auch dort den, man muss ihn ja auch zumindest vertikal an der richtigen Position haben, damit er die Statusbar oben drüber den Platz auch einberechnet und sowas. Also das ist Es ist nicht leicht mit diesen Snapshot-Views. Also wenn man am Anfang einen hat und dann will man den eigentlich quasi ausfaden, das ist simpel. Aber die andere Variante, er soll erst kommen aus einem Snapshot heraus und ich muss schon vorher nochmal einen Screenshot davon machen, ist gar nicht so leicht.
Ja.
Ja. So. Jetzt darfst du wieder.
Ja, wir sind ja fast durch.
Das stimmt doch. Das ist was.
Da haben wir hier, hier dein fabulöses Heizsystem. Ist ja so angenehm warm. Hier drin, das kennen die Leute ja gar nicht.
Nein, mach mal hier Sprite Lamp.
Achso, Sprite Lamp.
Und Sprite Kit.
Ich fange mal mit Sprite Lamp an. Also Sprite Lamp,
ja.
Ist ein Kickstarter-Projekt und das ist auch die Art Kickstarter-Projekt, die man auch getrost backen kann, finde ich. Ich habe ja bis jetzt mit Kickstarter nur so gemischte Erfahrungen gemacht, aber hier schlage ich, glaube ich, noch zu. Und was die machen, das ist ziemlich lustig. Die nehmen sich Pixel Art. Also das ist hier so ein Pixel-Zombie oder so, kennt man ja, hat man alles schon gesehen. Und er hat quasi ein Beleuchtungssystem gebaut, wo du einfach dein Zombie irgendwie von vier verschiedenen Seiten beleuchtet malst oder von von 2 bis 5 verschiedenen Seiten kann man das machen. Und daraus errechnet er dann einen normalen Map. Das heißt, für jedes Pixel weiß er quasi, wenn das jetzt ein dreidimensionaler Körper wäre, in welche Richtung zeigt er quasi, mhm, diese Oberfläche. Und damit kann er dann halt Beleuchtung simulieren. Also auf der Webseite gibt es so ein schönes Bild von so einem Zombie, wo so eine Lichtquelle rumfliegt. Und der wird halt physikalisch relativ korrekt beleuchtet, obwohl es halt einfach nur eine 2D-Grafik ist und da nie ein 3D-Modell zu existiert hat. Und dann gibt es weiter unten gibt's noch so Beispiele, wo es einfach nur so eine Bleistiftzeichnung ist oder so eine Kugelschreiberzeichnung von so einem Plague-Doctor oder so, irgendeine Pestilenzfigur, die er halt 4-mal eingescannt hat, da reingetan hat und dann kann er die halt auch in 3D beleuchten und der Arm wirft halt einen Schatten auf den Körper, wie man sich das so vorstellt und wenn es von hinten beleuchtet wird, ist natürlich vorne alles dunkel und so weiter und so fort. Und das finde ich schon ziemlich beeindruckend.
Also der hat jetzt quasi aus den 4 Bildern berechnet dann diese Normal Map. Und
genau.
Ich bin hier gerade auch auf der Seite. Ich hatte das damals auch, das war auf Hacker News, ging das rum, kann das sein?
Genau.
Ich diese Depp-Maps, die finde ich ja noch mit eigentlich so diese Brickwall, die er da irgendwie hat, wo dann die Taschenlampe drauf leuchtet. Die finde ich eigentlich fast noch am beeindruckendsten. Also ja, nee, ich finde sie alle beeindruckend, aber und halt diese darunter, dieses eigentlich eine relativ langweilige Textur zu haben, aber dadurch, dass man dann an einer Stelle einen Punkt macht, muss ich ja gar nicht unbedingt so wahnsinnig viel bewegen.
Ja.
So Lagerfeuer. Und was kann man da backen? Also was?
Also du kannst, er baut halt dieses Programm, hat er glaube ich schon angefangen und möchte es gerne auf Linux und Objective-C zumindest portieren.
Im Augenblick ist das nur Windows, also kann niemand nutzen, leider.
Genau, es gibt ja so eine Art Windows-Computer gibt's ja eigentlich nicht so richtig. Und er muss sich halt erstmal einen Mac kaufen allein schon und dafür,
okay,
dafür muss er schon mal Geld irgendwie ran schaffen. Und dann gibt es halt verschiedene Backer-Level, wo man dann verschiedene Lizenzen kaufen kann. Also es gibt die Pro-Lizenz mit einem Kommandozeilentool, womit man diese normalen Maps erstellen kann. Und der will, glaube ich, auch noch so Shader, zumindest für Unity, fertig mitliefern.
Ah, okay, dass man das auch direkt einsetzen kann.
Genau, ja, das macht ja Sinn. Dass du es direkt reinschmeißen kannst. Ich glaube, in SpriteKit würde man das nicht kriegen, weil du, glaube ich, keinen Shader für SpriteKit schreiben kannst, für so einen Sprite-Node. Aber vielleicht geht da auch noch irgendwas. Ja, nur Custom Shader Support scheinbar. Das ist natürlich erstmal schade. Aber ist auf alle Fälle lustig. Also ich weiß nicht, ob ich das jemals produktiv einsetzen werde, aber ist auf alle Fälle so die richtige Art Projekt, die man supporten soll, weil es gibt ja schon relativ viele Leute, die so Pixelgrafik machen, nicht zuletzt, weil es vielleicht auch kosteneffektiv ist für kleine Spiele. Mhm. Und wenn die auf einmal Zugriff zu einem zu einer guten so Lighting Engine haben, dann ist das ja, da gewinnen wir ja alle. Also da kann man ja als guter Mensch eigentlich nicht sagen, das backe ich nicht. So. Und von daher werde ich dann noch zuschlagen, glaube ich.
Ach, hast du bisher noch nicht?
Nee.
Ich habe jetzt auch meine ersten Sprite-Kit-Erfahrungen gesammelt. Mhm. Ich habe ja gerade von dieser kleinen App, die meinen Traffic-Verbrauch mir anzeigt, erzählt. Da sollte halt so, weil das ja eigentlich sehr langweilig ist. Ist halt der Gedanke gewesen, dass der, also ich habe halt überlegt, da muss halt irgendwo der obligatorische Progress-Bar hin, wie weit man mit seinem Datenverbrauch schon durch ist.
Ja.
Und dann, wie wäre es denn, wenn der ganze Bildschirm ein Progress-Bar wäre? Und kann man sozusagen hinter den Bildschirm liegen, haben wir ja mit iOS 7 schön. Und das jetzt wäre ja geil, wenn das Wasser wäre, ist dann halt natürlich der nächste Gedanke und auch so sich so ein bisschen bewegt. Und habe ich irgendwie geguckt, wie kriegt man so eine Wasseroberfläche hin, habe so ein Flash-Beispiel gefunden.
Mit dieser Flasche, dieser gelben.
Ja, kennst du das? Ah, das kennst du. Das kennt man, okay. Das kennt man,
ja. Wenn du irgendwie jemanden fragst, der irgendwie auch schon mal überlegt hat, eine Flüssigkeit zu simulieren.
Ach, daher weißt du das, wie man so eine Flüssigkeit simuliert. Genau, und das ist halt, der nimmt im Wesentlichen mehrere Kugeln, packt die in einen großen Topf rein, die werden physikalisch animiert, dann werden die ein bisschen geblurrt,
genau,
obendrauf. Und dann wird so ein Threshold draufgesetzt. Oder wie du mir jetzt gerade, weil ich den entsprechenden CI-Filter nicht gefunden habe.
Kannst einfach einen harten Kontrast nehmen.
Einen massiv harten Kontrast oben drauf knallen, der weiß oder also transparent oder schwarz macht.
Genau.
Und dann hast du sowas Flüssigkeitartiges. Den hatte ich halt nicht gefunden. Darum habe ich jetzt erstmal einfach geblurrte Kugeln am Anfang gehabt. Hab dann beschlossen, dann ist es halt ein Bällebad. Mhm. Zuerst habe ich das mit UIKit Dynamics gemacht und es ist erstaunlicherweise, wird das so ab 20, 30 Objekten, wird das doch schon ziemlich lahm.
Je nachdem, ob man das jetzt erstaunt oder nicht, ja.
Ja, ja, also es ist jetzt, also hat mich jetzt nicht, also. Aber mit SpriteKit ist das alles doch sehr fluffig und schön schnell.
Ja.
Ich bin so für einen kompletten SpriteKit-Noob wirklich sehr schnell da reingekommen. Mhm. Es ist halt auch, es ist schon cool, so, okay, ich schalte jetzt mal Gravitation an. Okay, Gravitation ist an. Und,
Traktorstahl.
ja, es hat schon sehr viel davon.
Energie.
Und dann habe ich jetzt halt und habe diesen Effekt drin. Und dann habe ich wirklich nichts weiter gemacht, als das ans Accelerometer ranzuhängen.
Beschleunigkeitssensor.
An den Beschleunigkeitssensor meines iPhones ranzuhängen. Und plötzlich hat man halt diesen Effekt, dass wenn man so ein bisschen nach rechts, flatscht so richtig schön. Also es ist wirklich echt cool. Man kann es drehen, es macht wirklich großen Spaß, damit rumzuspielen. Es hat mich irgendwie so an einem Freitagabend nebenher so irgendwie, keine Ahnung, 1,5 Stunden gekostet oder sowas, das auf die Beine zu hat mich schon mehr Zeit gekostet. Allerdings so die wesentlichen Funktionen haben wirklich sehr, sehr schnell gestanden.
Ja.
Ich habe noch so ein bisschen überlegt, ob ich noch so mit Particle-Emittern drauf rumspielen sollen oder sowas, weil da gibt's ja...
Könnte so Gischt machen oder so.
Das sieht ja schon in Xcode so geil aus. So dieser Particle-Editor, mit dem mal rumzuspielen. Das wusste ich gar nicht, was da alles drinsteckt. Also es macht echt Spaß damit.
Ja, ich bin auch total positiv überrascht von SpriteKit. Also ich habe vor kurzem mit Game Center gearbeitet und das war ja nicht so. Mhm. Kann ich nicht wirklich dazu raten, das zu machen.
Hat auch kein Particle-Emitter.
Nee, Editor. Game Center verliert an einen, hat auch keine Physik, keine Bounciness. Ich weiß gar nicht, was sie sich da gedacht haben. Aber Turn-Based Multiplayer hat es halt nicht mal. Dann habe ich mir SpriteKit angeguckt mit relativ geringen Erwartungen, aber ist doch eigentlich ganz solide. Also da hat, glaube ich, schon jemand mitgearbeitet, der schon mal ein Spiel von innen gesehen hat in seinem Leben.
Du hast vorhin auch erzählt, dass du irgendwelche ziemlich fetten Leaks hattest.
Genau, ich hatte so ein paar Texturprobleme. Also scheinbar in SKView, das ist dann quasi die Root-View, in der deine Grafiksachen ablaufen, da hatten wir das Problem, dass wenn wir Texturen-Atlanten laden, dass da irgendwie Speicher nicht mehr freigegeben wird. Also wir hatten halt ganz viele View-Controller, die wir gepusht haben und gepoppt haben. Jeder hatte seine eigene SKView und in jeder eigenen SKView laden wir eine neue SK-Scene und die hat dann wieder Texturen drin und so weiter und so fort. Aber auch wenn wir Memory-Warnings schicken, sind wir halt nie, wenn wir zurück ins Menü gegangen sind, auf den Speicher, das Speicherniveau runtergekommen, auf dem wir eigentlich hätten sein müssen.
Ja. Yeah.
Und jeder View-Controller hat halt immer so, also ich 10% von seinem Texturenspeicher einfach nicht mehr zurückgegeben und in Xcode stand auch nichts mit Leaks. Im Allocations-Instrument, also im Leaks-Instrument waren keine Leaks, im Allocations-Instrument war das nur als irgendwie malloced Memory deklariert, also nicht irgendwie ein gewisses Objekt oder so. Und von daher vermute ich mal, dass es irgendwie so ein Texturen-Speicher-Cache bla ist, der nicht geklärt wird. Und was wir jetzt halt machen ist, wir haben einfach nur eine SKView und gut ist. Und dann passiert es halt nicht.
Was wahrscheinlich der häufigste Einsatzzweck ist.
Klar, also wenn man sich das Beispiel Spiel von denen anguckt, Adventure, das jetzt nicht besonders viel Spaß macht, aber
man kann. Ich glaube, das war auch nicht die Idee.
Nee, naja, ich weiß nicht, hast du den WWDC-Talk gesehen? Also die haben sich schon Mühe gegeben, so, und so ist nicht.
Ich glaube, ich habe den so ein bisschen gesehen, zumindest, ja.
Also, es ist schon ganz schön, aber ich sag mal so, bei Windows waren früher bessere Spiele mitgeliefert, sagen wir es mal so.
Solitär.
Dieser Pinball zum Beispiel, oder dieses Hovercrafting, was es mal gab, wo man so Capture the Flag, naja.
Ich hatte nie einen Windows-PC. Ich kenne ihn. Ich habe gelernt, dass Solitär wurde nur mitgeliefert, damit die Leute spielerisch lernen, mit der Maus umzugehen.
Hat funktioniert.
Ja, bis heute. Ja. Ich lerne immer noch, wie man die Maus bedient.
Ich meine, ich erinnere mich noch, als
ich irgendwie. Bis das Internet erfunden worden, dann seitdem
lernen die Leute. Ich weiß noch, als ich irgendwann mal in den Mac App Store geguckt habe, irgendwie 2 Wochen nachdem er gelauncht ist, und die ersten 3 Plätze waren Solitär Apps oder so. da ist ein Markt da, das darf man nicht
vergessen. Ich habe auch jahrelang Erik Solitär gespielt, ich habe es geliebt.
Nichtsdestotrotz,
ja.
SpriteKit, gut. Überraschend gut.
Ja. Fand ich auch. Also
in einem Monat werde ich sagen, SpriteKit größte Scheiße.
Ja.
Aber bis jetzt bin ich noch naiv und zufrieden. Und alles weitere dann auf die harte Tour quasi.
Ja, das ist, aber es ist, also macht Spaß mit SpriteKit rumzuspielen. Macht auch, also wirklich, also wenn man so aus der UI-Kit-Ecke kommt und immer nur Buttons sieht und sich ärgert darüber, dass die Buttons keine Rundung mehr haben oder sowas, dann mal schnell irgendwie in Sketch hier mal.
Plötzlich ist es auch Pixelgenauigkeit. Es wird, also ich meine, klar, wenn man Pixelgrafik macht, dann wird es dann sofort wieder relevant. Aber man, also ich habe da diese Kugeln gemacht, habe dann auch ein bisschen mit den Größen rum. Also es ist wesentlich mehr Experimentieren als so beim klassischen Entwickeln, wo man doch immer ein relativ konkretes Bild, also wesentlich stärker hat. Also hier auch mal so mit irgendwelchen Werten rumspielen, so lange, bis es irgendwas ergibt, was plausibel aussieht und sowas.
Da geht es auch ganz viel um so Behavior, dass man halt auch nur sehr schwer kommunizieren kann. Also
ja, klar.
Ich kann jetzt ja nicht einen Screenshot von deiner App machen und jeder weiß, was da passiert. So, das muss man in Bewegung sehen.
Ja.
Und von daher.
Das macht echt, für Sprite Lamp kann man dann nicht bei SpriteKit ansetzen. Das ist ja natürlich dämlich.
Also wer weiß, was irgendwie in iOS 8 oder so ist mit SpriteKit, das ist halt auch so ein bisschen die Frage. Also das ist ja schön und gut, aber man weiß natürlich nicht, wie sehr will sich Apple da jetzt committen. Und es gibt halt noch Cocos 2D iPhone,
ja,
das auch, glaube ich, relativ ähnliche Abstraktionen so verwendet. Und da kann man sich halt wenigstens sagen, also man darf abgesehen, dass ein paar Leute da jetzt auch kommerziell dahinter stehen und das halt auch in Studios verwandt wird, die halt finanzielles Interesse daran haben, das weiterzuentwickeln, kann man sich halt immer noch sagen, wenn alle Stricke reißen, dann kann ich halt das selber fixen so. Oder mir selber die Sachen einbauen, die mir fehlen. Und bei SpriteKit, naja, dann hast du halt dieses Ding ganz unten in deinem Tech-Stack drin, auf das du ziemlich angewiesen bist mit deinem Spiel. Und wenn du dann ein Problem hast, zum Beispiel dieses Texturproblem, und das löst keiner für dich, oder du willst jetzt einen Effekt erzielen, für den du Custom Shader brauchst und die hast du nicht, dann stehst du da. So. Und
klar.
Das wird halt jetzt erst wahrscheinlich das nächste Jahr zeigen, was Apple dann da macht bei SpriteKit. Ob die haben ja durchaus die Ressourcen, das richtig nice zu machen, auch nicer als Cocos 2D wahrscheinlich in nächster Zeit sein wird. Aber sie müssen halt auch machen und sie müssen nicht dann auch quasi Signale geben, dass irgendwie da sie SpriteKit auch langfristig machen wollen. Weil das ist schon, ich meine, Spiele sind ja sicherlich irgendwie noch mit das, was am meisten Knete bringt auf der Plattform.
Ne, ich glaube, das ist auch das, was am meisten, also so ja, nicht nur Knete, das ist, glaube ich, Apple gar nicht mehr so wichtig, sondern die wollen halt die geilen Spiele haben. Das ist denen, glaube ich, viel wichtiger, als das Geld damit zu verdienen.
Und wenn, dann brauchen sie halt eine richtig gute Engine und vielleicht irgendwann auch mal nach einer 3D-Engine, um halt so die ganzen Indie-Leute mitzunehmen. Also die machen jetzt halt viel mit Unity, das sieht man häufiger auch bei der Ludum Dare. Hast du öfter mal Spiele, wo du halt den scheiß Unity-Webplayer brauchst, den ich nicht habe oder nicht haben will. Und wenn Apple die halt alle einsacken könnte, ich meine, so eine Unity-Lizenz kostet, was weiß ich, 1000 Euro, fängt es an und da hast du eine Plattform und jede weitere Plattform kostet nochmal übelst viel Geld und so. Und wenn du das halt, wenn du halt abwägen musst zwischen 1000 Euro oder mehr oder 100 Euro für die einmalige Mitgliedschaft und dann bist du halt iPhone-exklusiv, aber ist vielleicht auch erstmal okay und dann bist du halt quasi eingetütet, das hätte schon Vorteile für Apple so und dann sollten die halt auch da reinstecken.
Ne, nicht nur so, ich glaube auch, dass man so mal gucken, wie gut das jetzt mit einem UI-Kit, also ich wäre niemals auf die Idee gekommen, irgend sowas wie Cocos 2D oder sowas für dieses Experiment zu nehmen. Ich wollte es halt mit UI-Kit Dynamics machen, ging halt nicht. Und dann vor SpriteKit war eigentlich schon so ein bisschen so dieses Muster sein, aber okay, ich probiere es mal da. Cocos 2D oder sowas hätte ich, dann hätte es dieses Feature einfach nicht gegeben. Also das wäre dann halt gestorben gewesen. Und jetzt so, dass man weiß, wessen Lösung, auch wenn die nachher vielleicht total scheiße ist, aber sie ist ja offensichtlich nicht so scheiße, man verwendet, das ist ja dann wo sollte der Satz jetzt hinführen? Also es ist für den iOS-Entwickler ist es erstmal so ein relativ entspannter Einstieg in diese Spielewelt und weil man braucht halt nichts Neues, du brauchst nicht mal Xcode zu verlassen und entdeckst neue Ecken Xcode. Zum anderen aber auch, ja, das ist, ich glaube, ist für Apple auch wirklich, Spiele sind halt die bringst und darum wollen sie da...
Obwohl sie jetzt ja nicht so eine lange Spieltradition haben unbedingt. Also
ja, die müssen sie jetzt aber ausbauen.
Ja, eigentlich schon.
Ich meine, die sind gerade dabei, die Spielekonsolen ein bisschen, also die werden immer noch ihre Existenzberechtigung haben, aber ja, ich glaube...
Hat die PS4 jetzt nicht gerade irgendwie so viel an einem Wochenende verkauft, wie sonst immer nur im ersten Monat verkauft wurde oder so?
Ich weiß nicht, 1 Million Geräte am ersten Tag, wie bei der Xbox One auch.
Aber die Xbox One auch, ist die raus?
Ich dachte, die kommt. Ja, die ist auch raus.
Okay, krass.
Also ich
also die sind schon alle ein bisschen billiger geworden, diese neuen Konsolen, und die Leute sind auch nicht mehr so overwhelmed. Und ich glaube, so diese dünnen Konsolen, also so dieser Nintendo DS, klar, da gibt's auch Leute, die da total drauf stehen, aber so diese Casual Games, das ist was Leute beschäftigt und was Leute bei Laune hält und was Leute auch bei der Plattform hält. Und ich glaube, das ist Apple wichtiger als wie viel Geld sie mit den Spielen selber verdienen, um dafür die Infrastruktur zu schaffen. Und wer weiß, was aus dem Apple TV werden soll. Ich meine, da wird ja auch schon seit Ewigkeiten spekuliert, in welche Richtung das noch gehen könnte.
Ja, also jetzt gab es ja hier auch Controller Support und so, ist ja eigentlich auch da.
Ja, stimmt, genau sowas. Da haben sie ja echt Wert drauf gelegt jetzt.
Aber werden wir ja sehen irgendwie nächstes Jahr.
Ob dann die Controller, also die Controller kommen jetzt, die ersten?
Nee, aber ich meine, für den Apple TV-Apps ist ja im Prinzip das die fehlende Komponente so.
Ja, ich bin mal gespannt. Also ob da der App Store so richtig auf den Apple TV kommen wird, das wage ich ja immer noch zu bezweifeln. Ich warte ja immer noch drauf, dass so ein Apple TV einen WLAN-Hotspot drin hat. Und zwar einfach aus dem Grund, dass du könntest im Augenblick, also bei mir ist es so, der WLAN-Hotspot steht im Flur und das wird nicht so selten sein. Mhm. Ich sitze vor dem Fernseher und mein Telefon baut eine WLAN-Verbindung auf zu dem Flur und da baut auch der Apple TV, also okay, der hat jetzt mittlerweile ein Kabel, aber baut auch der Apple TV eine WLAN-Verbindung, hast du die Chance auf zweimal schlechte Internetverbindung, WLAN-Verbindung. Wenn du direkt in dem Apple TV so einen Hotspot einbaust, dann verbindet sich dein iPhone direkt damit. Ja. Können sie ja auch alles steuern, haben sie ja keine Kontrolle drüber. Du sitzt maximal 3 Meter weit weg, also da werden jetzt auch die Interferenzen eher schwach sein. Und darüber kannst du doch so richtig was pushen.
Ja.
Und dann irgendwie noch, wenn du im Raum bist, dann passieren bestimmte Dinge automatisch. Also ich meine, es ist ja jetzt mit iOS 7 Gott sei Dank ein bisschen einfacher geworden, AirPlay anzuschalten.
Sollte nicht dieses Jahr auch noch eine neue Gerätekategorie kommen? Gab es da nicht nochmal so? Hat Tim Cook nicht mal irgendwas gesagt? Sie hätten noch was? Oder war
das Gefühl, dass
war das iPad Air? Oder wie? War das jetzt das revolutionäre neue Ding?
Ich dachte, iPad Air, stimmt, er hat irgendwas, ich habe manchmal das Gefühl, dass er sich einen Spaß drauf macht, sowas anzukündigen und dann kommt's nicht oder sowas. Oder dann ist es vielleicht was anderes. Aber das iPad Air ist schon cool.
Ich hatte irgendwie das Gefühl, als müsste noch was kommen dieses Jahr. Aber ich meine, ich glaube nicht so richtig an die Uhr, ehrlich gesagt.
Ja, mit der Uhr, mit der treiben sie auch so Ewigkeiten vor sich, die Leute vor sich ja so. Uhr.
Ich glaube da halt nicht dran. Also ich sehe halt nichts für ungut, aber ich sehe halt den Nutzen in der Uhr nicht wirklich, wenn man gute Siri hätte. Also alles, was diese Uhr kann oder können könnte, was mir so einfällt, vielleicht bin ich auch total einfallslos, das könnte man mir auch einfach ins Ohr flüstern, wenn Siri das halt gebacken kriegen könnte.
Dann bräuchte ich das aber die ganze Zeit einen Kopfhörer.
Ja, so bräuchte ich die ganze Zeit einen Scheiß am Handgelenk. Also.
Das ist, also ich bin auch... Ich kann ja hier noch mal ein bisschen über die Uhr berichten. Also ich bin jetzt, da gibt's echt krasse Fanboys von den Dingern. Also ich glaube, die kriegen auch echt Feuer. Also die Macher, die das gebaut haben. Die Hardware ist, also die wirkt ein bisschen billig plasticky, finde ich.
Es sieht ziemlich hässlich aus.
Also für den Preis. Ich habe jetzt auch noch das weiße Modell genommen. Beim iPhone hatte ich da damit bisher immer Glück. Bei dem hatte ich, glaube ich, kein Glück damit. Also so gerade auf die Frontseite sieht man so ein bisschen die Konturen durchschimmern. Das ist, sieht so aus wie so ein iBook früher, so von so mit Plastikoberfläche drauf. So, die Hardware macht einen erstaunlich guten Eindruck. Also so dieses, die haben Bluetooth drin, die haben es von vornherein damals Bluetooth LE eingebaut, als das jetzt noch nicht so ein No-Brainer war, Bluetooth LE einzubauen. Sie haben Beschleunigungssensor da drin, also sie haben wirklich erstaunlich viel drin. An der Software-Seite sah es halt schwach aus und dann haben sie halt, hat irgendwann dieser Chef da von denen irgendwann in einem Interview gesagt, okay, die Software ist jetzt die nächste große Baustelle, die wir uns vorgenommen haben, und das finde ich ist eine sehr gute Einstellung, und da haben sie tatsächlich schon ganz ordentlich nachgelegt. Die Akkulaufzeit ist, wenn sie nicht gerade ausgeht, direkt bevor man sie vorführen möchte, eigentlich ganz okay, also hält so 4 bis 5 Tage durch, das ist absolut in Ordnung. Das Armband ist eine Vollkatastrophe. Also es ist, dass ich das noch nicht ausgewechselt habe, ist pure Faulheit. Das ist, also ich habe jetzt, das ist bei der weißen, ist es noch bei ein anderes als bei den anderen. Das ist irgendein Silikonzeug. Es ist unglaublich schwitzig da drunter und so. Also es ist echt nicht schön. Also das muss dringend ausgewechselt werden. Von der Bedienung her, habe ich gedacht, Notifications mir auf einer Uhr.
Ein Touchscreen? Oder?
Nee. Okay. Das ist, es hat 4 Buttons insgesamt, also einen hier quasi so Back-Button, einen Select-Button, einen Hoch-Runter-Button jeweils. Es ist always on eigentlich, wenn's, also du brauchst nur drauf gucken. Es hat so eine, sie haben so in der Firmware drin, dass du, wenn du es schüttelst, also brauchst du mit dem Arm kurz zu wackeln, dann geht das die Hintergrundbeleuchtung an, wenn du magst. Also ist ganz gut, wenn man so irgendwie was im Dunkeln erkennen will. Der Hauptanwendungsfall ist so, wenn ich angerufen werde, wenn ich eine Notification kriege, und dafür ist es teilweise ganz cool. Also wenn du so, man muss halt die Zahl der Notifications auf seinem Telefon massiv reduzieren, wie ich schon erwähnt habe. Aber dann ist es, dass du auch, wenn du in einem Gespräch sitzt, ist es halt doch ein großer Unterschied, ob du mal einen kurzen, unauffälligen Blick oder halbwegs unauffälligen Blick auf deinen Arm wirfst oder ob du das Telefon aus der Tasche kramst, wenn du wissen willst, was Sache ist. Darüber hinaus hast du halt noch so Sachen wie die Musiksteuerung an deinem Telefon, was jetzt vielleicht, wenn du gerade
gut, aber die habe ich ja auch in den Kopfhörern.
Die hast du auch in den Kopfhörern im Allgemeinen. Und was ich jetzt toll finden würde, wie gesagt, Navigation, Fahrradnavigation. Und zwar am besten in Kombination. Am besten Ansage über Kopfhörer, wo ich abbiegen muss. Und wenn ich das überhört habe, weil es zu laut ist, oder eben sozusagen, wenn ich nochmal sehen will, okay, wie viele Meter sind es denn jetzt noch bis zur Kreuzung, dass ich dann mal einen kurzen Blick auf die Uhr werfen kann.
Ja.
Und da, also da habe ich jetzt große Hoffnung gehabt in eine App namens Pebble Nav. Das macht hier, machen hier 2 aus Berlin. Der eine von den beiden ist Plätzchen. Den man vielleicht auch so aus dem Kongressumfeld und so ein bisschen kennt und CCC-Umfeld und von Twitter. Und ist leider furchtbar. Also zumindest die Version, die ich habe, die ich ausprobiert habe von der App. Also es war wirklich, mir ist sowohl die App auf dem Telefon als auch die App in der Uhr auf 500 Meter Radfahren mehrfach abgestürzt. Das ist noch nicht da, wo es sein sollte. Aber es ist, die haben da offensichtlich, das ist ein echter Screenshot, und die haben da teilweise auch eher so Prototypen. Was die halt im Wesentlichen machen, wenn ich das richtig verstehe. Entweder sie haben, was ich mir vorstellen könnte, bei Bock, also brauchst du ja wirklich, die hat nicht mal Graustufen, die Uhr. Die hat wirklich so schwarz und weiß. Und entweder machst du dir bei Boxmap bastelst dir so eine eigene Map zusammen, die wirklich nur schwarz-weiß ist. Und was halt ein paar machen, ist halt diese entsprechende Apple-API nehmen. Da kann man jetzt, gibt es jetzt eine Screenshots-API für ein MapView und die halt dann aufs Telefon übertragen.
Na, nicht doof.
Ja, sieht aber auch nicht gut aus. Also das ist, so richtig ist es noch nicht so weit.
Ein besseres Display bräuchte man wahrscheinlich, ja.
Dafür bräuchte man dann so ein besseres Display oder eben besser angepasste Grafiken. Also ich meine, so die ersten Navigationsgeräte, die hatten jetzt auch keine Farbdisplays, sondern wenn du halt die Information aufs Wesentliche bekämpfst, in 100 Metern rechts abbiegen und dann einen großen Rechtsfall hinmachst, dann ist auch Schwarz-Weiß-Display absolut in Ordnung. Ja, aber ansonsten ist so richtig viel geile Sachen gibt es da leider noch nicht für die Pebble.
Ich habe hier gerade mal so ein bisschen das Dictations-Feature von Mavericks mitlaufen lassen, während du erzählst.
Okay.
Und es klappt mir ja mal gar nicht.
Also, ah, schade.
Ich breche mal hier nochmal ab und starte es nochmal neu. Da. Hallo, das ist ein Test, und Rob diktiert hier dem Mavericks Computer mal, was er sagt.
Also du sitzt auch relativ weit weg, also ich meine, er hat jetzt...
Ich kann ja mal in den Bildschirm kriechen. Hallo, Mavericks Computer. Hallo, Works kommt. Trubitz kommt. Trubitz kommt. Okay, jetzt habe ich so einen Fixpoint erreicht, das, was ich sage, auch wirklich da erscheint. Robert Scoble, diesem Service wurde... Was? Der kennt Robert Scoble?
Naja. Wahrscheinlich liest er im Hintergrund deine Nachrichten mit.
Ja, auf alle Fälle.
Ich habe ja irgendwie...
Also ich will halt einfach, dass ich Siri auch... Dass ich mit Siri vernünftig reden kann.
Endlich mal jemand zum Sprechen.
Nee, aber... Also, wenn man eine SMS diktiert, dass man dann halt sagen kann... Nee, löscht das oder so. Oder, also hier bei der Dictation kann ich wenigstens sagen, neue Zeile, und er schreibt nicht neue Zeile, sondern er macht eine neue Zeile. Aber dass ich auch sagen kann, ich habe immer das Gefühl, ich muss halt komisch reden, wie ich nicht reden würde. Und wenn ich dir sagen würde, schreib mal, Thomas, ich komme heute eine halbe Stunde später. Ach nee, eine ganze Stunde.
Ja.
Dann weißt du ja, was du schreiben sollst. Siri schreibt irgendeinen Scheiß.
Also Siri nutze ich nach wie vor ausschließlich, um den Timer zu stellen.
Ja,
dafür aber wirklich ständig.
Ja. Siri backt alles in unserer Wohnung. Brote, kocht Eier, alles. Okay.
Und wofür ich es noch nutze, vorzugsweise natürlich, wenn ich alleine bin, also eigentlich nur so, diesen Mikrofon-Button auf der
Tastatur. Wenn ich plötzlich Siri nur mich alleine bin.
Naja,
weil einfach albern ist.
Wobei vorhin habe ich das erstmal auf der Straße genutzt. Da war ich nämlich, da musste ich schnell weiter, weil ich hatte nicht so wahnsinnig viel Zeit und es war auch kalt. Also man will jetzt nicht die ganze Zeit so auf dem Display rumditschen und dann halt einfach diesen Mikrofon-Button auf der Tastatur drücken. Ja. Und das funktioniert relativ okay, da sage ich halt die Interpunktion mit an und dann schreibt er mir das hin und dann lese ich es nochmal durch und dann sind manchmal Fehler da, aber eigentlich jetzt gar nicht so häufig. Und dann kann man den Teil dann nochmal das Wort, also sind ja im Allgemeinen einzelne Wörter oder sowas, die dann falsch sind, oder hier 2, 3 Wörter, dann selektiere ich die, drücke nochmal die Aufnahmetaste, sag das eine Wort nochmal neu, fertig, und dann kann ich die Nachricht abschicken. Das funktioniert relativ gut und das nutze ich immer häufiger. Also gerade für so für SMS-Nachrichten und sowas und auch mal um. Also jetzt sehr lange Texte habe ich noch nicht damit diktiert, aber ich habe das Gefühl, dass sie langsam länger werden, die Texte, die ich damit diktiere. Okay. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch am Mac gut funktioniert.
Ja, das muss ich mal probieren. Also nicht Siri, sondern halt Dictation quasi.
Und ich habe ja, hast du den Mavericks Review von Siracusa gelesen?
Nee, die Zeit habe ich nicht.
Den habe ich, also ich habe das erste Mal, habe ich so ein, also die sind ja legendär, seine
Mac OS X Reviews. Die sind ja auch ganz gut, aber für Mavericks, bei Mavericks gab es halt einfach nicht so viel.
Und oh, das änderst du aber deine Meinung drüber, nachdem du so ein Review gelesen hast.
Ich meine, ich habe ja hier, wie heißt es, der Podcaster, Accidental Tech Podcast, ja, gehört. Und ich hatte schon das Gefühl, so das Beste mitbekommen zu haben.
Das stimmt, das ist
Podcast.
Also, aber also ich habe wirklich Freude dabei gehabt, diesen Artikel zu lesen. Das muss ich sagen, weil es ist eine, ich glaube, ich habe einen Fehler gefunden.
Ich glaube, ich mag auch seinen Schreibstil nicht.
Das ist natürlich, also wenn man den nicht mag, das ist schon, also man muss sich auch so ein bisschen so einen irren Kauz vorstellen, der da davor sitzt und sich auch nach 10 Jahren noch immer bitterlich darüber aufregen kann, dass der spatiale Finder weggefallen ist und stattdessen wir jetzt den Finder haben und sowas. Das ist, das stimmt schon, aber es ist, ich fand das Detailwissen, was drin ist, also er hat eine Menge Wissen und er hat auch eine gute Beobachtungsgabe und so, also ich fand den schon sehr lesenswert und er hat halt auch über diese Spracherkennung geschrieben, dass die ja doch erstaunlich gut sei und er nutzt eine Spracherkennung, um seine Texte zu diktieren.
Wohl? Aber er benutzt hier dieses andere.
Dragon Dictate.
Genau.
Und er meinte auch, das ist trainiert auf meine Stimme, dem habe ich 3000 Wörter einprogrammiert, also zusätzliche Begriffe, die er für in seinem Umfeld braucht. Und es ist eine Software, die kostet ein Schweinegeld mit einem Spezialheadset und so weiter und so fort. Und klar kommt da Mavericks nicht ran, aber es ist nicht so weit weg, wie man vielleicht direkt erwarten würde.
Okay.
Und ja, und das ist so für mich so, vielleicht sollte man sich mit dem Thema Spracherkennung doch nochmal auseinandersetzen, weil für längere Texte könnte es eventuell ganz gut sein. Man muss sich allerdings wirklich angewöhnen, so dieses, ich fange erstmal an zu tippen und korrigiere danach. Das geht halt irgendwie nicht so richtig, das stimmt.
Das stimmt schon. Man muss sich schon überlegen, was man eigentlich schreibt.
Ja, so ein bisschen schon.
Da kommt man nicht drum rum.
Da kommt man nicht drum rum. Ja, jetzt haben wir entweder Tech Talks oder ich erzähle hier nochmal über meine dämliche Heizung. Aber dann auch lieber Tech Talks, oder?
Tech Talks, ja. Gehst du hin?
Ja, ich hab sogar einen Platz gekriegt.
Nice.
Eins hier bei uns, Toto. Ah. Schon wieder Toto erwähnt. Eins hier bei uns keinen Platz erwischt, das ist Toto.
Ah. Aber wer war denn bei der WWDC von euch?
Nicht Toto. Gernot und Markus waren da.
Die haben aber trotzdem noch.
Die haben beide.
Ein Klüngel ist das.
Ich habe keine Ahnung, was die in der Lotterie gewonnen haben.
Hätte ja mal abtreten. Kannst du abtreten noch, die Plätze? Also nicht, dass ich jetzt irgendjemand sagen will, jemand soll nicht gehen, aber ist nicht so, dass man da nichts drehen kann, wenn man in einem Developer-Team ist.
Das stimmt, das könnte man vielleicht mal machen.
Habe ich jetzt Zwietracht gesehen
bei Next. Mal sehen, wie welche Ausreden da kommen, damit das auf keinen Fall passieren braucht.
Ich bin fein raus. Ich gehe zu dem Spiele-Ding.
Ja.
Du warst doch da schon mal, oder?
Letztes Jahr? In der Location?
Nee, bei so einem Tech Talk.
Ich war schon mal beim Tech Talk,
ja. Gibt's da Essen?
Ja.
Ist es besser als bei der WWC?
Das war ziemlich gut, ja. Das war ein
Buffet. Also nicht, dass es schlechter geht.
Nee, das war ein schönes Buffet. Also ja. Das war. Also von dem Tech Talk, ich war da vor 2 Jahren, glaube ich, war der letzte, zu iOS 5, kann das hinkommen? Ja, ich glaube schon, iOS 5 Tech Talk. Da war ich ziemlich frisch dabei, genau. Und da war kurze Zeit vorher oder nachher, war Google Developer Day auch in Berlin.
Okay.
Und ich war auf beiden.
Ich glaube, da war ich auch.
Und das war
ICC das?
Genau.
Ja, da war ich auch.
Das war so spannend, so irgendwie die Gegensätze auch zwischen den beiden Firmen zu erleben. Also so wie sie doch, also halt Google, wir machen es groß. Richtig, jeder, der kommen will, kann kommen.
Ja.
Das ist natürlich auch cool. Das Essen war wirklich katastrophal schlecht da im ICC.
Wir fragen, wieso jetzt nicht die ganze Zeit Muffins gegessen?
Ja, dann das war wahrscheinlich tendenziell noch das Beste, was es da gab.
Nee, doch, so schlecht war es nicht. Irgendeine Backware habe ich die ganze Zeit gefuttert. Und ich bin zu diesen ganzen Tischen gegangen und habe mir immer diese eine Backware darunter
gesammelt. Ja, aber weil der Rest einfach so scheiße war wahrscheinlich.
Ja gut, man muss mal sehen, wo man bleibt. Aber ich sag einfach mal, es waren Muffins.
Und dann haben die ja doch...
wie hieß denn die aktuelle Android-Version? Wahrscheinlich waren es irgendwie Eclairs oder Donuts oder so.
Ach das, oder irgendwas, was das ICC-Management halt, was dem klar zu machen war, was das ähnlich ist, sein könnte.
Was ist denn ein Eclair, ja?
Okay, wir holen Pfannkuchen.
Android-Pfannkuchen. Ja, bei P dann, oder? Das ist ja nicht mehr so lange
her. Genau, KitKat hätten sie jetzt einfach hingekriegt.
Grauenhafter Name.
Ja.
Key Lime Pie hätte es einfach mal werden müssen.
Ja, wofür ist ein Codename noch gut? Okay, bei Apple ist es wahrscheinlich jetzt auch schon seit einigen Jahrzehnten so.
Wer ein MacBook hat, sollte nicht mit Steinen werfen, wenn es zum Thema Keywords kommt oder Codenames.
Ja, das stimmt schon. Das ist aber
Mavericks.
Dass die Marketingabteilung den mit einer Marketingabteilung von einer anderen Firma ausklüngelt, den Codenamen.
Naja, aber was fängt denn noch mit K an? Das ist ja nicht so einfach. Also außer Key Lime Pie fällt mir jetzt auch nichts weiter ein. Eine Süßspeise mit K. Lass mal hören. Also da gibt es noch mehr Großkatzen auf alle Fälle.
Kirschwasser?
Kirschwasser.
Ja, Kalk. Aber KitKat. Ach, ich weiß nicht.
Es ist ja dabei auch so eine schlechte... Also dadurch, dass sie jetzt so einen Markennamen gewählt haben, gibt es, also klar, und da ist kein Geld geflossen und so weiter und so fort, aber jetzt ist halt irgendwie so dieser Präzedenzfall da. Jetzt kann es auch Twix und Rider und so
weiter. Android Leibniz Butterkeks.
Ja, auf alle Fälle. Nur echt mit 42 Zoll.
Genau. Es wird 42 nein.
Sind es 42 Zehntel? Wie viel?
Ich weiß es nicht mehr. 42, glaube ich, waren es nicht. Ich glaube, das wäre schon jemand aufgefallen, wenn es 42 Zähne gewesen wäre.
Wie viel?
Auf jeden Fall haben die damals bei diesem Google Developer Day haben die ja auch diese Chromebooks verlost.
Also das war der größte Betrug ever.
Ja, das war so geil. Also jeder
52 Zähne übrigens.
52, ja, also 10 mehr als die Antwort auf alle Fragen. Und jeder hat so eine Tüte gekriegt mit irgendwelchen Chips drin, wo irgendwelche Zeichen drauf waren. Das war
der größte Schmuh.
Und es hat sich, ich bin reingekommen in den Raum und jemand haut mich an, ey, hast du zufällig so
Chrome-Token.
Genau, den Chrome-Token. Das sind die einzigen, die Mangelware sind.
Genau, man muss halt 5 verschiedene Token sammeln.
Und dann hast du ein Chromebook gewonnen.
Genau, und jeder hat eine Tüte Tokens bekommen am Anfang.
Und das Einzige, was fehlte, war halt eine Tokenart.
Genau.
Und das hatte sich innerhalb von wenigen Sekunden rumgesprochen.
Ja.
Und dann fing eine inoffizielle Versteigerung der Chrome-Tokens an,
ja,
der sich dann wahrscheinlich am Ende so grob bei dem Preis von einem Chromebook eingependelt hat.
Das war so wack. Das war so wack.
Da hätten wir noch, wir laden die besten Entwickler der Welt ein und setzen ihnen ein Rätsel vor, was sie nicht lösen können.
Also, nee. Also dann sollen sie es auch bleiben lassen. Also dann können sie auch einfach eben so einen Schnips in die Hand drücken, ja, du hast ein Chromebook gewonnen.
Ja.
Bumm. So. Und dieser ganz, tauschen, bringt halt nichts, wenn halt nur irgendwie 10
Kunden. Wenn du Nerds hast, die nicht miteinander sprechen wollen.
Ja, also ich meine, die Absichten, okay, aber wenn das ganze Spiel so manipuliert ist, dass halt 90% der Leute keine Chance darauf haben, jemals diese Token zusammenzukriegen, dann kann man es auch bleiben lassen. Also was soll der Scheiß? Und ich hatte ja dann viel Zeit und langweilige Vorträge und habe dann mal ein bisschen im Internet recherchiert. Und das war ja so eine Welttournee, die habe ich ja schon in anderen Städten gemacht.
Und waren überall die Chrome-Token klappt?
Nee, es waren halt irgendwie in Australien, hatte ich geguckt, und da war es irgendwas anderes.
Ah, okay.
Aber es war halt das gleiche Ding so.
Ja.
Eine Sache gab es halt nicht. Es waren nicht Chrome-Token, es waren.
Na stimmt, wahrscheinlich sind da schon viele Leute rein und wussten schon, dass eins knapp ist und haben sich innerhalb kürzester Zeit informiert, was knapp ist.
Ja, klar. Also wenn du halt am Anfang neben dem standst, der Chrome-Token bekommen hat, dann hattest du auch Glück. Hast du schnell getauscht, aber das wusstet ihr dann wahrscheinlich.
Ach stimmt, man hat alle dieselben bekommen, ja.
Es ist einfach total Bullshit. Dann sollte es einfach nicht machen. Also so ein Chromebook ist jetzt auch nicht so der Preis, für den man irgendwie morden würde. Also ich zumindest nicht.
Ja.
Und
das war ja auch damals noch zu der Zeit, als bei Google das so relativ üblich war, dass wenn du auf irgendeine Konferenz gegangen bist, so und jetzt greift mal hier unter euren Sitz und dann habt ihr. Und ist es immer noch so? Gab es dieses Jahr auch noch mal so viel?
Ich glaube, also es gab kein Google Glass.
Ja, stimmt, die haben die relativ viel. Google Glass gab es nicht.
Es gab halt so ein Nexus. Gibt es nicht immer so ein Nexus?
Es
gab auch mal. Einmal gab es doch sogar ein Nexus-Telefon und ein Tablet und so diesen komischen.
Das war letztes Jahr, glaube ich.
Nee, das war davor. Den habe ich noch bei SoundCloud gesehen, diesen Q, den sie dann sofort wieder eingestampft haben.
Hast du nicht letztes Jahr noch bei SoundCloud? Also nicht jetzt 2012?
Achso, ja klar, stimmt. Letztes Jahr, hast recht. Ja, war letztes Jahr. Hast recht.
Genau, dieses. Jetzt weiß man, dass man eines der wenigen seiner Art hatte.
Ja. Das ist aber auch ein Scheißteil. Also das braucht man auch nicht.
Ist das wirklich so scheiße? Ich weiß nicht.
Naja, du kannst halt nichts damit machen. Also das ist halt nur so eine Art Apple TV mit so einem, das gleichzeitig noch so ein Drehknopf ist. Und der Drehknopf ist, du kannst den, glaube ich, runterdrücken. Mhm. Das ist so eine Art, das sieht aus wie das Planetarium im Prinzip, nur dass man halt oben drehen kann. Mhm. Und du kannst es scheinbar auch drücken. Aber das merkst du halt nicht. Da ist kein Klick da.
Ja.
Und das fühlt sich halt total schlecht an. Und es gibt halt auch nichts dafür. Und das hat halt auch noch so einen ultraprofessionellen, komischen Anschluss. Also es hat ja, glaube ich, einen relativ guten Verstärker. Mhm. Und da sind jetzt nicht einfach irgendwie eine Klinkenbuchse dran oder so, sondern du brauchst halt diese komischen professionellen Audiokabel, von denen ich nicht weiß, wie sie
heißen. Ja. So Krokodil.
So goldene mit so einem, nicht Chinch, aber ein bisschen sowas. Ich habe keine Ahnung.
Ja, ich weiß, wie die.
Und das ist halt auch nicht, also als ob jetzt nur Hi-Fi-Nerds das traditionelle Publikum bei dieser Google I.O.
Aber so ein Adapter kostet auch nicht die Welt auf ein normales Change. Ja, also was ich daran ganz cool
fand. Du brauchst halt auch immer noch Boxen und sowas. Und
was ich relativ cool fand im Vergleich zu so einem Apple TV ist, also das mit dem eingebauten Verstärker, das hat das Ding eigentlich nur teuer gemacht und ich fand es auch nicht sonderlich gut. Also, aber die Idee, also bei so einem Apple TV, wenn man das mal auf einer Party laufen hast, du hast halt eine Person, die quasi, also du hast viele Leute, die iPhones haben und du sagst, hier, guck mal, drück da und dann kommt da die Playlist und dann ist einer für die Playlist zuständig, sozusagen.
Ja, aber das ist ja ein ganz anderes Problem. Dafür braucht man ja nicht diese Hardware.
Nee, aber diesen Ansatz hatten sie auch in der Software. Mhm. Und dann hast du bei diesem Apple TV, dann geht diese Person halt irgendwann und das merkst du daran, dass sie weit genug weg ist, dass plötzlich die Musik aus ist.
Ach so, meinst du? Okay, ja.
Und dieses Google-Teil, das war halt so, dass jeder konnte aus seiner, also du hattest eine gemeinsame Playlist und jeder konnte seine Musik reinschmeißen.
Ja.
Und du konntest auch sagen, okay, und wenn der das dann fertig gespielt hat, dann mache ich hier meine Musik rein und weiß der Teufel was.
Ja, ich meine, also das kann man ja aber auch alles bauen. Also gut, du brauchst.
Nein, natürlich kann man das alles bauen. Aber es klang für mich relativ plausibel, wie sie das gebaut hatten. Und relativ partytauglich.
Ja, ich meine, das ist ja auch. Ich war ja schon bei genug Music Hack Days, um sowas 100-mal gesehen zu haben.
So gemeinsames Playlist bauen, oder was?
Ja, und dieses Hochvoten und dann auf. Du bist auf einer Party und so. Ja, schon 1000-mal gesehen. Dankeschön.
Ach so Liquid Feedback für Musik. Schade, ich dachte, gibt es irgendwas Gutes im App Store?
Das natürlich nicht. Das macht natürlich niemand fertig. Aber,
ach so.
Also vielleicht schon. Aber wie gesagt, wenn 100 Leute das schon hinbekommen
haben. Ja, klar,
haben,
natürlich.
Stunden.
Ja, okay. Vielleicht ganz, ist es auch nicht
ganz ehrlich, was hier. Vielleicht kenne ich die falschen Leute, aber ich weiß nicht, ob wenn ich das bei mir machen würde. Also die Hälfte der Leute würde nicht irgendwie dann die IP von Hand eingeben können. Und würde halt.
Musst du per Bonjour machen, ne? Wenn jemand im WLAN ist.
Ja, da brauchen sie eine App. Oder? Nee, stimmt.
Dann installierst du halt eine App.
Ja, aber dann unterhalte ich mich doch immer mit den Leuten.
Ja, aber das ist, also was ich halt festgestellt habe, dass auf Partys, also meine Frau, die ist Musiknerd. Und die trifft sich halt mit Musiknerds auf der Party. Und was sie halt immer sagt, ist, das spricht natürlich dagegen, was eine gute Party, also genug Alkohol, klar, ist immer ein wichtiges Kriterium. Und sie hat lange auch Eventmanagement gemacht. Mhm. Ein bisschen was zu essen und jemand, der sich um die Musik kümmert. Und den brauchst du. Und entweder engagierst du jemanden oder du hast jemanden da, der sich um die Musik kümmert und der auch ein bisschen auf die Leute eingeht. Und wenn du denen das ein bisschen einfacher machst.
Ja.
Könnte funktionieren, aber muss auch nicht. Kann auch alles total in die Hose gehen.
Ja.
Du warst noch auf der NS Bane.
Ich war auf der NS Bane, ja, im September. Das war vor unserer letzten Ausgabe. Und
aber du hast trotzdem nicht darüber erzählt?
Ausgabe. Ja, ich weiß auch nicht, was da wohl passiert ist in der letzten Ausgabe im Oktober. Mysteriös, mysteriös. Man wird es nicht lösen.
Ja. Yeah.
Ich war bei der NS Spain und das ist eine spanische, wie der Name vermuten lässt, Apple-Entwicklerkonferenz, wie der Name weniger vermuten lässt.
Na doch, das NS ist jetzt für jeden...
Ja, ich wüsste nicht, was man noch mit NS abkürzen könnte, außer Next Step. Und da war ich...
Stimmt, es hätte auch eine Nazi-Konferenz sein können.
Was? Und da war ich. Die Webseite ist scheinbar schon so ein bisschen dysfunktional oder vielleicht liegt es auch in meinem Adblock.
Das ist sowas, wo hin und wieder, sorry, wenn ich kurz, hin und wieder mal beim Tippen erwische ich mich doch dabei, dass das also so dass das ein bisschen viel NS wird und wenn man dann noch mit irgendwie SS irgendwas mit dann so mit SS Keychain und NS String und dann fühlt man sich doch immer schon ein bisschen drittes Reich, aber ja, okay, sorry, erzähl weiter.
Apropos, ich habe die MC Hammer View neulich gesehen.
Was?
Die kannst du nicht touchen. Ohne Scheiß, github.com/OliverWhite/MC Hammer View. OliverWhite/MC Hammer View. Habe ich das richtig mir gemerkt? Ja, habe ich.
MC Hammer View.
MC Hammer View is a UI View subclass that cannot be touched. So, hätten wir es auch geklärt. Also, ich war in Spanien, im schönen Logroño. Das ist ziemlich genau in der Mitte von Spanien, mehr oder weniger. Zumindest nicht am Meer. Fährt man ein Stückchen, da war ich mit Chris. Und mit Daniel und mit Florian, das war ja auch schon mal hier im Podcast. Mhm. Und wir haben alle Vorträge gehalten und sind dann dementsprechend da als Sprecher hingefahren und hatten eine gute Zeit. Und ich habe wieder mal über Reactive Coco gesprochen, das habe ich ja schon mal gemacht. Diesmal hatte ich, ich habe, glaube ich, richtig viel Zeit in die Slides gesteckt diesmal. Habe auch die paar Leute, die sich den Vortrag angeguckt haben, fanden die Slides auch sehr gut.
Mal wieder. Immerhin. Okay,
kannst du. Ich glaube, das waren persönlich meine besten Slides bisher.
Oh, und deine Slides sind ja wirklich immer hervorragend. Also.
Ich hab auch, glaube ich, wie heißt es, Keynote wirklich ans Äußerste getrieben. Also irgendwann hatte ich dann das Problem.
Also ein Keynote 13 wäre jetzt gar nicht mehr machbar, was du gebaut hast. Ne?
Ich hab wirklich Angst abzugraden, weil dann kommt man nicht mehr zurück. Also vielleicht mache ich mir vorher noch irgendwie so ein Backup von
doch,
der App.
Doch, kommst du auch zurück.
Ja?
Sie packen die in einen eigenen Ordner und die heben die auf.
Ah, nice.
Du hast beide danach.
Ah, cool, na, dann kann ich das ja machen. Nee, weil ich halt auch so ein paar Transitions habe, wo ich dann...
Habe ich direkt gelöscht, diesen Ordner mit dem alten Zeug. Und wollte ich gar nicht haben.
Ja? Ich habe ein paar Transitions gemacht, wo ich halt auch nicht lineares Easing machen wollte. Und das ging dann halt nicht. Und dann habe ich mich halt ein bisschen geärgert. Also, kleiner Tipp für Leute, die irgendwann mal irgendwas animieren. Linear-Animation sieht immer scheiße aus. Mhm. Nichts auf der Welt bewegt sich linear, außer irgendwie so Elektroautos oder so vielleicht. Alles Realistische hat immer Ease-In, Ease-Out im Prinzip. Mhm. Man bleibt ja nicht schlagartig stehen, wenn man wohin rennt. Man wird ja erstmal langsamer. Sonst fällt man nämlich um nach vorne.
Genau.
Das hat man ja schon im Kindergarten gelernt. Und das ging dann aber bei Keynote irgendwie nur für bestimmte Sachen. Und dann wollte ich so Sachen machen wie einen bestimmten Textblock highlighten. Und dann musste ich halt irgendwie, ich hatte glaube ich 120 Slides am Ende oder so. Das meiste waren aber nur Kopien der Slide vorher, wo ich dann so ein Rechteck verschoben habe, das dann halt gerade highlightet und hinter dem Text liegt, den ich eigentlich gehighlightet habe. Und dann musste ich alles nochmal kopieren. Und dann,
ja.
Da ist mir aufgefallen, ach, der Projektor ist ja gar nicht widescreen, also nochmal alles neu machen. Und das war schon ganz
schön. Oh, du hast dich informiert vorher, welches Format der
hat. Immer. Ich habe auch immer Adapter selber dabei.
Ja, sehr gut.
Ich habe auch immer eine Blanko-Slide vorne.
Damit die Leute nicht den ersten...
Genau, damit wenn man aus Versehen auf den Knopf kommt, dass dann alles passiert. Wenn ich nicht eine Command-F1-Slide habe, weil das ist nämlich der Keycode, mit dem man Mirroring anschaltet, wenn man an einem externen Monitor oder einem Projektor ist und man hält einen Vortrag auf einer Konferenz, dann gehen die Leute erstmal so Systemeinstellung und dann suchen sie da rum, wo ist der Mirroring?
Ah, okay.
Command F1 oder Command dunkler machen Knopf, je nachdem, weil FN wird ja eigentlich nicht mitgedrückt. Das ist immer gut zu wissen. Und ja, dann ist die Präsentation, ach ja, und ein Klicker muss man sich auch informieren. Klicker sollte man immer haben. Macht auch mal für eine gute Experience.
Könnte man auch eine schöne Pebble-App für bauen?
Also ein Klicker muss wirklich ein Klicker sein. Also es gibt ja auch die Leute, die machen das mit dem iPhone, aber das geht einfach nicht, weil du kannst ja deine Finger nicht drauf haben am Abzug quasi. Du musst ihn ja immer wie so ein Typ darüber floaten lassen,
ja,
den Finger, und das ist, glaube ich, zu viel mentaler Overhead. Nee.
Und ich glaube, die meisten Leute werden wahrscheinlich, obwohl, wahrscheinlich geht das iPhone nicht, einfach nicht schlafen, während man...
Diese App läuft, ja. Das ist ja auch okay, eine offizielle Apple-App. Ja. Also ich vermute, die kann schon ein bisschen... Was? Und ich meine, beim Pebble, da müsstest du ja mit zwei Händen, das sieht ja auch nicht aus.
Diese Remote-App, die ist wirklich, ich habe die mir neulich mal wieder angeguckt, da, weil irgendjemand meinte, dass die Bluetooth nicht funktioniert und dass es kaputt sei. Und die ist noch nicht mal fürs iPhone 5 angepasst, geschweige denn für iOS 7. Also so viel zum Thema, die kann was für die offizielle Remote-App.
Okay, ich nehme alles zurück, überhaupt das Gegenteil. Ja, aber NSBN hat Spaß gemacht. Es gibt wohl auch Videos, also ich habe den guten Luis, der das veranstaltet hat, mhm, und uns mit Wein und Tapas eingedeckt hat die ganze Zeit. Hab den auch nochmal angeschrieben und der meint, vielleicht, wenn die Sterne günstig stehen, kommen dieses Wochenende noch Videos von der NSBN. Ich war auch erstaunt. Also dieses Logroño, das ist die Landeshauptstadt oder Bezirkshauptstadt von La Rioja. Das ist irgendwie so eine Weingegend. Ich mache mir persönlich gar nichts aus Wein. Bin auch der vollkommen falsche Ansprechpartner. Und dann war auch noch ein Weinfestival, wo sie irgendwie den Stadtspringbrunnen auch noch mit Wein füllen und so. Das Eis an mir vorbeigezogen. Und die hatten dann so ein Konferenzzentrum da stehen in der mehr oder weniger Pampa. Mhm. Also eine 150.000 Einwohnerstadt oder 200.000 Einwohnerstadt oder so. Und das Konferenzzentrum, das war schon nicht undeluxe. Also das war fancier, glaube ich, als das Moscone. Es war nicht so groß, aber es war schon ordentlich fancy. Und dann hat jemand, der da täglich mit der Bohnenmaschine darüber fährt und das bohnert. Und im November hatten die ein Event.
Na, es ist ja, Spanien ist ja pleite.
Ja, ja.
Die haben auch die Flughäfen, an denen die Flugzeuge fliegen und sowas. Das ist ja, ja,
also ist ja, wenn an jeder Ecke so ein Konferenzzentrum steht, dann weiß ich auch, wo das Geld hin ist. Also es wurde irgendwie 2004 oder so eingeweiht. Ich denke, eine Plakette. Aber die NSBN ist eigentlich ganz schön. Und
wie viele Vorträge, also wie viele Tage gingen die?
Es war, lass mich jetzt nichts Falsches erzählen, ich glaube, es waren 2 Tage mit Talks.
Ein Track?
2 Tracks.
2 Tracks.
Okay. Weil ich bin auch gegen Florian angelaufen und Florian hatte, glaube ich, mehr Publikum als ich. Aber war auch ein sehr guter Vortrag. Kann man nicht sagen, Florian.
Weißt du, woher, ohne ihn gesehen zu haben?
Er hatte ja schon mal Teil davon.
Ach so.
Bei der UI-Conf gehalten, wenn ich das nicht verstanden habe. Und würde ich wieder machen, glaube ich. Also war halt irgendwie interessant. Ich weiß, ich war ja jetzt noch nicht bei so vielen Konferenzen, mir jetzt nicht der Experte, aber es war eigentlich ganz interessant, mal in so einen Ort zu fahren, der jetzt vielleicht nicht so eine Tech-Hochburg ist und wo man halt auch so ein bisschen sich die Beine baumeln lassen kann und ein bisschen das Wetter genießen, und da war halt nicht so techy irgendwie. Es war halt ganz schön.
Ja, das ist cool.
Schön Tapas essen, bisschen
entspannt auch.
Bisschen entspannt, ja. Die Spanier, die...
Gab's gutes WLAN?
Bei der Konferenz in den Räumen war es okay, vor den Räumen war es nicht so gut. Aber ansonsten, was mich auch erstaunt, also das ist ja natürlich für Leute, die schon mal in Spanien waren, wahrscheinlich ein alter Hut, aber das ist ja super spät da alles. Also die gehen ja super spät ins Bett,
ja,
essen super spät, und wir hatten dann irgendwie ein Speakers-Dinner und haben da irgendwie um 11 angefangen zu essen oder so. Und ich frage mich aber, ich meine, die liegen ja relativ weit westlich.
Ja.
Aber die hatten, glaube ich, nur 1 Stunde Unterschied zu uns, wenn überhaupt.
Nee, Spanien hat gar keine Zeitverschiebung.
Dann ist es ja kein Wunder.
Oder, ja.
Also ich weiß gar nicht, ob die spät... Also ob das überhaupt nach deren, wenn die ihre eigene Zeitzone hätten, so wie sie sein müssten, zum Sonnenstand.
Ob das dann für uns spät wäre.
Ob alles. Das dann überhaupt noch spät wäre.
Ja, als nächstes natürlich, dass wegen relativ starker Mittagshitze machst du halt Mittagsschlaf. Und,
stimmt, ist das denn noch so? Also ich habe da keinen Siesta machen sehen, sagen wir mal so.
Also ich war mal, ich war ein paar Mal in Spanien, und so um die Mittagszeit rum sind die Orte da, also die kleineren Orte, wie ausgestorben. Alle Fenster zu, alle Geschäfte zu. Also okay, ich würde sagen, da legen die sich schon alle nochmal hin und pennen nochmal ein bisschen. Kann natürlich sein, dass das jetzt so in modernen Bürostätten mit Klimaanlagen und so, dass da diese Tradition ein bisschen verfällt.
Ja.
Wobei ich die eigentlich also sehr schön finde. Schlafen ist immer gut.
Ja, im September war es auch wettermäßig relativ gemäßigt. Also es war jetzt nicht so, dass man da bei brütender Hitze irgendwie gestorben wäre.
Aber ich habe das, also auf Mallorca, weiß ich noch, da war so wirklich Käfer, da war da, mittags war da wirklich gar nichts los. Alles zu, alles weg.
Schon krass.
Ja, gut. Haben wir es? Ist ja doch wieder erstaunlich lange geworden schon mal, muss ich sagen.
Ja.
Achso, wegen Gast. Wir haben uns gar nicht, wir hatten, wir wollten ja, wir hatten ja unseren, unseren, äh, unseren Versuch, also wir wollten ja die harte, also immer einen Gast haben und abwechselnd Frau, Mann, Frau, Mann, Frau, Mann. Und hatten eine Gästin ins Auge gefasst, die auch, ja, hat leider nicht geklappt.
Hoffentlich in der Zukunft.
Hoffentlich klappt es nochmal. Und überlegen jetzt, wie wir das am besten so hinkriegen können. Also, weil wir haben immer so ein bisschen das Problem, erstens, es gibt relativ wenige Frauen in dem Bereich.
Vielleicht kenne ich auch einfach wenige.
Oder also wir kennen sehr wenige und uns fallen nicht so wahnsinnig viele ein. Wenn ihr Tipps habt, dann bitte, bitte gerne her damit. Und wir überlegen, wie wir das am besten hinkriegen, weil wenn man dann, also man hat ja hin und wieder mal schon das Ding, dass da ist jemand in Berlin und dann könnte man eine Folge machen und dann müsste, aber jetzt müssen wir erstmal wieder eine Frau haben, also bist du dann, könntest du dann frühestens in 4 Wochen dran sein, aufzeichnen und dann später ausstrahlen, finde ich auch doof.
Ja, ist auch Cheat, dann sitzen wir irgendwann auf 200 Episoden.
Ja, wenn es soweit wäre, dann wäre es natürlich auch, aber das finde ich auch doof. Also ich, das sollte auch ein bisschen gewissen Live-Bezug haben oder einen gewissen Zeitbezug haben. So, wenn ihr da irgendwie gute Ideen habt, erstens für Gästinnen, natürlich auch für Gäste, also da ist es nicht ganz so dünne die Auswahl, aber ist jetzt nicht so, dass wir baden würden in Gästevorschlägen oder Gästeideen. Und wie wir das vielleicht hinkriegen können, ohne uns selber zu betrügen und dann zu sagen, ja, okay, jetzt wenn wir dann in der übernächsten Sendung anfangen, 300 Frauen einzuladen, dann haben wir es wieder ausgeglichen, so halbwegs. Genau. Das wollen wir dann auch nicht machen, nach Möglichkeit.
Ja.
So, genau. Das ist der Grund, warum wir heute wieder alleine sind. Mal gucken. Beim nächsten Mal dann vielleicht wieder mit Gast oder mit Gästin.
Hoffentlich, ja.
Genau. Gut. Super. Und dann hoffentlich auch ein bisschen näher wieder dran mal. Jetzt ist ja Clumsy Ninja draußen. Jetzt können wir
jetzt können wir
wieder jede Woche.
Ich hoffe, ihr habt nächste Woche nichts vor.
Genau. Okay, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.